Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright.
Hier ist Eingangsapplaus.
Yeah. Tut mir leid, mein Gott. Okay, alright. Paul's Guitarcast nach zweimonatiger Sommerpause, die unangekündigt einfach stattgefunden hat. Ich habe niemandem Bescheid gesagt, dass ich zwei Monate Sommerpause mache, aber habe ich rückblickend einfach so gemacht. Das ist völlig egal.
Gönn dir.
Einfach so. Ne? Und ich habe schon viele Anfragen bekommen, ob überhaupt noch was kommt. Natürlich. Aber ihr wisst ja, regelmäßig, unregelmäßig. Und ja, deswegen hat jetzt nichts stattgefunden, aber es geht jetzt weiter. Heute nehmen wir am 10. auf und am 10. Juni hatte ich die letzte Folge mit Lutz hochgeladen. Und jetzt gibt es eine unregelmäßige Rubrik, und zwar das Tech-Team mit in der rechten Ecke Jaffo von Glory.
Yo, hi.
In der linken Ecke Tom Bartels.
Geil. Und stellvertretend für den unsichtbaren Gast spielen, habe ich mir überlegt, dass wir, Jaffo und ich, wir spielen heute mal die Antworten von der dritten Runde Olli Kaminski.
Olli Kaminski, der leider spontan abgesagt hat, weil er Geld verdienen muss.
Ja. Wer macht das heutzutage noch?
Ist unglaublich. Ich bin ein bisschen traurig.
Keiner mag Karrieristen.
Was?
Karrieristen.
Ja, aber...
Leute, die Karriere machen. Oder wie ich sage immer, die Barriereleiter hochsteigen.
Auch gut.
Ey.
Aber ganz, ich bin gespannt, weil Olli ist ja ein sehr charaktervoller Typ. Rupert Jung, auf jeden Fall ein harter Schnack. Ich glaube, ich kann das nicht nachmachen, werde ich auch nicht. Aber ich kann mir überlegen, was er für Antworten geben könnte.
Okay.
Ey, ihr kennt den besser.
Du kannst das bestimmt, ja.
Ich bin gespannt.
Okay, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja kein großes Konzept. Ich dachte einfach, wir machen irgendwie coolen Tech-Talk und...
Du kannst jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe haben.
Ja, haben wir auch, genau. Wo dann immer mal wieder stattfindet, hier, ich will mir das kaufen, kann mir jemand das sagen, wie viel kriege ich dafür, dies, das, Ananas. Das
kann jemand diese Seriennummer lesen?
sorry, es geht ja hier um... Dafür ist doch cool, wenn man sich austauscht. Ich find's,
ich mag vor allem die kuriosen Dinge in der Gruppe immer ganz gerne.
Was sind denn die
Gurke der Woche?
Ich weiß nicht, was wurde denn letztens geschickt
worden? Diese hässliche Zwölfseiter-Gitarre?
Ja, war doch irgendwas.
Doppelhals? Gab es irgendeine Scheiße?
Ja, die da, stimmt. Die der Olli da reingepackt hat. Die da beim
Schiffers aufgabe. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall auf irgendwas Kurioses mit diesem komisch zerbohrtem Headstock von dieser LTD geantwortet habe. Falls ihr euch noch dran erinnern könnt.
Wo die Mechaniken so...
Ja, ja, auf der anderen Seite einfach nochmal durchgebohrt wurden.
Checkt. Ach so, ja genau, weil die hohe H- und E-Seite auf die andere Seite gebohrt.
Das habe ich original in so einer LTD, in so einer Facebook-Gruppe, irgendwie ESP-Guitars gefunden und dachte, warum? Warum macht man das?
Es gibt die Instagram-Seite Guitar A Day und da werden nur so Werkstatt-Fails und irgendwie super verschlimmbesserte Gitarren gepostet. Und da war die nämlich auch drin so. Und da wurde ja als supergeil Mod gehypt und ich dachte mir so, was ist das?
Warum?
Aber was zur Hölle? Also Wahnsinn.
Ich habe mir jetzt auch ein zweites Lenkrad in mein Auto gebaut, weil ich hatte Bock zu modden.
Ey, braucht man. Genau, falls du mal die Seiten wechseln möchtest.
Voll,
so ein bisschen englischer Style und so.
Keep it interesting.
Es gibt auf Reddit auch eine ziemlich gute Subreddit, das heißt DIY.
Ja, yeah, oh, voll gut. On point, ja.
Und genau, das sieht nämlich, sah nämlich auch so DIY warum mäßig auch. Oh, DIY, warum? Warum sollte man eine DIY-Box benutzen? Jetzt im Tech Talk. Die Vorzüge einer DIY. Erklären Sie das Funktionsprinzip einer Direct Injection Box.
Wow, sogar der ausgesprochene Fachbegriff dafür. Hier geht es direkt heiß los.
Und könntest du es erklären?
Boah, ey, ich weiß, wenn ich es versuchen würde, so richtig geil on point zu erklären, dass ich mich dann, glaube ich, echt nicht mit Ruhm bekomme.
Verzettel?
Ja, voll.
Ich mich auch.
Wofür das steht, oder was?
Ja, yeah. Nee, beziehungsweise was da drin passiert.
Was die Wirkung?
Ich finde so eine DIY-Box, finde ich, also, das ist ja... Der meistverkaufte und meistbenutzte, was ich nicht was, Artikel nach dem Gitarrenkabel, würde ich mal sagen. Und dass sogar Laien auch sofort wissen, ja, eine DIY-Box, da musst du eine DIY-Box dazwischen machen, wenn es mal brummt oder nicht geht. Oder so.
Direkt,
und
das Ding ist ja, direkt fühlt, als hätte man...
Ja, und das ist halt vielleicht die Standardantwort, also hier geht irgendwas, ja, hast du eine DIY-Box dazwischen? Oder ich habe hier so ein MacBook, da kommen dann so zwei Kanäle raus, ja, dann brauchen wir eine DIY-Box. Nein, Leute, man braucht nicht immer eine DIY-Box, ich finde, es kommt drauf an, aber ich finde es so geil, dass viele Laien oder halt natürlich wissen natürlich, ja klar, hier ist die DIY-Box, oder hier hast du eine Akustikgitarre, da brauche ich eine DIY-Box.
Man darf es einfach nicht hinterfragen. Es ist genau das gleiche, wenn du zwei Amps gleichzeitig anspielen möchtest, wenn du die über eine Pfanne laufen lässt. Und wenn du jetzt kein, zum Beispiel von Lele irgendwie einen P-Split oder den Dual-Switch hast, dann brummen die Dinger und dann schaltest du den P-Split dazwischen und dann gibt es diesen Ground-Switch und dann sagst du immer, galvanische Trennung. Einfach so.
Klingt viel krasser.
Und es stimmt ja, es ist ja, so. Du sagst, warum brummt das nicht mehr, galvanische Trennung? Und, aber das darf nicht
sofort hinterfragt werden. Das kann dir gegenfragen. Ja, ist eigentlich eine Killerphrase.
Genau.
Sollten wir heute auch sagen, immer wenn einer zu viel quatscht oder dass das irgendwie am Ende sagt, muss galvanische Trennung.
Das ist das Codewort.
Genau. Ja, was heißt es denn? Ich habe keine Zeit. Wenn du das nicht machst, dann bist du völlig falsch hier aufgehoben.
Ja, gut.
Aber es ist so. Das ist
platonische Liebe ist auch eine Art von galvanischer Trennung.
Was?
Wow! Okay. Wenn du dich zum Beispiel, ich meine, Beziehungsexperte, Jappo von Glory,
volle Kanne
hat ja jetzt auf jeden Fall auch irgendwie eine heftige emotionale Phase hinter sich.
Oha.
So, und da
ist das auch schneiden.
Hat sich das galvanisch getrennt oder war das doch eher so, war das Kabel durchgeschnitten?
Nee, das war eher ein abrupter Kabelbruch.
Eine kalte Lötstelle.
Kalte Lötstelle.
Ja, genau. Die Litze ist ab.
Eieieiei.
Finde ich gut. Siehst du, also das ist doch zumindest ein geiler Begriff, galvanische Trennung, Litzenbruch, kalte Lötstelle. Auch im übertragenen Sinne kann man aus einem Tech-Talk doch einiges fürs private Gespräch mitnehmen.
Unüberbrückbare Frequenzweichen kann man auch sagen, so falls...
Boah, voll.
Ja,
wir haben uns vorhin auch über andere geile emotionale Momente unterhalten, und zwar awkward bei einer Beerdigung von anderen eingeladen zu sein, auf der Seite zu stehen. Oder wie ich letztens... alleine auf eine Hochzeit eingeladen zu werden und niemanden zu kennen.
Boah, das stelle ich mir wirklich unangenehm vor.
Aber kein Scheiß, ich finde, da muss man einfach so ein bisschen Curiosity mitbringen, aber Wissbegierde muss man sich hinstellen und sagen, ich gucke mir das jetzt an.
Go with the flow.
Ja, es ergeben sich dann auch witzige Situationen. Ich finde, das ist so ein bisschen, hat was mit Überwindung, so ein bisschen 10-Meter-Turm springen auch.
Bist du schon mal vom 10-Meter-Turm gesprungen?
Ja, auch nur einmal, habe ich mir gedacht, reicht mir. Zu viel Thrill.
Habe ich noch nie gemacht.
Echt nicht? Aber 7,5?
Na, das brauche ich auch nicht.
Wo gibt es denn 7,5? Wo gibt es sowas denn?
Gibt es hier zum Beispiel im Stadtbad, gibt es 7,5.
Was ist denn das Stadtbad hier? Gruga oder
Nee, da ist hier direkt am Gilderhof-Center. Wo das Hotel Shanghai heißt. Da ist gegenüber, da ist ein Stadtbad. Und da gibt es den 7,5er.
Das hast du gemacht?
Das habe ich gemacht. Und natürlich, und da hab ich damals beim Schulschwimmen extrem viel Anerkennung für bekommen. Und Gruga Bad 10er, da gibt es den. Da gibt es einen 10-Meter.
Hast du aber auch Arschbombe oder so gemacht?
Nee, also da muss ich schon sagen, also das ist schon alleine... im Gruger, was mal, kennst du das Gruger?
Nee,
also okay, also ist natürlich.
Entschuldigung, tut mir leid. Also,
es ist nicht so ein Ding, wie alle Essener hier sagen.
Ja, okay.
Nee, aber ihr werdet ja in Düsseldorf auch irgendwie so ein Stadtbad oder sowas haben.
Wahrscheinlich.
Ne?
Ich muss dazu sagen, ey, ich wohne jetzt echt.
Du warst einfach zu lange auf Tour die letzten 10 Jahre.
Ich war zum einen, aber auch, ich war viel auf Tour, aber auch zum anderen. Ich bin echt zu einem doofen Zeitpunkt in Düsseldorf irgendwie nach Düsseldorf gezogen, weil ich eigentlich ab dem 1.3. dort wohne und. Ja, das war so die Zeit, als der Lockdown angefangen hat. Sprich, ich kenne Düsseldorf nur als Corona-Stadt. So.
Echt?
Ja, voll.
Ach, krass.
Ja, ich meine, natürlich lockert sich jetzt gerade vieles, ne? Aber so richtig das richtige Düsseldorf ohne irgendwas kenne ich noch gar nicht. Also wird noch eine neue Erfahrung.
Hinterhof-Werkstätten und sowas?
Ja, das gibt's ja alles auch weiterhin. Aber ich meine so, dass...
Ja,
das
aber kennst du gute Spots in Düsseldorf, wo du sagen würdest, boah, geil, da sitzen gute Freaks?
Boah, eher nicht. So ein paar gute Essensspots kann ich.
Ja, musst du nach. Musst du auch.
Und ich habe auf jeden Fall Nachholbedarf. Ja, das stimmt. Das gebe ich zu.
Es zeigt sich ja auch nicht immer sofort. Aber letztens hat mir jemand auch noch von so einem Hinterhofbastler, Frickler, Tüfteln. Tüfteln finde ich sowieso ein richtig gutes
Wort. Was macht denn der Typ?
Gitarrenbau auch.
Ach echt? Wer denn?
Ah, doch, so habe ich eigentlich. Ich lage mich jetzt nicht drauf fest. Und ich habe einfach. Das war letztens bei mir bei einem Geburtstag. Wir waren beide ziemlich schon angetrunken. Hat mir davon erzählt. Ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt. Irgendwas mit. Ich will nicht sagen Meli oder Mehlhorn, ne, was ich krieg nicht mehr hin. Ich frag nach.
Wo ist der denn? Hier in Essen oder?
Nee, in Düsseldorf.
Okay.
Also macht er auch Gitarrenbau.
Ich bin auf jeden Fall auf einer meiner Einkaufsrouten, komme ich immer bei so einem bisschen Secondhand, sieht ein bisschen ramschig aus, aber auch irgendwie ein bisschen geilen Style. Weiß ich aber auch den Namen leider. Er ist Klassiker. Ich bin immer abgelenkt von dem geilen. Die haben so eine richtig geile Leuchtreklame in Form einer Gitarre mit Open. Yes. Und eigentlich würde ich gerne in den Laden nur, um diese Reklame zu kaufen. Aber ich habe noch nicht die Eier gefunden, nachzufragen.
Verkaufen die da momentan? Oder ist das...
Ja, die haben halt übertrieben viel Secondhand-Kram so im Schaufenster. Aber ich weiß nicht, ich habe so die Angewohnheit, immer erst gegen 22 Uhr einkaufen zu gehen und da hat der Laden
meistens zu. In der Essener Nordstadt, so Richtung Vierhofer früher, das kennst du jetzt nicht, aber ich erzähle dir gerne, gab es früher auch die Musikbörse. Hat vor ein paar Jahren erst sogar zugemacht und da hat man auch mal so einen Schnapper bekommen.
Ich bin ja ein Schnapper,
ein altes Schätzchen.
Ich bin gerne so Grabbeltische und so, da
haben wir gerne ein Auge drauf. Hier nochmal ein Tuner, dann nochmal eine DI-Box.
So, was gibt's denn hier noch? So also ein paar Patchkabel, da könnte ich auch noch mitnehmen. Brauchen wir immer.
Kann man immer
auch. Ja, aber die brauchen, ne?
Meine Güte, ich habe mir das auch mal gedacht. Ich habe wirklich Kabel schon aller Couleur so, aber nein, letztens doch auch wieder irgendwelche noch gebraucht und bestellt und
geht immer Kauf. Mehr. Das ist Kram, den man immer braucht.
Ja. Vor allem, wenn das Equipment auch immer mehr so anhäuft.
Ey,
haben Sammler immer besser als brauchen.
Guck mal, und das, ja. Nein, das da, kein Scheiß, das sagt mein Kumpel, René sagt das auch immer, haben es besser als brauchen.
Direkt widersprechen.
Das Ding ist, ich will es ja nicht nur haben, ich will es ja brauchen.
Noch besserer Ansatz.
Und deswegen, es ist nicht so, dass ich es nur haben will und dann liegt es rum, sondern ich brauche das einfach. Das ist dann noch viel, viel notwendiger. Also es besteht eine ganz hohe Dringlichkeit, dass ich mir dann kaufe. Ob das dann am Ende rumliegt und dann auch nicht unbedingt Anwendung findet, ist nochmal eine andere Sache. Weil, habe ich mich letzte Woche auch gerade rausgefunden, gerade ein neues Live-Setup zusammengestellt und dachte mir, ach scheiße, dann brauche ich ja wieder hier so ganz andere Kabel. Und dann so, geil, habe ich alles. Okay. Mega. Und dann war es da, obwohl ich es vielleicht im ersten Moment nicht gebraucht habe, ich brauchte es dann am Ende wirklich. Und jetzt ist mir noch eine Sache gerade aufgefallen, weil wir vorhin über 10 Meter Sprungturm und Karrieregeilheit gesprochen haben. Du meintest ja, du bist vom Turm gesprungen und da gab es Anerkennung für. Und dann denke ich mir so, okay, wow, ist das eine Begeisterung für den anderen? Stillt das Eindruck, wenn der eine das sich traut und nicht? Also es ist ja eigentlich eher Überwindung, was die anderen dann ja honorieren, deine Mitschüler sozusagen.
Ja.
Und dann ist es ja auch so, eigentlich ist es ja auf Wettbewerb gegründet. Und Dinge haben zu wollen, ist ja zum Beispiel, liegt ja nicht an Wettbewerb. Mich interessiert es ja nicht, ob der andere noch mehr hat oder nicht. Weil unterliegt man vielleicht auch einem Gear Acquisition Syndrome. Aber.
Stimmt, was bedeutet
das? Das meinte ich ja gerade. Mir geht es ja nicht darum, um das nur haben zu wollen, sondern geht ja darum, dass ich das ja brauche.
Du willst ja benutzen.
Es wird ja auch benutzt.
Ja.
Voll. Und ja, genau. Das ist ja auch wichtig. Aber es will ja auch benutzt werden. Klar, dass es auch mal rumstaubt und rumliegt, so, ja, ist ja logo. Aber irgendwann braucht man das ja auch dann immer wieder. Und das unterliegt halt nicht einem Wettbewerb, sondern einfach nur seinem ganz klassischen Sammelbedürfnis.
Voll. Das Schlimme ist, das artet halt schnell aus. So, gerade wenn ich mir so Leute angucke, die so... Als ich die Gitarrensammlung vom Kuddel gesehen habe... Ich habe mit Tom letztens einen Job gemacht für die Hosen, also beziehungsweise ein bisschen Studiokram rumgefahren und habe diese Liste gesehen mit wie vielen 96, keine Ahnung, 75 Gitarren und alleine dieser extra Raum hinten, wo nur Koffer und es war einfach so, Junge, was ist da los?
Das ist diese Maßlosigkeit.
Wirklich. Und dann gibt es Leute, die sammeln dann Boutique-Pedals
und ja, so ein Kram.
Das ist auch nochmal so eine krasse Szene. Auch.
Ja. Das ist auf jeden Fall, und da muss ich sagen, da bin ich aber auch nicht drin. Bin ich überhaupt nicht drin. Deswegen finde ich das ganz interessant, also wie das nicht in so einer WhatsApp-Gruppe ja dann auch so verhält, dass, zum Beispiel, weil letztens total irritiert in unserer WhatsApp-Gruppe, du hast irgendeine Gitarre gepostet und Olli hat es sofort gesehen, was für ein Jahrgang oder
ja,
aus welcher Ecke das war.
Ja.
Krass, hätte ich nicht geschnallt. Dachte mir auch, wow, was für ein Freak.
Ja.
So. Und es gibt natürlich Leute, klar, da gibt es immer halt, wie gesagt, das ist das Gear Acquisition Syndrome. Kurz GAS.
Das ist immer geil.
Und das unterliegen manche Leute natürlich und ist auch okay. Ist ja sehr geile Instrumente, top, ist auch geil, das mal auf so einem Haufen zu sehen. Aber ich muss das nicht haben, aber es ist auch was anderes, wenn man sich trotzdem auch mit allen möglichen Dingen auskennt. Und da muss ich sagen, war ich super überrascht und deswegen verteile ich ja einen galvanischen High Five an Olli Kaminski. Weil ich da echt, da hatte ich zum Beispiel Respekt empfunden und gedacht, wow,
ja.
Anerkennung. So wie du als vom 10-Meter-Turm springen und so. Fand ich das von Olli auch, dass er das sofort gesehen hat, dass die nicht aus den 90ern waren,
ja.
Die Gitarre. Was war das für eine?
Ich habe mir eine Gibson S Paul Custom gebraucht letztens vom Kunden, der hatte die vor Anfang des Jahres hier gehabt und dann habe ich den Koffer aufgemacht, habe sofort gesagt, ey, wenn du die jemals verkaufst, sag Bescheid. Und dann wollte er die verkaufen und dann waren wir uns aber nicht sicher, weil ich dachte erst beim ersten Blick, dass das eine 90s wäre. War sie aber nicht und dann war ja dann besagte WhatsApp-Konversation, wo ich dann mal in die Gruppe gefragt hatte, ey, laut Seriennummer, was könnte das sein? Obwohl du ja auch, ich habe ja auch selber quasi mal die Seriennummer gegoogelt, um zu gucken, wo die herkommt. Und da stand übereinstimmend 2001. So, das, was der Kaminski auch gesagt hat.
Ja.
Und dann hatte ich nochmal zwei Bekannte von mir gefragt, den Jack und den Wolle, ganz liebe Grüße. Die Gibson-Spezies vorm Herrn, muss man auch sagen. Also die auch aus dem FF eigentlich alles können. Und die meinten beide so, ah, bei Gibson weiß man nie. Die haben manchmal ganz viele komische Nummern mit Seriennummern gemacht. Die könnte aus den 90ern sein. Ich glaube aber eher, das, was hinten drauf gestanzt ist. Und da würde ich sagen, die ist von 2001. Völlig in Ordnung und die habe ich mir gekauft.
Ja. Cool, ja. Spielt die sich gut? Also das macht Bock. Also.
Hängt schön an der Wand.
Ja. Ich wollte gerade fragen, war das eher so ein Ding, wolltest du haben, weil du weißt, hast du Bock zu spielen oder eher so, ey, kennt man ja auch, so dieses,
voll.
Oh, das wollte ich immer haben und eigentlich will ich es auch nur besitzen.
So, also ein bisschen, ja, das ist jetzt meine insgesamt dritte Gibson, die ich mal so hatte. Ich habe immer noch diese Firebird, die werde ich auch nicht abgeben, weil das ist einfach, die sieht geil aus.
Ja.
Und ich hatte da vorne R7 Goldtop von Gibson gehabt, vor ein paar Jahren mal aus dem Custom-Shop. Und ich bin mit denen nicht warm geworden, aber ich bin einfach mehr Strat-Player. Also ich kann mit beiden spielen, aber ich finde Strat einfach geiler. So, ne? Trotzdem werde ich die natürlich auch live dann auch mal spielen, aber ich weiß ganz genau, die wird auch lange irgendwie im Schild, also die wird nicht im Koffer stehen, das nicht, aber die wird schön an der Wand hängen. So. Und ich werde die jetzt auch nicht, da muss ich auch gestehen, weil die Dinger werden eigentlich bei Reverb so für 4,5 bis 5 gehandelt. So. Also ist jetzt auch keine richtige Wertanlage, aber zumindest so, dass man die nochmal gut weiterverkaufen kann. So. Und deswegen halte ich die und ja. Und dann habe ich mir noch eine Japan-Tele gekauft.
Schick.
Ja.
Hat er sich gegönnt.
Da habe ich mir gegönnt, genau.
Also, ja. Schon, also sind was in diesem Jahr bei dir zwei Instrumente dazugekommen?
Exakt, ja.
Ah, ja. Guck an.
Ja. Nur zwei, genau.
Nur zwei.
Nee, das war jetzt einfach, das ist auch vom Stammkunden von mir, habe ich die abgekauft und die hängt jetzt hier oder liegt da hinten auseinandergeschraubt, weil die gerade neue Bündel noch bekommt. Weil ich eigentlich vor dem Urlaub noch schaffen wollte und das heißt, die wird niemals fertig
werden. Geil. Ey, ganz ehrlich, aber fair enough, ich meine.
Ist so.
Ja. Das Ding wird ja auch alles gewertschätzt, Instrumente, und es muss ja auch erhalten werden.
Ja,
keine Ahnung. Vielleicht ist das ja irgendwie auch mal so, dass man in 20, 30 Jahren den Kids irgendwie erklären muss, nicht nur, was irgendwie früher mal eine Welt ohne Klimawandel.
Genau. Ohne Masken.
Ohne krasse,
ja, ohne Abstand.
Stündende Umwelteinflüsse, sondern auch noch mit Analogtechnik. Was ist Analogtechnik?
Ja,
so, ja, das ist da all das, was genau vor Digitaltechnik war. So. Und das ist natürlich ein geiler Gegenbeweis, der sich ja anscheinend auch schon sehr lange hält. So. Und am Ende ist es dann halt nicht mehr irgendwie Paul's Repair Shop, sondern Paul's Vintage Shop dann in 30 Jahren.
Da ist düster, aber weiß ich nicht. Ja,
was?
Ja, ich weiß nicht.
Bock drauf?
Nein, ich kann mich mit so Fragen schwer auseinandersetzen.
Muss ja nicht, weil ja Angst vor Projektion.
Alter. Ich komme damit nicht klar.
Was in 30 Jahren ist?
Ja, ich ich will nicht alt werden. Ich will immer so schön bleiben, wie ich bin.
Das ist eine richtig geile, eigene, ehrliche Aussage.
Ich habe wirklich ganz große Probleme damit. Also
ja.
Das ist auch Deep Talk, was wir
jetzt aber sollen wir die Plexiglasscheibe verdunkeln?
Nein, es wär mir lieber, aber ich komme damit. Ich krieg da wirklich Beklemmung. Das ist
krass.
Ja.
Da müssen wir einfach, ja, das sehe ich schon. Das waren heute schon sehr viele philosophische Themen.
Ja, das ist Pauls Philosophie.
Ja,
Pauls Offenbarung. Die Leiden des jungen Schmoranz.
Ja.
Ja, nein. Ey, sind wir ja alle irgendwie. Wir sind ja alle noch, wir sind alle Mitte 30, ne? Anfang Mitte 30. Ja, ist doch so, oder nicht? Tom?
Jakob, richtig.
Ja, so. Und gut, Olli, ja, wie alt ist Olli?
Ich glaube,
Olli altert nicht.
Er ist auch Mitte 30.
Ja, okay, also sagen, schön, der kann ja jetzt auch nichts sagen.
Ja, wie alt bist du, Olli?
Ich glaube, der Olli ist 39.
Ah, okay.
Würde ich jetzt, also aber vielleicht auch 38, ich weiß es nicht.
Hey, können wir denn nicht antun? Ich glaube, wir müssen mal
36.
Okay, ich sag einfach mal.
Ist näher an der Mitte 30.
Ich sag einfach mal 34. Wird dann nicht sein bestimmt. Nee. Wahrscheinlich hat keiner von uns recht. Ist ja egal, wir spielen hier kein Lotto. So, aber ich glaube, dem Charmeur das schon so ein bisschen.
Ja, oh, 34, ja, toll. Wenn die wüssten.
Es ist ja subjektiv. Wenn du auf deine Frage zurückzukommen mit diesem Paul's Vintage Shop. Ey, kann natürlich alles sein. Ich muss aber auch gestehen, das will ich hier nur einwerfen. Wenn ich hier in 30 Jahren, wenn ich so weit jetzt irgendwie denken kann, wenn ich hier immer noch so hier stehe und dann nur komplett gealtert bin, kriege ich,
nein, das kann nicht, das wird doch nicht passieren.
Das.
Weil das ja anscheinend auch nicht das ist, was du willst. Also würdest du nicht sehen, also gibt es ja auch gar keinen Grund davor, ne, irgendwie eine kryptische Angst zu haben. Aber wir wollen hier ja wirklich was ist das für ein Psychotalk? Ich will noch mal ein Bier. Wie sieht's damit
aus? Ja, ich hole dir eins. Ja, willst du einen Stauder oder einen Veltin?
Ich will gerne einen kleinen Stauder.
Okay.
Ist auch praktisch mit der Bude direkt gegenüber.
Ja, das stimmt. Das ist auch die
schnell versorgt.
Ist wirklich so. Also ich habe leider, wenn du gleich mal ein Bier möchtest.
Nein, ich trinke ja nicht.
Okay. Trinkst du echt gar nicht?
Ey, so selten. Also es ist echt, keine Ahnung. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich exzessiv was getrunken hätte, weil ich Bock hatte zu trinken. So. Also passiert ganz, ganz selten.
Wollt ihr Schokolade?
Danke.
Okay.
Danke.
Soll ich das aufmachen?
Nee.
Okay, ich auch nicht, danke. Jetzt macht der.
Da.
Okay, ja, schön. nein, es gibt ja...
Man muss ja auch einfach mal nach einer gewissen Phase, jetzt warst du natürlich auch im Urlaub, hattest auch Zeit zu reflektieren.
Das stimmt.
Dein Shop war geschlossen, deine Kunden waren bestimmt auch riesen enttäuscht.
Voll.
Wie kann es sein, dass auch ein Paul mal einen Urlaub braucht?
Wie jetzt? Der kann nicht reparieren.
Wie, der hat in der Pandemie hat der nur gearbeitet. Das kann er doch mal ein bisschen
eine Runde weiter.
Ja, das stimmt. Und der kauft sich
das natürlich gekauft. Hat
er. Genau so. Und
läuft bei dem.
Und der will 75 Euro für ein Setup
machen. Ich glaube, das ist alles eine ganz. Das war eine ganz wichtige Belohnung für die harte Arbeit, die du in den letzten Dreivierteljahren neben dem Podcast ja auch noch gemacht hast. Ich meine, man hat es ja bei deinen Postings gesehen auf Instagram. Wie viel abgefahrene, unterschiedliche Gitarren da auftauchen. Und ich muss auch sagen, wow, ich hätte auch nicht die Power und die Zeit gehabt, natürlich das mit all diesen verschiedenen Modellen auch so auseinanderzusetzen. War auch viel bestimmt Interessantes dabei.
Ja, klar. Also ich glaube immer noch, die beiden Highlights sind immer noch diese, diese Evertune-Geschichten nach wie vor noch gewesen, weil die einfach, das hört sich so böse an, aber sind halt Timesucker-Arbeiten.
Wie lange brauchst du von dem Umbau von so einer
Evertune? Aufwendiger Kram, ist so abartig. Ja.
Also sagen wir mal so, jetzt mal rein, ich muss auch gestehen, damit gehe ich auch dann offen ehrlich um, man hat ja, nennen wir das in Anführungszeichen, so ein bisschen Berührungsängste. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass man jetzt denkt, so Gott, ich mach was kaputt, das jetzt nicht, aber eher so, du denkst alles erstmal nochmal dreimal durch, bevor du nämlich die Oberfräse ansetzt, weil wenn du das, also es fängt ja damit an, die Schablone nachher aufzulegen oder loszulegen, ist nicht so das Ding, aber wenn du dich halt vorher einmal vermessen hast, wenn dann nachher die Oktave nicht mehr passt oder sowas und die Brücke falsch ausgerichtet ist.
Das Ding tot.
Wirklich.
Also ja, dann, komplett, dann kannst du es wegschmeißen.
Genau, total Schaden. Ja, genau. Diese Evertune-Systeme, mir hat das auch ein Kumpel erzählt, beziehungsweise ein Punkrock-Band Wieso, die spielen auch alle Evertune-Systeme.
Okay.
Kein Scheiß, Axel ist ein richtig krasser Freak auch. Richtiger Gear-Nerd. Der kennt sich ultra aus mit allem möglichen Zeug, also Studio-Recording-Technik, aber Gitarren auch so. Der spielt schon seit Ewigkeiten so eine Ibanez-Gitarre und so und baut da auch selber immer die Pickups ein und Flöte da und baut sich sowieso alle geile Bühnen-Setup-Systeme und sowas und hat jetzt auch ein Live-System entwickelt, wie die zum Beispiel von Camper weg sind, sondern nur noch beim Laptop sozusagen Gitarre-Sounds bauen und das richtig krank ausgecheckt ist mit einem latenzfreien Dante-System und mit Playback und einfach Computer-Tracks und sowas. Aber der Gag ist auch, dass der gesagt hat, ich habe während dem Singen und Leute unterhalten auf der Show keine Zeit zu stimmen. Es nervt total, wenn ich da abgelenkt bin. Und die Evertune-Systeme halten bei denen verfickt. Ja. Er wollte es nicht glauben, aber es hält die ganze Scheiß-Show
so.
Ich habe gesagt, ich spiele nur noch mit den Evertune-Dingern. Voll geil. Und dann haben die es da am Anfang selber reingebaut und haben das wirklich mit der Hand richtig rausgehackt mit so einem
Ding.
Und dann
dachte ich auch so, Gott, mit
Buttermesser. Ja, dann dachte ich, das dauert so ein, zwei Stunden, nix da. Das hast du fünf Stunden dran, dann hat nur Holz rausgehobelt.
Also ich muss jetzt auch gestehen, eigentlich, ich habe ja relativ lange Vorlauf dann auch gehabt. Ich sag dann auch, wenn ich die Dinger da habe, ich gebe mir die bitte 3 Wochen vorher vor Abgabe. Nicht, weil ich 3 Wochen da dran sitze, aber trotzdem, damit du dann einmal so ein bisschen nicht drauf einlassen kannst. Das geht ja nicht
einfach. Geil, ist das auch wie so vom 10-Meter-Turm einfach Überwindung wieder und das dann auszuprobieren?
Nee, ich glaube, wenn du einmal, also ich habe festgestellt, ich habe ja jetzt den zweiten Umbau gemacht und ich glaube, der erste bei einer LTD mit einer Paula ist schwieriger, finde ich, als das jetzt bei einer Telly-Style oder Strat zu machen. Trotzdem, wenn du einmal drin bist, ich meine, das Gute ist, wenn du einmal die Schablone ausgerichtet hast, die erste, und hast die Oberfräse angesetzt und weißt, danach ist erstmal egal. Weißt du, was ich meine? Also dann bist du drin und dann fräst du alles so weit aus, wie das auch nach Maß funktionieren soll. Und wenn dann alles weg ist, dann musst du halt trotzdem noch, also du musst halt ein bisschen nacharbeiten, weil dann musst du gucken, okay, dann warst du an einer Stelle vielleicht nicht tief genug und so weiter, weil da musst du ja auch genug arbeiten können. Du musst ja, die Seitenreiter müssen vernünftig eingestellt werden, pipapo.
Muss auch tief rein in den Body, gell?
Voll.
Also, wie viel Zentimeter geht das rein?
Du brauchst eigentlich für eine, wenn du Strat-Tedel-Style hast, muss die Zagenstärke eigentlich mindestens 4 cm sein.
Aha.
So, und es war jetzt zum Beispiel, das kann ich ja kurz erzählen, ich habe das jetzt bei einer Harley Benton letztens gemacht.
Also wirklich jetzt
zum Ausprobieren.
Jetzt no shit talk. Ich meine, wenn man dann als Kunde die wirklich, sind wir mal ehrlich, 300 Steine für so ein Evertune.
Für eine 100-Euro-Gitarre?
Für eine 100, das ist doch mit, wie sagt man, mit Kanonen auf Spatzen.
Ja, sagen wir mal so, oder? Ich glaube, also da bin ich jetzt auch sehr diplomatisch. Schönen Grüß an den Jens, falls du gerade zuhörst.
Sorry,
Jens.
Nein, da muss man sich nicht für rechtfertigen, was das für ein Modell ist.
Ich gebe dir recht, Japo, weil natürlich ist es so, wenn jetzt, glaube ich, jemand reinkommen würde und sagt mir jetzt, hör mal, ich will mir eine Harley Benton für 300 Euro kaufen, will einen Evertuner reinbauen. Was sagst du dazu? Und sage ich, nein, Mann. Ich bin ja, da würde ich dem nicht empfehlen, ganz klar. Wenn es aber der Kunde die schon hat und der Bock auf die Gitarre letztendlich hat, weil da auch schon Fishmans drin waren und sowas, dann, und der das System auch schon hatte, dann sage ich natürlich, ey, ich mache dir das. Muss auch sagen, also ich kürze das ein bisschen ab, ich hatte da extrem viel Stress gehabt mit, aus dem Grund, weil ich mich nicht verfräst habe, aber die hatte einen Setneck gehabt, die Harley Benton, also sprich eingeleimter Hals und eine Tune-O-Matic am Ende. Also die hatte eine Tune-O-Matic quasi vorher drauf gehabt. Und ich habe alles fertig gemacht, habe die Saiten drauf gezogen und du konntest die Saitenlage bei dem Evertune nachher nicht hoch genug einstellen, sondern die Saiten lagen immer auf dem Griffbrett.
Oh, da hätte ich auch gespitzt, muss ich sagen. Aber das gerade am Ende dann.
Also du warst mit allen fertig so, ne? Also so, du warst mit allen fertig und die Saiten lagen immer auf dem Griffbrett. Komplett. So, und ich dachte dann so, okay, was haben wir jetzt für Optionen? So, weil ich habe da mal hin und her gerechnet, okay, das Ding ist jetzt, wenn das jetzt nicht geht, dann ist dies nicht spielbar. Ja. Also das geht nicht. Und dann mal geguckt, was die kostet 300 Euro. Und dann wäre das halt insofern, wenn das jetzt alles nicht funktioniert hätte, habe ich gesagt, okay, Lehrgeld, ich muss jetzt eine neue bestellen. Ich muss dann da jetzt die Fishmans wieder einbauen und das ist alles nie passiert und bla. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe dann quasi mir aus so 3 mm Presssparen, habe ich quasi so einen Razer dann halt ausgefräst, um dann die Grundplatte einmal zu unterlegen.
Richtig fett.
Ja, genau.
Jetzt, so, ne? Da muss man auf einmal anfangen zu tüfteln. Genau. Das ist dann ja, Custom Shop Scheiße.
Natürlich, auch. Aber trotzdem ist dann so, wo ich mir dann denke, so, boah, es fuckt dich dann eh schon ab, weil du bist eigentlich fertig und jetzt musst du das noch machen. Und am Ende waren es wirklich so dieser Razer, hatte 3 mm Stärke und ich hätte auch keinen stärkeren nehmen können, weil dann die Pinne von der Grundplatte von dem Evertune
hätten unten angesetzt.
Genau, die hätten nicht mehr, sonst hätten die nicht mehr da reingepasst. So, deswegen war das halt Optimum. Und es hat so gerade eben funktioniert. Ich musste dann nachträglich nochmal 2-3 Bünde abrichten, weil die so ein bisschen kipplig waren. Und so, dass man auf jeden Fall die Gitarre spielen konnte. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum ist das so? Und am Ende ist es so, dass da liegt dann aber einfach an Harley Benton und der 300-Euro-Qualität, dass der Halswinkel, der stimmt eigentlich nicht im Verhältnis, wie die Saiten über dem Body laufen. Dadurch, dass aber eine Tune-O-Matic da drauf war, eine Tune-O-Matic kannst du ja, aber du kannst ja richtig hoch und runter schrauben, weil die Bolzen von der Tune-O-Matic sind ja extrem lang. Mhm. Und dann kannst du quasi das kompensieren, dann schraubst du den Pickup noch ein bisschen weiter rauf und dann kannst du den nicht richtigen Halswinkel vom Werk aus natürlich irgendwie kompensieren, aber das Evertune-System.
Geil, okay. Das ist interessant.
Hat irgendwann seine Grenzen, das klappt einfach nicht so. Und ich wusste dann auf jeden Fall so, okay, vielleicht bei einer... Bei einer günstigen Gitarre würde ich das, glaube ich, zukünftig nicht mehr machen. Also dann würde ich
und
dann
du willst jetzt auch nicht irgendwie den Gitarrenhals, kannst du ja auch nicht schräg an den Body ansetzen, nee,
weil dann ist
ja die Oberfläche...
Genau, es war Setneck gewesen, so, wenn das jetzt zum Beispiel ein Schraubhals wäre, dann hätte ich halt irgendwie die Halstasche tiefer fräsen können oder sowas, sodass dann der Hals ein bisschen tiefer kommt oder so.
Aber wow, und da ist man halt voll bei diesen Holzarbeiten, wo ich auch sagen muss, hey, das ist überhaupt nicht meine Welt. Das finde ich auf jeden Fall krass. Ich kann richtig krass nachvollziehen, dass du da anfängst zu schwitzen.
Klar.
Bei mir schon so bei, wenn nur der Pickup-Rahmen nicht richtig passt und da muss man irgendwie hier kannst du beim Pickup tauschen. Oh ja, gar kein Problem. Dann sind die da drin, nachdem man die ganzen Kabellage durch so eine Semi-Akustik durchgefriemelt hat und dann so, ach du Scheiße, die stehen ja total weit ab. Wieso passt das denn nicht mehr so? Ja, das sind ein paar Millimeter unterschiedlich, dann kommt fast kein Sound mehr aus der Gitarre. Da habe ich auch angefangen und dann musst du überlegen, wie bocke ich die jetzt auf? Mache ich da wieder neues Holz rein? Und dann fängt das halt an, diese Arbeit. Und das ist aber Tüftelteil.
Ja, genau. Und am Ende ist es natürlich so, rückblickend, man ist dann, hat daraus gelernt, aber trotzdem ist das so auf den letzten Metern, wenn du mit allem fertig bist. Und ich weiß auch, das fand ich auch richtig krass, da muss ich gucken, ob ihr euch das vorstellen könnt. Und zwar von der Kante vom Evertune zum Pickup-Rahmen vom Bridge-Pickup. Da sagen die bei Evertune, gibt es zwei Varianten. Wenn die Gitarre einen Pickup hat, kann man das von oben alles wegfräsen, dass man ein großes Loch hat, weil da drüber ja ein Pickup sitzt. Der Pickguard sitzt, sorry. Mhm. Wenn die keinen Pickguard hat, dann muss man quasi wirklich dieses Stück Holz, was da noch zwischen Evertune und Pickup-Rahmen steht, stehen lassen, weil sonst sieht man das Evertune-System komplett. Ey, ich musste das auf 2 mm oder 1,5 mm, musste ich das so von von oben halt weg, also von der Rückseite wegfräsen, dass wenn du da auf das Holz drückst, also wenn du da ein bisschen zu fest drauf drückst, ne, ist das durch, genau. Aber das musstest du machen, hey, mal, damit die Seitenreiter noch funktionieren. Also es war wirklich, krass, also gefühlt Fräsen am Limit.
So. Ja, wirklich. Und sag mal, wie arretiert sich dieses Evertune-System dann im Body? Ich meine, man nimmt da nach unten relativ viel raus, mhm. Deswegen hast du schon gesagt, bei einer 4 cm Gitarre sind es wahrscheinlich dann, wie tief gehst du da? 3 cm?
Ja, du musst glaube, boah, warte mal, das jetzt.
Egal, ja, aber fast unten durch, aber arretiert man das so an den Seiten dann? Oder
was meinst du mit arretieren?
Naja, dieser ganze Block, der wird ja eingesetzt. Und ja, wenn genau. Da vorne der Pickup ja auch noch ein Loch ist, wo soll denn der sich dann noch festhalten? Kann ja nicht nach unten festgeschraubt werden.
Nee, du machst dann, also es sind zwei Systeme. Wenn du das Paula-Style jetzt zum Beispiel nimmst, dann kommt ja Tune-O-Matic und Stop-Tailpiece weg. Und an der Stelle, wo das Stop-Tailpiece sitzt, da wird das mit zwei Bolzen auch genauso wieder da jetzt ist.
Verstehe links schon, und rechts, aber genau, wenn dann hier der Pickup ist, du meinst da gerade diese Übergang?
Genau, die
zwischen,
meine ich.
Ja,
genau.
Zwischen dem Steg und dem Pickup-Loch. Ja. Der muss ja dann, der war dann auch super dünn.
Ja, aber dann ist es dann nach vorne weg. Nee, da hat es keinen Kontakt gehabt, weil die Brücke wird dann bei den Strat-Systemen von hinten mit so vier Gewindeschrauben einfach dann verschraubt. So, das geht dann in das System rein, die siehst du gar nicht. Also die sind verschwunden quasi. Okay. Das geht dann schon. Das Doofe ist halt, ich hatte das mit einem Benia hier gemacht, der hat dann immer auch mal nochmal nachgemessen, so nach dem Motto, ey, wo ist jetzt der Fehler? Das Doofe ist, du kannst das nicht richtig simulieren, weil wenn die Seitenreiter keinen Zug haben, dann hängen die nach hinten drin. Die flippen quasi erst nach oben, wenn du die auf Spannung bringst. Dann kommen die so nach oben und dann siehst du erst, okay, was passiert hier jetzt gerade? So, und dann muss man gucken, wie das jetzt läuft oder wie das nicht läuft. Und da gibt aber auch Evertune auf der Seite keinen Hinweis jetzt drauf, dass das so sein kann. Was aber zum Beispiel ist, wenn du die bei einer SG einbaust, irgendwie Gibson-mäßig, dann kann das sein, weil eine SG manchmal zu schmal ist von der Zargentiefe her. Ich habe es gesehen, sieht unglaublich potthässlich aus. Du musst von hinten, machst du dann quasi wie beim Floyd, hast du ja dann so eine Backplate, aber bei Evertune ist die noch viel größer und länger. So, und das
Evertune. Ein richtiger Schweizer Käse.
Ja, genau. Also die Gitarre ist danach eigentlich.
Kannst du mir das mal kurz einbauen?
Genau, kannst du mal eben.
Insight da eigentlich ist, bei diesem, was da eigentlich so gitarrenbaumäßig alles passiert bei diesem System. Das ist krass, das ist einfach riesig.
Ey, tatsächlich finde ich eine Band, Ethereum, finde ich auch, arbeitet eine schwedische Band. Der Gitarrist von denen hat, der spielt ganz viele so Gibson Flying V's.
Ja.
Und die sind nämlich auch mit Evertune und die sind teilweise, ey, die wiegen gar nichts mehr, weil die halt in der Mitte, das ist halt alles weggefließt, ja. Weil halt irgendwie so ein Evertune drin ist.
Ja.
Und der hat auch keine Abdeckplatten hinten drauf und so, das ist dann einfach offen, halt innen drin so ein Gerippe irgendwie, Metallgestänge, wo du halt diese einzelnen Module auch siehst. Und
geil, eigentlich fast wie so Steampunk.
Ja, genau, halt prinzipiell voll, ja. Eigentlich auch das, ja. Aber ja. Du siehst halt einfach, wie viel von der Gitarre weggenommen wird. Und oh,
geil, also Steampunk-Gitarre mit so einem kleinen Dampf, mit so einem Dampfkessel, der dann so brodelt immer. Dann kannst du dann auf Knopfdruck, fährt dann so hydraulisch sozusagen, kannst du dann die Tuner bedienen oder die fährt die Seitenlage hoch und runter.
Du müsstest die eigentlich nur mit LEDs dann noch so beleuchten, so damit das richtig geil aussieht. Aber nichtsdestotrotz, bei der SG, da wollte ich mal sagen, ist es so, eine SG ist eigentlich ganz oft zu schmal und dann guckt das ganze System unten raus. Und dann musst du, das empfehlen die, da musst du von hinten quasi diese Backplate unterfüttern, damit das System quasi verdeckt.
Muss man so ein Sofakissen
hinten. Ja, genau, wie bei der alten Gretsch, so ein Gitar, ja genau, so ein Pillow hinten, genau. Ja, dann einfach so Druckknöpfen drauf machen. Nee, aber da muss ich sagen.
Das ist wie so ein Betttablett.
Und Tom, das sage ich dir jetzt noch, eigentlich ist es so, da hast du ja auch schon gesagt, als ich die, du brauchst am Ende für jede Gitarre eigentlich eine andere Schablone. Für Paula brauchst du einen eigenen Schablonensatz, Strat Tele ist die gleiche, für 7-Seiter brauchst du logischerweise auch einen eigenen Schablonensatz und für 8-Seiter auch. Und ich kriege jetzt wahrscheinlich, also ich habe jetzt Paula habe ich gemacht, jetzt habe ich einmal Strat Style oder Strat Tele so zusammen gemacht für 7-Seiter und jetzt kriege ich wahrscheinlich noch eine Jim Root Tele zum Evertune. Das heißt, ich brauche nochmal eine 6-Seiter Schablone und pro Schablone.
Die Schablone habe ich mal für den Daniel bestellt.
Ja, genau, so, die kostet aber einfach 150 Euro so, ne? Und das muss man schon sagen. Die ersten, also du musst das dann regelmäßig machen, damit sich die Schablonen irgendwie so ein bisschen
orientieren. So,
das
ist so.
Ach, krass.
Das ist richtig. Weil du kannst ja dem Kunden jetzt nicht sagen, so die Schablone stellst du mir nicht in Rechnung, weil du behältst die ja selber so.
Der geht ja davon aus, der kommt zu dir und du hast natürlich das Werkzeug, was man braucht.
Natürlich, genau, aber natürlich ist es so, das muss man den schon lassen, die geben die Schablonen halt mit und nochmal dann alle Werkzeuge, alle Bohrer und sowas, die man schon dafür braucht, halt alles in Inch halt gerechnet, in Zoll, das liefern die schon mit. Aber am Ende ist es so, wenn ich jetzt sage, also ich nehme für den Evertune Einbau zwischen 250 bis 300 Euro. Und wenn ich jetzt aber mir alle Schablonen dafür hole, bin ich erstmal 450 Euro los. Ja, weißt du so? Und das muss ja dann irgendwie, bis sich das richtig rechnet, muss ja echt ein paar gemacht haben.
Also musst dein Laden zu dem Evertune Hotspot Nummer 1 machen.
Kannst du ja. Du kannst ja bei Evertune, dem musst du
ein Video schicken. Ja, genau. Ja, kannst du listen lassen. Ja,
genau. Aber dafür
wollen die Videos. Kannst du dich wirklich als Official Evertune Einbauer irgendwie da bewerben. So, ja.
Krass, aber ja, ist ja dann auch wirklich voll die Operation. Heftig.
Was für ein Einkauf.
Ja. Ja, ist es.
Ich habe das tatsächlich mal richtig, ich hatte das erste Mal bei Powerwolf mit diesen Evertune-Systemen zu tun.
Ja.
Und wie wir vorhin auch schon kurz drüber hatten, dachte erstmal, was ist das für ein Quatsch? Irgendwie, das wird sich nicht durchsetzen. Ich war auf jeden Fall sehr falsch. aber dann habe ich für einen Kumpel, der fragte mich dann, der hatte nämlich diesen Jim Root Telecaster. Mhm. Der hat mich dann gefragt, ey, kannst du das für mich einbauen? Und ich dachte so, ja, ich bin jetzt kein Gitarrenbauer, ich bin Gitarre-Tech auf Tour irgendwie, aber ey, kriege ich schon irgendwie hin, so mach das mal, bestell da mal den Kram, schick mir das, ich kümmere mich drum.
Ja.
Und habe dann auch erst realisiert, so, boah, Junge, okay, ey, scheiße, das ist nicht mal eben so, ich nehme mir 2-3 Tage Zeit dafür.
Ja.
Und habe dann auch mit dem Daniel, irgendwie mit dem Schippers, dann irgendwie viel Kontakt gehabt und dann auch die Schablonen organisiert. Er hat das dann geilerweise für mich auch gefräst.
Ja.
Und dann trotzdem halt alleine der Einbau und das Einstellen, das erste Mal alles, das ist so viel
Gefriebel, genau, weil du denkst,
so viel Kram.
Voll. Du denkst ja erstmal, das ist jetzt irgendwie Floyd Rose, ist es ja gar nicht. Nee, hat gar nichts damit zu tun. Aber man denkt da vielleicht damit. Wegen den Federn.
Ja, oder so. Genau, wegen diesen einzelnen Modulen. Irgendwie genau. So. Das ist ja das Gleiche. Nee, das ist was ganz anderes.
Und das Geile ist, das hat mich auch mal ein Kunde gefragt, meinst du, ja, ich würde das auch gerne bei mir eingebaut haben, ist das viel Aufwand? Und ich glaube, viele checken dann erstmal nicht, wenn man das nur von oben sieht. Dann sieht man immer nur quasi diese Platte. Und
aber wie weit das unten drunter
genau, und wenn dann siehst, was das für ein Moped dann quasi ist, dann merkst du erstmal so, ey Freunde, wisst ihr, was da alles weg muss, vor allen Dingen, wenn du hier wie heißt es, wenn du nach einer Strat jetzt machst, die hat ja zum Glück schon eine Tremfräsung, das geht ja noch, aber wenn du jetzt eine Telly hast oder eine Solid Body, wo nix, Solid Body sag ich schon, eine Gitarre mit einer Fixed Bridge, so, die hat nix, da muss so viel weg, ne? Und am Ende dann auch so, wenn dann jemand sagen würde, ey, ich will da wieder zurückgebaut haben, ist also nicht unmöglich, aber es
macht ja keinen Sinn.
Nein, also ist eigentlich ist
also das ist eine Entscheidung,
One-Way-Ticket.
Das ist so. Genau, Commitment, ich gebe die Gitarre jetzt. Das passiert jetzt.
So. Genau, das passiert
noch. Ja, aber ist auch interessant, finde ich ganz. Aber sag mal, wie viele gibt es da verschiedene Versionen oder Modelle von diesen Evertune-Sachen?
Also klar, 6, 7, 5. Ne?
Für je nachdem, wie viele Seiten man hat.
Ja, genau, klar.
Für 7 Seiten, für 6 Seiten und
so. 6 Seiten, 7 Seiten.
Und aber auch so Generationen, ich meine, seit wann gibt es das? Seit 10 Jahren?
Ich glaube, es geht bei diesen Schablonen eher um den Body-Type der Gitarren.
Ja, genau.
Da gibt es, glaube ich, insgesamt 4 verschiedene Schablonen oder
drei. Genau, also es gibt G-Style, Stratelli ist zusammen. 7-String und jetzt 8-String, also 4 Sätze Schablonen, genau. Und dann, da muss man schon sagen, das ist schon sehr nett, die haben natürlich auch so PDF-Manuals, aber du findest auf YouTube zumindest von einem Typen von Evertune, dass du, das ist so ein Zusammenschnitt irgendwie 5-6 Minuten, dass man einmal so eine, du kannst da nicht als Blaupause nehmen, aber, du weißt dann zumindest so, okay, Step-by-Step, genau, weil sonst ist das schon, sonst ist das nicht so einfach, weil es, also das Schwierige ist, glaube ich, ist wirklich das Ding, das ist alles auf den Schablonen, die Linie unter Werk, man kann sich das mal zeigen, die sind halt alle so auch, ist immer eine Centerline auch drauf, du musst eigentlich genau messen, weil das Ausrichten ist das Wichtigste, dass die Gitarre wirklich gerade liegt, dass die Schablone gerade liegt, einmal wegen der, am Ende der Oktave, dass nachher auch am 12. Mund natürlich auch die Oktave einstellen kannst, weil das ist ja Worst Case, wenn du die da irgendwie an eine falsche Stelle hinpackst, und dass am Ende auch die Seitenführung links und rechts ausgewogen auf dem Griffbrett ist und du nicht irgendwie zu weit links oder zu weit rechts dann landest und nachher vom Griffbrett runterfällst. Horror. Und deswegen musst du da messen, genau, wirklich Horror, so, weil dann entscheidet sich am Ende ja, das ist ja der doofe Zuschluss, wenn er schon fällt.
Hat's nicht geklappt.
Ja, genau. Hey,
ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt innerhalb von kürzester Zeit hier in dem Podcast zu einem absoluten Aufklärungsgespräch möchten wir ein Evertune bekommen?
Ja. Genau,
das oder ist nicht? Eine entscheiden Sie sich für eine Evertune, ja oder nein? Das ist Commitment wie für ein Kind.
Ja, genau.
Sind Sie aufgeklärt?
Es ist wirklich eine Lebensentscheidung.
Ja, ich muss sagen, ich habe da die richtigen Verhütungsmittel dagegen. Aber es ist interessant, was das da für Tech-Einflüsse sind. So wie komplex das ist und was man da das bedenken muss, das einzubauen. Also dass das ja auch nicht einfach ist. Also dass man auch selbst als erfahrener Schrauber an der Gitarre da ja wirklich auch wieder von neu anfängt und dann halt da das auch erstmal lernen muss.
Das war das, was ich eben auch meinte. So, ich hatte nämlich auch diesen Aha-Effekt von, oh shit, okay, ich dachte schon, es wird viel Arbeit, aber dass das eben dieses Commitment ist und natürlich, du musst fräsen, Alter. Ja. Ey, du hast nicht mal eben eine Fräse zu Hause. Nee. Ey, keine Ahnung, es war echt, sehr überraschend. Ja, ja, eben, warum auch? Ich meine, natürlich hat man immer so auch als Tech irgendwie so diesen Hintergedanke von, es wäre schon auch mal gut, irgendwie das ganze geile Werkzeug zu haben, aber wann brauche ich mal eine Fräse wirklich?
Ey, es fängt aber auch an, es bringt mich auch gerade auf noch ein anderes Thema, kennt ihr aber bestimmt auch alle, und zwar im Gitarrenkoffer, wenn man, egal ob man sich eine Gitarre kauft oder vielleicht im besten Fall gebraucht, sind ja irgendwie so Spec-Sheets dabei. Und wie unvollständig die teilweise sind. Die kommen aus der, und da gibt es manchmal, auch gerade bei der Evertune-Gitarre, hatte ich mich letztens auch eine vom Kunden, und dann fehlte der Schlüssel. Und ich so, ja, aber wo ist denn dieser Stimmschlüssel? Ach so, ja, brauche ich, was braucht, wusste gar nicht, dass man davon braucht. Nein, mein Gott, der ist in der Tasche drin. Oder, weißt du, bei meiner anderen Gitarre, da ist dieser Imbus. Bei der nächsten braucht man den Imbus. Dann gibt es ganz oft, gibt es kein Werkzeug bei den ganzen Gitarren, auch bei Song und bei Fender, was zum Hals einstellen. Bei
manchen Fender hat, ein, also US-Modelle, einen speziellen Schlüssel immer.
Manche haben dann haben die ein metrisches, manchmal ein
zöllisches,
genau, Imbus-Standards. Und dann, es ist auch special, und letztens hatte ich auch eine Gitarre in der Hand, da wusste ich nicht, dass die den Hals auch, ich dachte, man musste den irgendwie lockern, und auf einmal hatte der so Leerlauf, und den konnte man in beiden,
der hat, ich weiß, der packt der irgendwann nicht, und dann musst du weitermachen, damit der packt,
also und ich dachte, ich drehe den fast lose, und mir schnippt gleich das ganze Ding um die Ohren.
Dual Trust Mode.
Eben, und das muss man, stand natürlich auch weder in den Spec-Sheets noch irgendwo, bis ich das mal wusste, dass mir dann irgendjemand gesagt hat, sag mal, bist du dir sicher, dass da kein Dual Trust Rod? Ach ja, doch, ich kann noch in die andere Richtung weiter drehen.
Ja, genau.
So, und wenn das quasi auch nicht mal, das ist ja nicht mal für jede Gitarre ersichtlich, was drin ist oder wie es funktioniert, finde ich ganz interessant, dass eigentlich letztendlich die Dokumentation, also eine Bedienungsanleitung, weil du vorhin meintest, auch für das Evertune brauche ich richtiges Manual, da brauche ich Schablonen, da brauchst du ein bisschen Begleit, sonst musst du natürlich immer in Foren oder auf der Webseite, selbst da gibt es ja auch manchmal nicht irgendwelche Specs. Mich interessiert dann immer nicht, wie viel die wiegt und wie viel die in Millimetern hoch und breit ist. Ich will wissen, ob da verfickter Truss Rod Dual drin ist oder nicht. Oder was für Potis sind drin, damit ich die nachbestellen kann, damit ich mir nicht eine raussaugen muss.
Aber ich muss sagen, bei Ibanez oder sowas, wo die geben immer so ein kleines Heftchen mit dabei, wo dann eigentlich drin steht.
Gut,
so,
das dann Lob auf Ibanez, aber fuck you, dann bei Gibson, weil da gibt es manchmal einfach
da keine, kriegst du ein schönes Buch mit Zertifikat und
ey, dann nein. Steht aber auch nicht immer alles drin.
Nein, steht auch nicht, natürlich nicht.
Naja. So. Und als ob diese handschriftlichen Dinger, die man immer nicht lesen kann, das ist auch mal ganz
geil. Man muss dazu sagen, es ist aber auch, glaube ich, dieses Ding, zum Beispiel Hals einstellen. Also Hals einstellen ist nach wie vor immer noch für den, für die Gitarristin oder den Gitarristen da draußen immer noch ein Mysterium. Also es ist wirklich so dieses Ding, so, nein, da gehe ich nicht dran.
Als da musst du zum Gitarrenbauer.
Genau, so, ne, das ist, ich sag mal,
ja. Kennst du das nicht? Hast du das noch nie gehört? Das kannst du nicht selber machen, da musst du zum Gitarrenbauer.
Genau, weil ein falscher Angriff und das kaputt.
Ja.
Ist so. Da muss ich sagen, also, es ist schon was dran, weil es geht ja um Erfahrung. Das Ding ist ja am Ende dann, so ist ja so ein Zusammenspiel wie beim Setup, Halskrümmung, Seitenlage, Oktave. Wenn du weißt, wie die Parameter funktionieren, dann weißt du auch, wie du den Hals einzustellen hast. Wenn du aber, wenn die Brücke schon gar nicht richtig eingestellt ist und du da irgendwie am Hals nicht weißt, wo du jetzt rumdrehen sollst, verstehe ich das schon, wenn du die Erfahrung nicht hast.
Ja, klar.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du was kaputt machst, da muss man sich schon sehr, ja, obwohl, och, nee, ich will nicht sagen, sehr dämlich anstellen, aber es ist ja auch kein Hexenwerk, muss man dazu sagen.
Es ist keine Raketenwissenschaft.
Genau,
ja, das stimmt schon.
Genau,
ja,
das wollte ich.
Ja, das stimmt schon.
So, also es ist ja so das Ding, glaube ich, mit dem, der klassische Spruch nach fest kommt ab.
Wenn, ne? Ich habe so, gerade auch genau daran gedacht, ja.
So, wenn du irgendwann merkst, boah, da ist schon sehr fest, hör auf.
Ja, wenn sich fest anfühlt, das liegt meistens daran, dass es schon sehr fest zugeschraubt
ist. Genau, hör einfach auf. So, und das ist natürlich beim Halsstandard extrem doof, genauso wie auch Klassiker, wie viele Leute, ist mir natürlich auch mal passiert, muss man dazu sagen, wenn man, sagen wir mal, du willst jetzt neue Mechaniken dran schrauben, so. Und hast halt jetzt bei einer Strat, willst du jetzt neue Mechaniken für den Kunden machen, und dann haben die neuen Mechaniken mit der Konterschraube, ist die Lasche im anderen Winkel. Absoluter Klassiker.
Ja, also, habe ich auch letztens noch gehabt. Da habe ich mich auch schon gedacht, oh nein.
Genau, so, dann weißt du halt immer
so, okay, die Schrauben jetzt da schräg rein.
Genau, so, dann sind die manchmal 90 Grad Winkel, manchmal 45 Grad, manchmal ist das ein bisschen anders. So. Und dann ist es ganz oft so, natürlich hinten beim Maple Neck, dann kriegt man, auch wenn man jetzt Schallermechaniken hat, die Schrauben sind halt extrem klein. So, und die Köpfe der Schrauben, wenn du nicht vorbohrst, gerade beim Maple, dann wirst du die Dual drehen, weil es ist ein Hartholz, und du, auch wenn du nicht viel reinschrauben musst, bohr dünn vor.
Ja.
Das machen viele aber einfach nicht. Und dann kommen die hier an und sagen, ja, mir ist der Schraubenkopf abgebrochen, oder ich habe die Schraube Dual gedreht, und die hängt dann noch, aber hängt schon so weit drin, dass du nicht mehr rausbekommst. Und ich so, hast du vorgebohrt? Ja, nee, wusste nicht, was man da machen soll. Ey, das hört sich jetzt super arrogant an, aber trotzdem ist das, sind so, so Kleinigkeiten, so, die dann irgendwie, ja, mach das, bau mal vor, weil das ist, geht sonst kaputt.
Ey, das, ja, das sind halt aber auch die Tricks und die Expertise, woher soll man das dann auch wissen? Ich meine, da gibt es ja keine Schule für
Flaschenöffner. Nein, natürlich nicht.
Die Schule heißt selber rausfinden, Erfahrung machen und am besten halt eine scheiß Gruppe, aber jemand fragen kann.
Ey, aber ich muss sagen, ich habe echt meine besten, so traurig das vielleicht auch für den einen oder anderen klingen mag, meine besten Lernmomente wirklich durch Fehler gehabt,
nein, die ich gemacht habe. Nein, das ist so.
Es ist wirklich, ich hatte zum Glück auch schon sehr früh in meiner Tech-Laufbahn so ein paar Schnitzer, wo jetzt natürlich nichts mega Dramatisches passiert ist, aber es war immer so, oh.
Hat fürs Schwitzen gereicht.
Hat für Schwitzen und ich traue mich nicht, das dem Musiker jetzt zu sagen, dass ich nicht rausfinde, was das Problem ist. So, dafür hat es auf jeden Fall gereicht und es waren sehr schnell sehr effektive Lernmomente. Deswegen, eigentlich bin ich schon ein bisschen Fan von, mach das mal kaputt beim ersten Mal, weil dann wirst du diesen Fehler nie wieder machen.
Ja, genau. Ja,
und dann weißt du es halt wenigstens.
Ja, aber die Erfahrung muss man halt dann auch machen. Und das ist ja halt dementsprechend nicht, was man auch woanders lernen kann.
Ja, ja,
der Lernprozess ist das, dass man es halt ausprobiert und den Mut aufbringt, die Überwindung wieder, den 10-Meter-Sprung zu machen vom Turm. Und dann halt einfach das mal machen. Also ich habe auch meine ersten Wechsel von irgendwelcher krasser Hardware bei Vintage-Instrumenten, da war ich auch einfach richtig vorsichtig. Und dann braucht man dafür nämlich Zeit und die Zeit muss man sich auch einfach nehmen. Und dazu braucht man halt auch dann eine Ruhe und nicht irgendwie schnell, ich mach das jetzt mal. Weil dann wird es halt auch scheiße und dann hast du auch am Ende keinen Spaß dran.
So. Ey, ich sag dir, da gebe ich dem Jakob auch vollkommen recht. Geht das noch? Ja, okay. Da haben wir nur Doppel-Mic-Check gemacht. Ich muss dem Japro und dem Tom völlig recht geben, das Ding mit dem, ich würde ja niemals jemanden auslachen, wenn ich jetzt sage, so, oh, du Trottel, hast nicht vorgehauen, du Affe, so bla bla bla, so, natürlich nicht. Sondern ich habe das ja alles selber mal gemacht. Also es ist doch so, ne? Es ist mir da auch mal passiert. So, ne? Und bei dem Aufkommen an Instrumenten, bla, da machst du das beim nächsten Mal natürlich dann besser. Ich bin aber immer noch ein Fan davon. Zum Beispiel, mein Opa war Schreiner. So, ne? Mein Opa, also wir alle haben ja einen Opa gehabt, so, ne? Oder haben noch einen Opa. Den hat es dann auch vor 6 Jahren leider zerrissen an Krebs. So, und boah, es wird richtig.
Wieder die Form.
Mein Gott, jetzt kommt die RTL-Musik so, ne? Jetzt kommt so.
Man merkt, du warst im Urlaub, ey, du hast Zeit zum Nachdenken. Das ist gut, das ist ein ehrliches Gespräch. Ich schätze das.
Ich wollte nur sagen, so, der ist halt, ne, Schreiner auch gewesen und ich habe dann irgendwie, wenn der Sachen gemacht hat, stand ich meistens daneben und hab mir dann angeguckt. So, aber wie man dann irgendwie als Kiddie dann auch so ist, so, der Opa macht das schon und guckst dazu und hältst vielleicht mal den Sauger, wenn er bohrt. So, weißt du, was ich meine? So, ne? Dafür bist du dann gut, so, ne? Aber so richtig so mal nachgefragt oder sowas, das ist jetzt nicht, das geht jetzt nicht mehr so. Ne? Ich will da, was ich sagen möchte, ist, ich wünsche mir bis heute ganz oft noch so eine Art Meister, der hier neben steht und der quasi diese Erfahrung da einfach hat und dir dann wirklich sagt, weil dafür ist ein Meister oder jemand, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Also ich sag mal so, ich mache eine Sache, wenn ich die zum ersten Mal mache, vielleicht 100 Mal falsch, beim 101. Mal, mal überspitzt gesagt, fällt mir dann auf, ey, mach das mal so. Wenn der Meister daneben steht, dann machst du das 50 Mal vielleicht falsch und dann sagt er beim 51. Mal, immer Kollege.
Man will so ein bisschen an der Hand genommen werden, genau, dass man ein paar Sachen, weil die Expertise ist ja da voll und ich finde das halt auch wichtig, dass man das halt auch genau rausfindet, diese Art von Kommunikation oder diesen Austausch, wie wichtig das nämlich ist, auch gerade was so Handwerk auch angeht und so, kann schon immer nämlich super viel weitergegeben werden. Und das ist ja nicht nur so bei Handwerkstraditionsfamilien so, sondern auch ja schon, wie gesagt, wenn es eben halt schon der alte Meister ist oder so.
Genau.
Und da möchte ich noch eine ganz kurze Nebengeschichte zu erzählen. Ich habe nämlich letztens, man hat ja in der ganzen Pandemie nicht so viel irgendwie gemacht, nicht so viele Leute getroffen und hatte deswegen genau diesen Austausch manchmal halt nicht. Und, oder ziemlich oft. So, und dann hatte ich habe angefangen, ich habe eigentlich keine Hobbys gehabt, aber dachte mir, ich muss irgendwie was draußen machen. Und dann habe ich angefangen, Buhl zu spielen mit den alten Männern im Stadtgarten.
Also ist das hier oben, wo die da immer gegenüber von dem Mann im Gebäude oder was? Ne?
Ah,
war Ferrostahl. So, ja, genau.
Glorreiche Menschen. Geilste Typen, die haben alle eine Geschichte zu erzählen. Und original, und die spielen alle 20 Jahre Buhl und ich seit diesem Jahr. Und alle haben einen Tipp. Und alle sagen dir, wie es geht.
Ja.
Kein Scheiß. Und ich stehe da den ganzen Tag und halte die Schnauze, spiele 3 Stunden mit denen. Und es macht so Bock wie nichts anderes, sich von denen was erklären zu lassen.
Ja.
Ich bin dann dankbar über alles und sage auch mal, ja, ist alles gut. Und dann bleib ich stehen, hör denen zu. Und dann, die untereinander haben schon, teilweise merkt man schon gar keinen Bock mehr auf sich. Wollen wir noch ein Spiel machen? Oh, also ich bin raus, ja, ich habe schon ganz schön du und ein bisschen viel Bier getrunken.
Ja.
Und der andere so, ja, ich gehe noch ein bisschen trainieren mit dem Tom. Und haben da richtig Bock, mir was beizubringen. Kein Scheiß, die sind super open-minded. Und ich würde auch sagen, nun sind nur mal die Hinterhof-Freaks und Frickler auch so ein bisschen die Isolatoren und hängen da so ein bisschen manchmal lonely in irgendwo hinter einer Fensterscheibe und nicht jeder weiß, was die da eigentlich machen. Aber Deswegen ist ja die Community und der Austausch auch in der ganzen Szene ja so wichtig, damit man ja auch mal weiß, ja, von wem kann man eigentlich auch was lernen, von zu wem kann man hingehen, wen kann ich mal fragen. Genau. Weil du gerade meintest, nämlich dein Kumpel Jabba, war das richtig, der Gipsexperte? Ja, genau. Ja. Siehst du, wenn ich das jetzt noch wieder eine Frage habe, weiß ich auf jeden Fall, komme ich drauf zurück, aber an die Hand genommen zu werden und von jemandem seine Erfahrung mitgekriegt und die Zeit zu haben, das so sacken zu lassen, nachzuempfinden, super wichtig. Weil dann kannst du natürlich einerseits ja auch deine Lernzeit vielleicht verkürzen, aber halt auch einfach, es kommt immer was bei rum. Tipp, Trick, wo du sagst, wow, wäre ich davor, natürlich, klar, für den ist das ganz logisch, für dich ist das alles frisch.
Ich muss dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass ich leider so ein bisschen, gerade in diesem Gitarrenbau und Gitarrenshop, ist eine Szene, es voll schwer ist, genau das zu finden. Jemanden, der zum einen Bock hat, jemanden in die Werkstatt zu lassen und dem halt alles zu erklären, was er da gerade tut. Und zum anderen auch ist die Zeit, glaube ich, oft das Problem. Du weißt das ja selber. Ja. Das sind meistens irgendwie so One-Man-Shows. Gitarrenbauer, die haben dann vielleicht mal noch einen zweiten mit in der Werkstatt sitzen, der halt aber sein eigenes Ding da vielleicht auch macht. So, und die haben halt einfach, entweder sind es so grumpy Couch-Typen, die halt eh keinen Bock auf jemanden haben.
Wie Olli Kaminski.
Das hast du jetzt gesagt. Ich hab nicht
an ihn gedacht. Nur gesagt, weil er heute arbeiten muss.
Noch kann sie ja nicht wehren.
Ach geil,
fliegen wir. So, zum anderen aber halt dann auch eben, ob sie die Zeit halt haben, auch dafür, das wirklich zu machen, jemanden an die Hand zu nehmen und die Expertise auch weiterzugeben. So,
ist das schwierig. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, das Ding ist dann da immer so, da habe ich mich auch mit dem Daniel drüber unterhalten, als ich mit ihm Podcast gemacht habe.
Habe ich auch mal gefragt.
Aber es ist ja immer ganz oft so, und das, ich habe das ja nicht, ich bin ja jetzt auch, wie gesagt, ja auch kein gelernter Typ, ne? Wenn da die Leute nicht wissen, ich habe nie eine Ausbildung gemacht, na egal.
Skandal! Schreib mir an die Tür, spray mir an die Wand.
So kleine Fliegen hier überall. Naja, auf jeden Fall ist dann immer dieses Ellbogending so, der will mal wegnehmen. Ich will dir meine Geheimnisse nicht erzählen. So, ne? Und ich meine, ich denke mir auch so, ey, es ist ja auch immer eine Sache, ich werde ja auch mal oft gefragt, hier, ob kann ich mal dann zugucken, bla und bla und bla. Es ist immer eine Sache, klar, wie man was kommuniziert, und ich will aber auch nicht das Gefühl haben, muss ich auch gestehen, ich habe ja, weißt du, meine Geheimnisse, die ich habe, die habe ich mir ja auch von Leuten abgeguckt.
Volle Kanne,
oder habe mir das natürlich auch, also ich habe das ja nicht selber erfunden. So,
Trickkiste, ne? Ich nenne das immer Trickkiste,
genau,
die
so,
wird aber größer, die füllt man mit der Zeit.
Ja, natürlich, aber die Trickkiste ist ja entweder, klar, es gibt die Leute, die haben ihre ganz eigenen Tricks, wenn die dann aber auf irgendwas gekommen sind, aber ansonsten hast du, und ich meine, ey, in den letzten Jahren ist das ja immer noch so, du kannst ja Sachen, wenn du was bei YouTube oder bei Instagram oder whatever eingibst, du kriegst so viel Inspiration, das ist ja unglaublich.
Ja.
So, ne? Und geh mal jetzt nochmal, nehmen wir mal 10, 15 Jahre vorher, wo das noch nicht so der Fall war, wo du das wirklich quasi mit Learning by Doing oder aus irgendeinem Buch, da musst du noch von Dan Earlywine noch wirklich das Guitar-Setup-Buch noch haben. Egal, ich will damit nur sagen, wenn mich jemand nett fragt und ich nicht das Gefühl habe, dass ich ausgesaugt werde, weil da habe ich keinen Bock drauf. Also wenn ich dann irgendwie so dieses, du hast ja auch manchmal dann die Timesucker, gar nicht böse gemeint, aber die dann wirklich so, wie soll ich das sagen, die nicht wirklich checken, dass ich ja damit mein Geld jetzt auch verdiene. So, ne? Und ich finde das dann doof, wenn dann jemand ankommt und sagt, hör mal, hab ich auch schon oft genug gehabt, dass die Leute dann sagen, ja, ich will meine Gitarre nicht mal zu dir bringen, kannst du mir nicht mal zeigen, wie das geht? Dann denke ich mir so, das ist falsch.
Das ist ein falscher Ansatz.
Genau, das ist ganz falsch kommuniziert.
Wenn er kommt und man wirklich das Gefühl hat, ey, der hat halt Interesse einfach daran und der interessiert sich dafür, was da überhaupt passiert, um zu verstehen, warum du dafür Geld bekommst, dass das gemacht wird, dann ist das ein anderer Ansatz als, ey, ich will dich eigentlich nicht dafür bezahlen, weil das sieht nicht so aus, als wäre das so ein krasser Job oder so.
Genau,
das kann ich sag mir doch mal, welche Schablone ich anlegen muss und dann mache ich das selber.
Genau, so.
So. Ich habe das zum Beispiel mit Synthesizern, was gerade auch das nämlich angeht, und zwar kauft man ja sich ja auch mit dem Produktexpertise ein. Und zum Beispiel im Synthesizer-Bereich kannst du auch natürlich mit Modular-Synthes und sowas, kannst du dir alles selber bauen. Du kannst dir die ganzen Bauteile holen, was auch immer. Es ist ein Riesenaufwand, das alles zu machen, und total musst du tief einsteigen, wie in das Funktionsprinzip. Was ich aber damit sagen möchte, wenn man sich halt dann aber manchmal ein Produkt kauft, dann kostet es irgendwie, weiß ich, so eine kleine Bass-Acid-Machine kostet 500 Euro oder so. Dann denkt man sich, wow, warum? Was ist daran eigentlich so teuer? Sind doch auch noch ein paar Knüppel zum Löten, was auch immer. Ja, nein, aber es steckt ja aber auch nochmal 1000 Stunden Patcharbeit, Usability, Getweake und in den ganzen
Mal falsch bauen, nur
in den ganzen PCB-Design drin, so wie die ihre Knüppel angeordnet haben, so dass der eine groß, der andere klein oder da so angeordnet sind oder dass die und die Funktion überhaupt nicht durch ein Dreifachmenü oder sondern mit einem einfachen Knopf irgendwie vorhanden ist. Und letztendlich steckt da ja auch so viel Expertise schon drin, dass du die natürlich auch mitkaufst. Und das merkt man nämlich dann, wenn man nicht mit dem Gerät arbeitet, und versucht dann doch nochmal in die Details einzugreifen und dann schon merkt, geil, das haben die ja schon für mich gemacht. Da musste ich mich ja gar nicht mehr drum kümmern. Weil stell dir mal vor, wenn du jetzt, bevor du eine Gitarre kaufst, musst du dich erstmal damit auseinandersetzen, wie viele verschiedene Kondensatoren gibt es eigentlich für Tonpotis oder für Schaltungswege in einer 2-Pickup-Schaltung.
Ja.
Wow, da hätte ich, also da lernt man ja auch immer nie aus, was man eigentlich auch selbst in der Tele nochmal für verrückte Schaltungen drin haben kann und was für Modelle es da gibt. Das haben halt Leute dir schon vorweggenommen und deswegen gibt es auch diesen Sound. Also da steckt ja auch schon Expertise, Arbeit ja schon drin. Und das ist halt natürlich auch das, was am Ende dann die Arbeit ja auch dann kostet oder wert ist. Das ist einfach deren Trickkiste, die du da, auf die du zurückgreifen kannst. Genau. Und die machen die halt dann nur für dich auf, weil dann halt immer halt der Preis stimmt und das. Andererseits, wo sollte man dann nämlich auch anfangen, wenn ich jemanden frage, kannst du mir das mal erklären, wie es geht? Hast du 1000 Stunden Zeit?
Ja, genau, ja. Natürlich. Also, ich meine, am Ende, ich will ja auch nie Leute auflaufen lassen, da meine ich ja gerade auch so. Ne? Wenn mich da jemand nicht fragt, dann erkläre ich das. Und ich weiß auch mit so einem Augenzwinker bei komplizierten Sachen, zu, sagen wir mal, 90% der Fällen, wenn jetzt jemand sagt, hör mal, verkauf mir mal einen Rohling, ich mach das schon. Dann verkaufe ich einen Sattel-Rohling für irgendwas und ich weiß ziemlich sicher,
der kommt wieder. Im Monat kommt der,
genau,
und der will einen neuen Sattel.
Genau, der kommt wieder. So, ne? Und dann mache ich das dann doch, kein Problem. Ich will ja auch niemanden, ich finde das ja auch dann, ich finde sowas zu arrogant, wenn man sagt, ah, der kann das ja eh nicht. Ey, gibt Leute, die können löten, die können tüfteln, alles vollkommen cool. Ich habe ja auch mal überlegt, das wollte ich immer noch machen, hier Workshops auch wirklich anzubieten, die ich mir natürlich bezahlen lasse. So, das ist wegen Corona jetzt gerade immer noch nicht drin, aber das wollte ich eigentlich schon vor 2 Jahren machen. Und dann immer in so kleinen Gruppen, natürlich hat man irgendwie sein Wissen verkauft, aber das so ein bisschen so, ich denke mir das so, keine Ahnung, wenn jetzt hier Band XY ist unterwegs und haben jetzt kein Tag dabei oder sowas, einfach so ein bisschen, ey, ich zeige euch, auf was für Basissachen man einfach achten muss, so dass jeder für sich selbst machen kann. Und da haben mir viele dann gesagt, ja, hast du da nicht Angst, dass die Leute danach nicht mehr zu dir kommen? Ich so, nee, glaube ich nicht, weil am Ende geht es immer über die Erfahrung. Also das ist so, wenn du einmal dein Instrument selber eingestellt hast, zum Beispiel der Bene, mein jetzt ehemaliger Mitarbeiter, der hat mal einen Workshop mitgemacht, wie der sich einen Pulli selber gestrickt hat. So, jetzt trägt er das Ding immer. Denkst du, der sitzt jetzt zu Hause
und strickt sich immer einen Pulli?
Ja, nee. So, natürlich nicht so, ne? Nur weil er einmal mitgemacht hat oder wenn du bei Formentera Guitars, gibt es ja auch dieses Ding, wo du nach Formentera fliegen kannst und dann da in 2 Wochen geilen Saufurlaub hast und noch nebenher noch Gitarren noch baust, so, ne? Das geht ja, aber wie viele Leute bauen danach dann professionell jetzt Gitarren? Weißt du, was ich meine? Nur wenn du es einmal gemacht hast, das reicht nicht. Es reicht
ja, man hat ja dann auch die Erfahrung gemacht und dann hat man ja auch vielleicht für sich festgestellt, ist ja auch gar nicht mein Ding. Oder gar keine Lust, das die ganze Zeit zu machen, aber da mal reinzustumpern, das ist wie ein Kochkurs.
Ja.
Man kocht ja dann auch nicht nur die ganze Zeit. Ja klar, ich kann es total verstehen. Ist auch vollkommen okay, aber es ist trotzdem geil, diese Erfahrung angeboten zu bekommen, weil letztendlich ist das ja das, genau was du gemeint hast, einen Meister zu haben, der dich so ein bisschen an der Hand nimmt. Ja. Das ist ja auch einmal geil für viele Leute, mal zu checken, okay, wie sieht so eine Werkstatt aus, was ist eigentlich so der Grundstock an Sachen, die man braucht, überhaupt an diesem ganzen Instrument alle Arbeiten zu verrichten, weil kannst du natürlich, klar, kannst du über Blogs machen, die Infos selber zusammensuchen, aber der Austausch ist da ja auch total wichtig.
Ey, voll.
Und natürlich, wenn man das nicht selber rausfindet, und muss man halt sich da auch bei den anderen was abgucken, ist auch okay.
Ja.
Aber ganz ehrlich, auch wenn ich weiß, wie man Sattel feilt, ich gebe es einfach gerne ab, weil ich habe keine Zeit dafür.
Ja.
Oder mir ist die Arbeit, habe ich gar nicht das Werkzeug und das ist mir zu mühselig oder ich bräuchte da den Raum, ich kann zu Hause dann nicht das und das machen oder
ich merke das ja
unterwegs
selbst,
schon gar nicht.
Ich merke das ja selbst gerade hier in meinem Bandkontext, irgendwie meine Jungs bringen ja auch in den letzten, weiß nicht, 1-2 Monaten kam ja auch immer mal regelmäßig von uns
was, ja,
bei,
genau,
euch an, bei dir, wo ich mir auch schon dachte, boah, der Paul denkt sich jetzt, der Japo ist zu faul oder ist sich zu fein dafür. Aber es war einfach so, ey, ich hatte wirklich, also zum einen die Zeit nicht, weil ich halt andere Technikbaustellen hatte.
Ja.
Und zum anderen war es dann auch so, boah, ja, ey, das ist nicht das, womit ich mich jetzt beschäftigen will. So, ich habe hier wichtigere Dinge. So.
Ja, du musst dich ja auch vorbereiten, dass da mit der Band läuft. Und wenn ich, genau, wenn ich allein schon die Instagram-Stories sehe, wie du irgendwas am rumschreien
hast, ja,
dann denke ich mir so, der
hat doch gar nicht so ein bisschen
eingekauft. Und meine Jungs kommen dann halt auch immer so, ey, ja, ey, Diggi, kannst du hier mal noch eben schnell über den Hals und so. Ich so, boah, ja. Ja, schreib's auf die Liste. So, keine Ahnung, ja, ja, irgendwann kann ich das bestimmt mal machen. Aber ja, wenn es halt wirklich passieren soll, dann bring's bitte dem Paul,
ja, weil genau,
der macht das dann halt eben schnell. Ja. So, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe auch, ich bin immer mit meinem halben Körper in irgendeinem großen Rack verschwunden.
Und genau, ist einfach in der Zone so, ne? Ja, genau.
Ist wirklich so.
Ja, bis im Kasten.
Ja, total.
Ey, am Ende ist Rackbau, finde ich ja auch mega geil.
Ey, es macht so
Bock. Da habe ich richtig, richtig Bock.
Es macht wirklich Spaß.
Und auch schon auch ganz viel Erfahrung gesammelt und Dinge dann am Ende, muss ich sagen, war am Anfang richtig viele Fehler auch gemacht, auf was man schon alles achten muss und darf, wenn man das einmal nur mal gemacht hat. Und das ist auch nicht abzunehmen, jemanden. Also ganz ehrlich, kann ich jetzt auch ganz schlecht jemandem erklären, was er achten
muss. Voll Kanne.
Dann sagt, ja, da habe ich mir das und das bestellt. Und, okay, und hast du daran gedacht, nee, das wusste ich jetzt auch nicht. Und hat mir uns nicht letztens noch über so Auszugsschubladen unterhalten?
Die genau, über diese Adam Hallreck-Schubladen. Und genau, das hat jetzt funktioniert, natürlich. Und es war so geil, wirklich, also kurzer Insider, ich hatte ein Problem mit einer offenen Rack-Schublade von Adam Hall. Die war irgendwie nicht tief genug und ich habe mich gewundert, warum diese Schublade... Die
vorne am Rack, an dem 19 Zoll Rack und hat hinten eine Arretierung auch, sodass die
stabil ist und dass sie nicht durchhängt quasi. Ja, so, weißt du? Und ich habe nicht rausgefunden, warum. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass diese Schublade zu kurz ist. Ich habe noch nie mir den Gedanken drüber gemacht, dass das nicht tief genug ist irgendwie. Und dann hat Tom mir das verraten und ich bin gerade dabei, wir haben vorletzte Woche, ich weiß nicht, irgendwann in den letzten zwei Wochen eine Show in der Ukraine gespielt. Und ich habe quasi unser ganzes Backline-Rack, alle 19 Zoll Geräte.
Der Japo spielt bei Ghost Kid,
das möchte ich hier nochmal sagen. Bei dieser Band. Halt alle Geräte ausgebaut, dass wir die halt schön in irgendwelchen Handgepäck-Trolleys halt mitnehmen können, dass das auch wirklich dort ankommt.
Ja.
Dort vor Ort alles total Punkrock verkabelt und das war aber jetzt halt eben die Gelegenheit auf dem Rückweg, das wieder neu einzubauen und jetzt machen wir es noch geiler.
Mhm.
Und jetzt bin ich irgendwie gefühlt schon seit irgendwie drei Werktagen irgendwie dabei, alle Kabel schön am Rahmen entlang irgendwie, alles ordentlich und nichts mehr kreuz und quer und das ist immer wieder, es macht einfach, man ertappt sich dann dabei, wie es einfach Spaß macht, Kabel irgendwo ordentlich zu verlegen. Es ist so total abstrus, aber es ist eine totale Befriedigung.
Da muss ich ganz, also ich kann bei diesem Rack-Thema leider nicht mitsprechen, aber ich vergleiche das damit, weil ich habe auch damals, als ich im Laden gearbeitet habe oder für mich selber, wenn ich Paddleboards mache, es ist genau das Gleiche, natürlich nur in kleineren Kontext,
genau,
so, ne?
Genau
aber Gleiche. Es geht um Ästhetik, es geht vor allen Dingen Kabellängen, die auch die Kabel schön zu verstecken, unter dem Board natürlich noch ein fettes Netzteil das. Noch und so was, nicht irgendwie, nicht irgendwie so ein scheiß Junge. Netzteil, so ein
Rollsport oder so,
wahnsinnig so.
Alle reden sich unser Hashtag Cableporn.
Genau, alle Kabel sind dann gleich, von der gleichen Marke, mit den gleichen Steckern und so.
Pass auf, ich habe nämlich jetzt auch weiter im Ghost-Kontext. Ich habe mir halt ein großes Paddleboard gebaut, wie so ein Paddle-Train und war auch so richtig, alles jetzt einmal ordentlich. Genügend Patchkabel, alle in der richtigen Länge. Dann irgendwie 15 Meter Kabellum, perfekt selbst konfektioniert, weißt du, genau auf die Länge, wie ich es am Paddleboard haben will. Mit Zugentlastung, all möglichen Scheiß dran gemacht.
Schon,
und dann vom Tom muss ich nochmal hier Props aussprechen, dann irgendwie den Kontakt für so Geflechtschlauch irgendwie so... Bestes überhaupt.
Geflechtschlauch kommt gleich eigentlich aus der Maschinenfertigung. So, egal, es sind so flexible Schläuche, die sich in gewissem Durchmesser zusammenziehen lassen. Die sind so verwoben aus Nylon und die gibt es halt als Meterware schwarz und kannst du Kabel durchführen und dann bindest du quasi diese
Kabel
in so einen Nylon-Geflechtschlauch.
Genau. Dass das aufgeräumt aussieht und so.
Genau, ja, einen dicken Kabelschlauch oder dann deine drei Kabel, vier Kabel, was auch immer.
Okay. Die dann halt aber auch flexibel sind, gut faltbar sind und halt auch dann genau press zusammenlegbar sind.
Und es ist einfach, ich meine, das
ausfransen
ist, und ist natürlich immer so dumm irgendwie, also ich will jetzt nicht irgendwie so die Props auf mein Paddleboard, weil das ist, am Ende sind da fünf Pedale drauf und das war's, aber es ist so,
geht's ja nicht,
also. Mir war es wichtig, dass es so, pass auf, es ist alles ordentlich, es ist alles irgendwie, ich bin natürlich auch so ein Symmetriktyp, es muss alles irgendwie dann wirklich auf Kante und press, alle Kabel haben die gleiche Farbe, alle Kabel sind versteckt. Alles ist geil, der Kabellum ist verpackt in diesen angesprochenen Geflechtschlauch und es ist einfach, ich gucke es an.
Und du willst es rausholen, Plug and Play und
also wirklich,
ohne Scheiß, ich gebe euch so krass
Kabel beschriftet mit, das geht ins Stimmgerät, das kommt aus dem Wawa raus und das ist, ich sehe das auf dem Boden liegen und denke mir, mein innerer Monk ist so befriedigt.
Ich krieg Schnappatmung, wenn ich irgendwie im Bandkontext dann sehe, wir machen jetzt mal Bassistin im Blaming, wenn dann so, das schwächste Glied in der Band, dann irgendwie.
Das kenn ich irgendwo
her. Irgendwie dann ankommt so und dann aus seinem schon völlig abgeranzten Geekbag, so, und der war schon irgendwie noch mit so einer diese Sicherheitsnadel zusammengehalten worden ist, weil der Reißverschluss kaputt ist. Und dann holt er da irgendwie so ein abgeranztes Stimmgerät raus, mit irgend so einem bunten Patchkabel dran, Rabatte für 99 Cent beim großen Junge, Tee.
Komischerweise gibt es dann auch gerade, ich musste da letzte Woche noch drüber nachdenken, bei Bassisten und ganz so, gibt's immer richtig viel Issues auch, was rum und was Probleme dabei. Es ist eigentlich so
es einfach. Es ist so schlimm, weil genau das bei uns auch so immer das Thema ist. Es ist immer was mit der Bass-Situation.
Ja,
das ist warum haben wir eigentlich schon wieder irgendwas mit dieser Bass-Geschichte?
Das war bei den Donuts auch eine lange Zeit echt ein großes
Issue. Es ist auch tatsächlich bei Calojon, also jetzt um Gottes Willen, jetzt scheiß auf Namen, aber es ist irgendwie gefühlt bei jeder Band, für die man arbeitet, ist immer, wenn was brummt, ist es mit Sicherheit erstmal der Bass, den man testet.
Man merkt einfach da mal, wie wichtig der schon für den ganzen Kontext auch nach wie vor ist. Es ist also gar nicht, dass der überschätzt oder unterschätzt ist, sondern das halt auch einfach mit Frage des Fundaments ist, genauso wie Drums, aber Drums sind halt ein akustisches Instrument. Das auch, klar, merkt man auch schnell, wenn da mal ein Signal fehlt, so. Aber beim Bass ist halt einfach, da gibt es nur diese eine Buchse sozusagen oder diese eine Funktion ist einfach nur tiefe Töne. Ja. Und wenn die auf einmal nicht mehr da sind, also das vermerkt sofort jeder. Und dann ist man auch sofort in der Band innerhalb irritiert, dann ist man als Zuschauer irritiert, der FOH-Mann sagt, wo ist der Punch, schon wieder was nicht los. Und dann weiß original Stufi-Mode-mäßig immer dann der Bassist oder die Bassistin in dem Moment immer erstmal Fragezeichen.
Genau, die mutiert zum Fragezeichen.
Voll. Genau, so in alle Bühnenseiten. Hallo?
Und auf einmal ist der Band schon, dann gibt es einen in der Band, der schon so
eine Krawatte bekommt. Einer war, dann ist da dann irgendwie immer da. Und da fällt dann immer sofort auf auch. Ja.
Ja, es ist ja meistens so, ne, correct me if I'm wrong, aber trotzdem bei den meisten Bassisten oder Bassistinnen sind dann irgendwie ein Kumpel aus dem Bandkontext, so, der dann einfach angeheuert worden
meistens
ist.
Meistens keine gelernten Musiker.
Genau, meistens irgendwie, ja, kann ein bisschen Gitarre spielen, komm, dann machst du jetzt hier Bass. So, ne,
kannst Gitarre oder kannst du auch Bass spielen?
Genau, so Ausnahme steht in die Regel, aber das Krasse ist trotzdem, dass ganz viele immer, die am Bass unterwegs sind, eigentlich so voll auf so ein Aushängeschild sind, weil die dann immer so, die haben am wenigsten zu tun und müssen irgendwie manchmal nur eine Note stehen lassen und können gerade so im
Mittel. Aber das ist manchmal mega wichtig.
Ja, natürlich ist das mega wichtig. So, das ist mega wichtig, aber trotzdem, die müssen am wenigsten machen, aber kriegen so am meisten, den meisten Fame von der, von der Crowd, so, weil die denken, boah, coole Bassist, und die machen fast gar nichts, die müssen nichts machen. Und es ist ja,
Gott sei Dank, das beruhigt mich sehr. Ich muss nächste Woche nämlich bei einer anderen Band Bass aushelfen und ich habe mir schon gedacht, ach Gott,
Tom,
ich muss richtig alles. viel üben. Aber wenn es, so wie du das jetzt erzählst, dann musst du ja gar nichts machen. Ja,
wir sagen das ganz salopp, pass auf, das kriegt eh keiner
mit. Nein, das kriegt doch, das macht man einfach Metallica-Style, so damit der Bass einfach gemutet und fertig. So.
Das ist das, so, ne? Ja, das ist verrückt. Das habe ich auch lange gebraucht, um zu wissen, was Jason Newsted wirklich macht.
Ja, nichts.
Er
steht auf der Bühne und sieht gut aus.
Genau, richtig.
Sagt die Riffs mit.
Ne? Aber es ist, nein, es ist schon, also das muss, ich will nochmal zwei Schritte zurückgehen zu diesem aufgeräumten Rack oder Pedalboard. Ich habe jahrelang auch immer Pedaltrain gespielt und habe dann irgendwann mal vor Jahren, habe ich mich doch hinreißen lassen, weil ich Bock hatte, was Neues zu haben, dieses Temple Audio Design. Kennst du das? Mit den, die diese Lochblech-Pedals dann haben. Und ich muss gestehen, das System ist ultra geil, aber ist leider money making at its best so. Weil das ist leider so, die Qualität ist okay, nicht richtig geil. Und du musst dir halt diese ganzen Module dazu kaufen und die gehen echt ins Geld. Also du kriegst dieses Basisding und dann musst du dir halt noch Modul XY und sowas kaufen, wenn du das richtig geil haben
möchtest. Wie funktioniert das genau quasi? Also für was brauchst du diese Module?
Also du hast das quasi so, du hast halt das Board, was an diesem Loch, das dieses Lochblech
quasi hat. Ja,
das
kenne ich, das habe ich bildlich zumindest vor Augen.
Und dann hast du für die Pedals in dem Fall nicht, dass du mit Velcro-Tape arbeitest, sondern dass du so Pads darunter machst und die werden mit einer Händelschraube unten verschraubt, was ein bisschen safer sogar noch ist so, ne? Und dann kannst du natürlich, wenn du ganz fancy bist, dann hat das Board links und rechts so Aussparungen, so Blenden, die kannst du abnehmen und kannst dann zum Beispiel, wenn du unten drunter, ich habe dann von Voodoo Lab immer mein Netzteil, so die Mondo, die fette dann runter, und dann kannst du eine Verlängerung dran machen und dann außen ein Weibchen vom Kaltgerätestecker dran schrauben, dass du dann da reingehen kannst, geil, mit dem Kippschalter das an- und ausmachen kannst und cool, kannst dann auch nochmal so einen Vier-Plug-Kanal hinlegen, dass du dann von der Seite quasi dann deine Ins und Outs dann quasi hast. Finde ich ultra geil, aber das kostet Kohle und dann ist das leider manchmal
dabei so. Aber sind es immer nur ein paar Stecker, was am Ende die Innovation daran ist, dass du einfach wie eine Anschlussbox brauchst, wo du halt vier gleich lange, der, wo der Spleiß nicht der eine Kabel nur 1,20, der andere 80, der andere nur 12 cm sein muss, so dass du das anschließen kannst. Das ist halt praktisch, gerade für den Auf- und Abbau.
Im Endeffekt, das ist ja das Ding. Es ist,
aber das, ja, ich finde es auch
ein paar Buchsen und ein bisschen was, im Endeffekt ein bisschen was geschweißt, blöd.
Klar, genau, es ist, Stecker
kostet, ist, aber auch, okay, das ist halt, musst du halt machen können.
Genau, also du kannst das ja auch selber machen, dann ist ja die Bauteile kosten jetzt erstmal gar nichts.
Kannst, ne? Kannst du beim großen T die Einzelteile jeweils für unter einen Euro bestellen.
Es gibt ja auch, es gibt jetzt genug Leute, die zuhören, die werden sich gerade denken, ja, es gibt doch hier in Deutschland Paddlebauer XY, es gibt ja Leute, die machen das beruflich und die machen das custom. Ist auch völlig, also verstehe ich auch voll. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf, aber ich habe ja auch mal eine Zeit lang für Kunden und Kundinnen dann quasi auch Paddleboards gemacht, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ey, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich weiß, wie ich das für mich haben möchte. Ich weiß die Faustregeln, welcher Reihenfolge Paddles halt kommen, was er einschleifen muss, was er nicht einschleifen muss. Und ich bin für mich selber dann da ein Nerd, aber ich würde das nicht für, also vielleicht für einen guten Kumpel von mir oder so mache ich das. Aber trotzdem kann ich das voll nachvollziehen. Ich finde es einfach geil, wenn das fertig ist. Trotzdem, da habe ich auch mal ganz viele Erfahrungen gemacht, was so bestimmte Kabel angeht, weil früher war der Hype immer noch der Geheimtipp. Habt ihr da schon was von den George L-Kabeln gehört?
Ja.
George L-Stecker, genau. So, das ist ja so diese, die du selber machen konntest, die du dann reinstecken musst.
Finde ich ganz schrecklich.
Ey, ohne
diese
Scheiß.
Diese lötfreien Stecker.
Genau. Die hat ein Kollege mal bei den Dunas, glaube ich, mitgebracht. Und das war in der Not, in der wir in dem Moment waren, war das okay, so ein Ding zu benutzen. Aber ich habe schon beim Zusammenbasteln dachte ich so, das darf bitte nicht die Lösung
sein. Nein, also ich muss, also das, der Hype war dahinter oder ist dahinter, dass die Übertragung wohl super gut sein sollen. Die Steckerkosten, also alleine eine Klinke kostet 5 Euro pro Stück. Meter, Kabel von George L., ich glaube 7 Euro pro Meter, so richtig teuer. So, und ich habe die dann auch bei mir mal an Bord gemacht. Das Doofe ist halt wirklich gewesen, dass da eine Ausfallquote drin ist, weil du steckst die ja nur so zusammen, so, ne? Und da hatte ich dann irgendwann keinen Bock drauf gehabt und dann habe ich, also richtig dumm von mir, ich habe jetzt immer noch von SAS oder SIS, glaube ich, die haben auch so ein System, da ist noch komplizierter, das ist auch zum Stecken und da musst du aber quasi das Kabel abisolieren, dann die eine Litze quasi so wegflechten und die dann ineinander stecken und wenn dir dann mal ein Kabel ausfällt, du suchst dir einen heißen, um herauszufinden, es ist unglaublich, also es ist, mir ist einmal bei einer Show ist mir mein Board ausgefallen, weil ich dann gemerkt habe, okay, dir ist jetzt irgendein Kabel abgeraucht und bevor ich jetzt wieder letzte Honk mich und dann rumsuche, weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe einfach Kabel rausgezogen und direkt in den Amp rein und weitergespielt, weil dann sage ich mir, es geht nicht
anders. Keine Zuverlässigkeit, die Erfahrung habe ich auch gemacht mit diesen lötfreien Steckern, dass die eine ziemlich hohe Fehlerquote halt haben.
Ja.
Weil du schraubst ja ganz oft, ein Pin geht dann quasi auf die Hauptader und der andere geht dann in den Schirm.
Ja.
Und ganz
ja,
oft, genau. Wenn du nur eine Litze, ich meine, muss man ja beim Löten, das rauszufinden, ist ja auch immer ganz faszinierend, wie schnell ein Kontakt hergestellt ist, wenn da wirklich nur eine Berührung von einer Litze ist oder woran es liegen kann, sozusagen, dass es auch ausfällt.
Also,
und deswegen, ich bin dann nach wie vor auch Fan einfach von gelöteten Steckern, keine Frage. Auch wenn die klein und
genau.
Oder einfach wenn die klein und praktisch, ich meine, mag für manche Leute funktionieren, aber ich kann es auch nicht empfehlen. Die Haltbarkeit ist nicht so lang.
Nee, und vor allen Dingen muss man dazu auch sagen, wir haben halt im Shop manchmal ganz oft, so jetzt im Augenzwinker gesagt, für die Wohnzimmer-Player und Playerinnen ist das immer ganz cool. Gibt es überhaupt Playerin? Für die Wohnzimmer-Player muss ja nicht alles gendern hier, ne?
Geht es das auch mit Anglizismen?
Ich glaube, das ist völliger...
Das war genau meine Frage in meinem Kopf, ob das überhaupt gültig ist für ein Wort, das nicht unserer Sprache...
Das machen wir unseren nächsten
Philosophen-Podcast. Da macht sich ja auch nicht Gedanken.
Ich wollte eigentlich auch schon sagen, hast du nicht Bock, das nächste Mal hier Japos Paddleboard-Shop-Podcast zu machen?
Nein, dafür, um Gottes Willen, da würde ich mich nicht als...
Komm, Paul, wir erweitern.
...genug Experte irgendwie, um Gottes Willen, würde ich mich niemals bezeichnen wollen. Nein,
aber es geht ja trotzdem, es ist doch wieder so, es ist die Erfahrung. Jetzt diese George L., SAS-Stecker, whatever, ist halt immer für die Wohnzimmerplayer gewesen, wo das Paddleboard
steht
schön
neben dem Amp den ganzen Tag.
Alles sieht schön aus, aber on the road oder ob du jetzt irgendwie im Jugendhaus, ist scheißegal, wo das schnell ist, wo du halt irgendwie das mal eben auspackst.
Die Dinger werden ein- und ausgepackt dreimal am Tag.
Genau.
Ey, kannst vergessen.
Ist so. Ey, und das ist echt krass, finde ich nämlich auch. Dann, also einerseits zu dem, was man zu Hause macht, oder das geht auch nur über Erfahrung, Expertise, welche Dinge am Ende tourtauglich sind oder nicht, weil du kannst es immer nur rausfinden. Es gibt immer mal neue Produkte, neue Stecker, neue Kabel, neue Paddleboard-Systeme, neue Rex-Systeme.
Und nach dem ersten Festival da merkst du, ey, das ist gut gemeint, aber ist nicht funktionell.
Genau.
Siehst du, es nicht funktioniert, auch wenn die Idee dahinter super geil ist und neu und user-friendly und so. Aber auch da muss man ja sagen, gerade kommt man zur Gitarre aber wieder zurück, was hat sich durchgesetzt? 100 Jahre alte Telefontechnik mit Klinken, Steckern und Buchsen, das
billigste.
Und am Ende sind es auch da nur zwei Adern, die manchmal ausreichend sind, um quasi einen Kontakt herzustellen. Und dann geht die Gitarre oder dementsprechend auch nicht.
By the way, an unseren Smartphones, iPhone oder sowas, jetzt ja mittlerweile nicht mehr, war das älteste Bauteil bis vor ein paar Jahren noch immer die Klinkenbuchse.
Krass.
Also uraltes Bauteil, uralt, wirklich. Und das ist ja, das haben die jetzt nur weggemacht, damit die halt noch ein bisschen schlanker bekommen. Aber das ist letztendlich das
andere. Ja, aber warum? Weil es eine funktionierende Buchse war. Ja. Auch im 3,5 mm Bereich. Ja. Die hätten ja auch eine kleinere nehmen können. Nein, aber letztendlich war halt dieser Space-Ding, die da dafür aufgebraucht haben, von diesem ganzen Stecker, der da hinten auf der Platine oder was auch immer drin ist, zu groß eigentlich. Genau, aber man sieht, weil ich meine, die Hände werden ja auch nicht kleiner, nur weil die Bauteile kleiner werden. Du bist halt auch im Zubereich, hast ja der Stecker, da gibt es auch einen Grund, warum der Klinsenwagen aus dem Steckfeld im Telefonbereich in der Zentrale halt umstecken kannst. Schnell rein, raus.
Und das dir, ist halt natürlich. Musst du Evolution abwarten. Ich glaube, die Hände werden auch sich.
Die Hände werden sich an die
Telefone anpassen. Ich sag's euch. Ich habe letztens gelernt, es gibt diese Krankheit, so eine kleine Mulde im kleinen Finger, weil die Leute ihre Telefone da drauf immer ablegen, wenn die das in der Hand haben. Hier liegen oft Telefone.
Stimmt.
Und deswegen haben viele Menschen hier. Ich auch, wie du sehen kannst, entwickeln sich so eine kleine Mulde. Und das, ich sag dir, in 100 Jahren kommt der Mensch so auf die Welt.
So auf die Welt und hat natürlich auch automatisch schon so eine...
passende
so eine,
Ohren- und Gesichtsform.
Genau, in der FFP2 passende Form, so Schnabelform. Genau.
Noch besser.
Eine Membran.
Scheiße.
Genau. So, das wird so passieren. So, das ist...
das ist das wahrscheinlichste aller Szenarien.
Ich glaube das ja auch, dass die FFP2-Maske, weil die halt ja schon so geformt ist, dass die... Da ist so ein... Die erzeugt so einen Unterdruck, dass schon unser Mund so nach vorne gedrückt wird und irgendwann... Es geht nicht mehr.
Absolut.
Ja, es ist... Aber ey, weißt du, was krasse ist ja daran, evolutionstechnisch, ne, ist das ja alles so passiert. Also über die, also ich meine, Bio-Grundkurs hatte ich mir damals gehabt im Abi, aber trotzdem, ich glaube doch, Evolution, jetzt verlassen wir mal Gitarre.
Bio-Podcast.
Genau. Ist das doch eigentlich, also wir haben uns doch so entwickelt, oder nicht? Immer weiterentwickelt.
Und ich musste gerade an
auf unseren Gegebenheiten angepasst.
Ein gutes Wort denken, weil du meintest auch, man kommt direkt mit Maske raus, ein Gesichtshymen.
Was? Gesichtshymen, was ist das?
Was ist das?
Der Hymen. Das ist richtig bio, das machen wir im nächsten Podcast. Nein, der Hymen ist auch das Jungfernhäutchen sozusagen, was als Haut quasi über den Vaginaleingang hängt. Und angeblich bei der Entjungferung zerrissen wird oder nicht. Ja, ist natürlich auch eine Legende, stimmt auch nicht so, wo die biologisch nämlich auch widerlegt. Deswegen ist es ein riesengroßer Gag, dass man statt mit, man wird ja nicht mit Maske geboren, sondern kriegt quasi so einen Hymen hier direkt, dass man gar nicht mehr alle fremde Leute antritt, dann hat man einfach nur direkt so einen Hautlappen über dem Gesicht.
Klingt auch geil.
Ey, das ist sehr dystopisch. Sollen wir
dann rauchen? Ja, genau. Wir machen mal eine ganz kurze Pause hier.
Danke, bevor wir noch in weitere komische externe Gebiete abdriften.
Und wir sind gleich zurück. So. Jetzt haben wir die ganzen guten Storys natürlich
draußen vor der Tür bei der Zigarettenpause.
Das ist Klassiker. Ja, so, ne? Auch Klassiker.
Ja, ja, aber ich habe auch gerade schon gedacht, wir sitzen ja auch hier nur noch rum, weil hier nebenan eine Bombe entschärft wird und wir dürfen das Gelände nicht verlassen.
Wurde die dann entschärft?
Nee, dauert noch. Wird noch evakuiert, habe ich gerade schon noch gelesen.
Wo wohnst du denn? Wohnst du direkt in dem, Evakuierungsgebiet?
Ja. Okay. Deswegen kann ich doch nicht nach Hause.
Ja, ey, kein Problem. Wir können auch hier
stundenlang
endlos quatschen. Willst du Schokolade haben, Tom?
Ja, gerne.
Ja.
Was ist für eine Schokolade hast du denn im Angebot?
Was du möchtest.
Ich hätte von Geschmacksrichtung.
Also wenn du Bock auf herzhaft hast, habe ich sogar noch eine Laugenstange.
Kinderriegel oder ansonsten weiße Oreo, Milka oder die normale Oreo.
Paul haut einen raus auf jeden Fall.
Ja, bring mal mit.
Ja, in der Reihenfolge bitte.
Hier. Was du möchtest.
Ja, danke.
Boah, ja, richtiger.
Ich nehme mal die schon offen.
Die habe ich heute vom schönen Grüße, weil das hört er nämlich an den Ralle, der mir heute sein Bass vorbeigebracht hat. Der hat mir nämlich viel Mika-Schokolade mitgebracht.
Voll der Schöpfung-Konnoisseur hier, richtig.
Bin ich voll. Ne? Das ist, muss einfach sein. Ich liebe einfach Süßigkeiten. So, und
verstehe ich gar nicht.
Ich denke, das ist auch ein Kinderriegel jetzt. Nein, ich meine, wir haben ja eigentlich auch die ganze Zeit gerade draußen über Olli Kaminski übelst abgelästert.
Voll, es ist echt auch ein lästerwürdiger Typ, wirklich.
Ey, müssen wir, also das, was du ja gerade meinst über den Jakob.
Nee,
also,
geht
können wir gar nicht erzählen.
Nein. Nee, richtig einen abgeschossen.
Aber richtiges, standhaftes Original.
Das finde ich auch voll.
Voll. 100% bei euch.
Kommen wir nicht vorbei. Hm. Ein Charakterbollwerk.
Ist dann eigentlich so mal eine Frage an euch. Ich bin ja, also wir nennen ja den Tech-Talk hier, aber ich bin ja gar kein richtiger Tech. Ich lebe ja hier in meinem Shop nur drin und komme ja kaum raus. Bin ja eher so ein Einsiedlerkrebs. Ist das denn so? Also ich habe das Gefühl zum Beispiel, guck mal, du hast jetzt gerade erzählt, da wusste ich ja nicht, also jetzt an den Japo die Frage, dass du A Boys Let's Fire zum Beispiel machst, oder?
Jo.
So, kann das sein, dass irgendwie auch so viele internationale Bands, dass die von deutschen Leuten betreut werden? Ist das, also haben die einen guten Ruf in der Szene?
Ja, glaube ich prinzipiell schon. Also ich glaube, es schwebt ja immer so dieses Klischee, dass ja, die Deutschen, die sind Arbeitstiere, so genau. Ein bisschen, so, weißt du, so. Oder wenn man halt, ja, wenn man so ein bisschen dran denkt, so was bei uns mit Arbeitsvorschriften und so gerade im Veranstaltungsbereich irgendwie abgeht, sind wir in Deutschland, glaube ich, schon sehr, also schon vorzeigbar, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich glaube, dass das mit diesen internationalen Bands, das vielleicht ein bisschen so scheint, weil die natürlich, wenn die hier rüberfliegen, eher so ein bisschen ihre Crew hier in Europa haben. Mhm. Klar bringen viele Leute auch ihre Tags mit, aber es ist ja auch immer eine Kostenfrage. Wenn du weißt, du hast in Europa halt auch...
Europa ist auch ein Riesenmarkt, darf man nie vergessen.
Genau, gerade für Bands, die ja sowieso aus den USA, Australien, sonst wo kommen, da sprechen wir ja nicht nur von Deutschland, sondern die machen dann halt im Sommer 8 Wochen Europa. Also da spielen die jedes Festival, machen Headliner-Shows. Und ich glaube, dann ist es schon sinnig, dass die in Europa irgendwie dann ihre Crew auch haben. Und bei Boys Let's Fire hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass die auch immer so einen Misch haben. Die bringen auch Leute immer mal mit. In Gene bringen die zum Beispiel immer mit, hier Gene Shaw, ein Kollege. Aber im Prinzip haben die, glaube ich, auch hier immer ihre Tags und in den USA dann halt mal auch so 1-2 Leute, die dort mitkommen.
Ja, die spielen halt, die zum Beispiel spielen halt in Europa eigentlich viel mehr also als in den USA selber. Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Musikmärkte also voll, genau. Deswegen gibt es ganz viele amerikanische Bands. Ich würde auch sagen, dass das eigentlich eher nur so ein Eindruck ist, der aber genauso falsch wie richtig sein kann. Aber keine Frage, ist in den USA gibt es auch super krasse viele Profis, die da halt vielleicht aber mehr im amerikanischen Musikmarkt auch drin sind, wo dann zum Beispiel Country Music ist ja in den USA auch ein riesen
voll.
Ding.
Ja, genau.
Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt hier vergleichbare Acts gibt, die eigentlich da genauso stadienfüllend sind. Und da gibt es natürlich auch extrem, also auch sagen, ich sag mal, diese Nashville-Blase, die in den USA ja ein riesen Markt für ganz viele Musiker und Studios und auch Bands sind. Und überall gibt es Leute, da gibt es Acts, die haben es natürlich schon niemals hierher geschafft. So. Aber ich musste mir gerade fast so ein bisschen lachen, als du gesagt hast, ob es immer halt, gibt's viele gute deutsche Tags, also einerseits. Entweder haben die halt Zeit, dann ist der, vielleicht passt es von dem Jobmodell her auch bei vielen rein. Oder es sind einfach viele gescheiterte Musiker.
Muss dazu sagen, ich meine, ich sehe mich voll so. Ich bin eigentlich nur in diesen Tech-Job gerutscht, weil ich halt immer selbst Musik gemacht habe. So. Und natürlich klingt das immer so dramatisch, so der gescheiterte Musiker. So, ey, im Endeffekt sind wir alle Musiker, die irgendwie nicht in einer Arena-Band spielen, könnte man fast schon als gescheiterte Musiker irgendwie bezeichnen, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, so wie jeder kleine Junge, der Fußball spielt, gerne bei FC Bayern spielen würde, möchte jeder, der irgendwie mal anfängt, Mucke zu machen, gerne bei Metallica oder sonst wem auf der Bühne stehen. So, das ist doch eigentlich der Anspruch, den jeder hat. Ich will gerne irgendwie cool auf einer Bühne vor Leuten spielen. So, also habe ich zumindest das Gefühl.
Ey, natürlich. Und ich meine, dann ist ja das, was der Tom auch gerade sagte, nehmen wir jetzt mal, also correct me if I'm wrong, Boys Let's Fire gibt es schon Ewigkeiten so, ne?
So, und, ey, 25 Jahre, 30 Jahre?
Ja, 94 auch.
Ja, ciao.
So, also, und ich würde aber trotzdem jetzt sagen, dass natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass Europa für Boys Let's Fire ein größerer Markt ist als die Stadt.
Ja, ist das also so, ja, ne? Ganz klar. Ja, wissen die auch. Die spielen 2 Shows in den USA an der Ostküste, aber halt 20 in Europa.
Ja, genau.
Und halt dreimal im Jahr machen die eine Tour und spielen Festivals, haben halt hier eine. Weißt du, du gehst ja auch dahin, wo dein Sound ja auch gehört werden möchte. Und du kannst es nicht jedem immer aufzwingen. Das ist ja deswegen, nicht überall ist eine Karriere auch möglich. Und bei anderen ist es ja auch so, man wird kein Prophet im eigenen Land. Manchmal muss man ja auch woanders hinfahren und dann kommen dann mehr Leute als in der Stadt, wo du eigentlich herkommst. So.
Ja.
Gibt ja da auch kein Patentrezept, so zum Glück. Und bei denen ist es zum Beispiel so, ich weiß auch bei Amon Amarth.
Amon am Arsch.
Ja, genau. Die hatten auch zum Beispiel einen deutschen Drumtech.
Mhm.
Und er hat dann halt auch ganz viel Australien und USA-Touren mit denen gemacht. Also das heißt,
der Olli ist auch ein gutes Beispiel dafür bei Parkway Drive.
Ja, klar. Ja,
genau.
Fliegt auch nach Australien und macht in Australien eine Tour mit Parkway Drive, weil die halt sagen, ey, wir haben hier unsere Crew, wir arbeiten voll gerne mit denen. Und
aber auch nur, weil die halt auch in Europa aber auch einen riesen Erfolg hatten und dann hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, haben die nicht hier sogar eher große Dinger dann gespielt? Nee, die hatten schon immer so ein bisschen, Also ich
meine, die sind ja irgendwann explodiert.
Ja, eben, genau. So, und das schon, voll. Schon da gab es ja auch den Anspruch, dass die halt, wollen auch eine auch erfolgreiche große Band sein und so. Und hier gerade mit, klar, mit den Ursprüngen in der British Heavy Metal Scene oder mit der ganzen deutschen Metal Community so, ist das natürlich hier ein riesengroßer Markt. Ist Deutschland ganz klar für viele Metal Bands, können die hier halt auch große Hallen spielen. So. Ja. Und wenn die dann hier halt hier viel sind, dann trifft man vielleicht genau zu dem Standpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo du hier eine Produktion brauchst, auch jemanden, der sich dann hier perfekt immer dann auskennt und dann nimmst du den halt auch dann im besten Fall mit. So, aber ich könnte das auch total nachvollziehen, wenn die eine Band sagt, hey, wir haben jetzt hier eine USA-Crew und wir haben eine Europa-Crew. Und aber am Ende...
Ich glaube, alle Modelle finden irgendwo statt.
Yeah,
also es gibt Bands, die, wie gesagt, eben ihre Leute überall mit hinnehmen. Ich habe aber auch schon viele USA-Bands hier gesehen, die halt ihre USA-Tags mitbringen.
Einfach. Das ist ja auch vielleicht auch eine Geldfrage, dass
du weißt, du musst die Leute auch rüberschiffen. Ja, und eine Kommunikation Geld, ne? Auch ja. Teilweise, voll.
So, das muss man ja auch sagen. Das ist ja immer, ich glaube, das meine ich ja gerade damit, vielleicht dann auch der Irrglaube von denen, also sagen wir mal, von den Fans manchmal, wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt, dass man jetzt denkt so, ey, die sind weltweit eine Riesennummer. Nee, das ist nicht so. Also es gibt einfach auch, wenn eine Band aus den Staaten kommt, ich meine, wir reden von den Staaten, die sind riesig. Also,
das kann man sich nicht vorstellen.
Nein, das ist, und ja. Da sind ja auch Venues, ist was ganz anderes. Das ist ja hier, und ich meine, in Deutschland, muss ich schon sagen, habe ich manchmal das Gefühl, dass schon viele Locations recht, was heißt abgefuckt sind, aber nicht so geil, zum Beispiel wie wenn du in Holland oder so bist. Ey, Holland ist
ja,
ey, richtig krass. Gibt's
ein paar richtig geile Clubs. Das wirkt auch alles immer, ob das Technik oder generell irgendwie das Erscheinungsbild ist, alles ist ordentlich, ja. Alles ist neu, state genau. Of the art. Irgendwie, es wird immer schön nach der Show, ist die Putzfrau direkt da zum Saubermachen, so, weißt du?
Ja.
Also es ist total, ja, macht einen Unterschied tatsächlich. Ey, gibt's in Holland, ist in Holland nicht auch dieser eine Club, wo die Busse gedreht werden mit diesem Kran? Das ja. Ist in Holland, ne?
Was? Ja, ja,
da gibt's das ist quasi so eine große Parkhalle.
Mhm. Wendehalle,
ja. Ja, ja, genau. Da fährt der Bus rein auf so einem, ich weiß nicht, wie so eine Drehhebebühne, ja. Wie auch immer. Und da wird der Bus gedreht, dass er dann quasi rückwärts an dem Club abladen kann und vorwärts wieder rausfahren kann.
Wie in so einem Lokschuppen, wo so, er quasi
richtig,
so...
Richtig, einmal gedreht, 180 Grad umgedreht und dann kann der Fahrer einfach wieder wegfahren.
Wahnsinn.
Unfassbar geil.
Ich hatte, wann war das denn? Ich war vor Jahren, war ich in Utrecht, gibt's den, ach, das ist ein recht großer Laden, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Tivoli heißt der, genau. Und da hatte ich Death Cab for Cutie gesehen, also eine amerikanische Indie-Band, großer ja. Fan von, lieber Blub. Und das war so ein richtig aufgeräumter, so ein Laden, wo man sich überall hinsetzen konnte und du hast irgendwie gefühlt 360 Grad Sicht auf die Bühne und so gehabt, so, ne? Und alles war mega fancy. Jetzt auch nicht, du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du in der Oper bist, aber schon so im sehr ordentlichen Konzertsaal. So,
gehobeneres, ne? Konzertgefühl. Genau. So, und ja.
Ohne Scheiß, so, da hat der Dom noch, der bei Born From Pain spielt, noch drüben gearbeitet. Da meinte ich so, jo, ich war gestern hier im Tivoli, bla bla bla. Und da meinte, jo, da haben wir hier mit Born From Pain auf der Persistence Tour, da haben wir auch gespielt. Da dachte ich mir, ah, witzig, also nichts gegen die Persistence Tour oder so, das ist halt dann Metal, das war mit dem Liner, natürlich, ja, das war dann mit Hatebreed, Madball, Terror und so was. Und dann spielen die da aus. Und das finde ich dann wiederum cool, weißt du, dass dann auch so die Locations auch für alles dann quasi dann genommen wird. So, ne? Und ich meine, es ist schon, ich will jetzt auch gar nicht gegen deutsche Locations abstinken, aber manchmal ist es natürlich so, wenn ich jetzt in der Live Music Hall oder sowas bin, dann ist schon was anderes. Also wenn du dir dann den Tourrun anguckst, ich weiß nämlich jetzt dieses Death Cab for Cutie Beispiel, hatte ich nämlich die Wahl, entweder kann ich nach Utrecht fahren oder ich kann mir die in der Live Music Hall angucken. Und ich dachte mir so, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er in Utrecht geiler ist. So. Und war's. Also,
ja, ja, voll. So, das glaube ich. Ich fahre bloß nie ins Flex, falls das mal zur Debatte steht.
Okay.
Kennst du das?
Kennst in Wien?
Das? In Wien das
Flex? Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde das ziemlich geil.
Ja, weil der Primey ist gewisse, ja, auf seine gewisse
Art und Weise. Aber zum Arbeiten dann für
Rockenshows macht es eigentlich überhaupt nicht Bock. Nein, überhaupt nicht. Ganz schlimmer, also so, glaube ich, für viele Techniker oder viele tourende Bands auf jeden Fall irgendwie ein Begriff. Und dieser Laden ist echt so, boah, wenn du da weißt, dass du da eine Show spielst, da musst du auch irgendwie, die Shows müssen immer irgendwie um 22 Uhr zu Ende sein und um Viertel nach musst du am besten schon deinen Kram draußen haben, weil dann die ersten Techno-Opfer halt...
Ach, so ist sofort After-Programm
danach. Sofort, ja. Weil der Laden ist auch irgendwie so halb unterirdisch, unter der U-Bahn, glaube ich.
Was für eine Kapazität hat er denn? Was
ich würde mal schätzen, vielleicht so zwischen 500 und 700 irgendwie, okay, oder?
Ja.
Roundabout. Ja. Und ist auch natürlich unter der U-Bahn ist Beton auf dem, also richtig Asphalt unten drin.
Ich finde es geil, wenn man morgen vormittags da reinkommt und dann machen wir wahrscheinlich um 7 Uhr, 8 Uhr Schicht und dann geht so richtig alles nach so Chlor- und Desinfektionsmittel die ganze Hütte.
Ich glaube, da wird auch nicht gewischt oder so, da wird einmal mit so einem Sprühding
gesprüht. Und alles dann ganz krasse Feuchtigkeit da drin.
Egal.
Richtig voll getaggt. Also ist alles ganz eng, hat keinen Platz, stinkt und ist immer, muss flexibel bleiben. Aber es ist so ein bisschen grimy. Ich muss sagen, ab und zu finde ich es geil.
Wenn du weißt, du bist morgen im Flex, gehst du doch heute noch duschen.
Ja, okay, genau. Okay, alles klar. Das ist die grobe Faust. Du musst ein bisschen planen.
Ja, ist so.
Das ist ja witzig. Das, okay, merke ich mir. In Wien.
Wien, Flex, Wien.
Im gehobenen Wien natürlich.
Wien,
das
genau.
Ist so, das ist ja... Ich wollte jetzt so ein bisschen wienerischen Akzent nachmachen, kann ich aber nicht, weil ich habe zu lange nachgedacht. Das war ziemlich dumm. Das ist so, egal.
Bei Akzenten ist ganz schwierig, wenn man den Moment verpasst und es dann auch nicht gut macht, dann wirkt es schnell einfach auch nicht
peinlich.
Gut.
Peinlich. Ja, ich weiß. Nicht gut. Ich schneide dann auch die ganze Viertelstunde. Was wollte ich sagen? Ich muss nochmal an der Stelle sagen, wir haben einen sehr ausgewogenen Talk von allen. Das gefällt mir. Ich habe es mir fast so vor. Ich hatte mir eigentlich ursprünglich überlegt, dass ich noch irgendwie so meine Community frage, ob die nochmal so spezifische Fragen nochmal haben und dann lassen wir uns die so zulotsen. Ich habe aber eine Rubrik, die habe ich mir mal aus einem anderen Podcast geklaut. Die würde ich gerne mit euch spielen.
Geil. Ich habe nämlich eben gerade noch so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, wir haben auch gar nicht so viel Gitarrentalk, oder haben wir Gitarrentalk?
Doch, wir haben viel über Evertune doch gequatscht, yeah, okay. Und dann viel über Kabel. Yeah. Also Kabel war ein großes Ding heute, so. Und ich habe hier eine Frage, weil wir ganz am Anfang hier bei galvanischer Trennung waren und bei wofür steht hier irgendwas, ne? Frage an euch. Wofür
das
steht,
Moment, wo man sich blamieren kann, auf
jeden wofür Fall. Steht der TRS oder TRRS-Stecker? Was bedeutet das?
Der TRRS.
Genau, der TRS-Stecker.
Ja.
Ja. Und TRRS-Stecker.
Naja, also ich kenne erstmal also Tip Ring Sleeve. Danke. Das sind natürlich bei Steckern. Das ist der dreipolige. Ja, der Schaft ist quasi der Ground.
Ja.
Der Ring ist quasi der Minus und der Tip ist der Hot eigentlich. Genau.
Ja.
So, aber TRRS müsste dementsprechend ja ein vierpoliger Tip Ring Ring Sleeve sein. Das kenne ich zum Beispiel jetzt, ich weiß gar nicht, wo das Anwendung finden würde, Smartphone. Außer bei Smartphones.
Genau.
Ach, krass. Weil da ist nämlich dann
Headset und so, genau.
Mikro-Input nämlich dann den zweiten Ring hat.
Genau.
So, der typische.
Wow, krass.
Der typische Klinkenstecker.
Die haben mich abgeholt. Okay.
Ja, aber der typische Klinkenstecker ist der TS, Tip und Sleeve. Tip,
ganz genau, ja.
Also zwei Pole für Masse und dann.
Und für den heißen
Tip,
genau.
Ja. Phase, weil der Pickup ja dementsprechend ja auch nur beide hat, aber es gibt ja geilerweise gab es mal bei, also da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, bei so alten Gibson 335 gab es die auch mal in Stereo und ich hatte nämlich eine mal im Studio und da haben wir ein ganz normales Kabel reingesteckt und haben uns gefragt, wieso klingt die Gitarre so komisch, weil da immer nur der Bridge Pickup quasi rauskam. So, du hattest, hatte noch keinen Pickup-Switch und da hattest du damals immer halt in der Stereo-Buchse in der Gitarre drin und auf dem Tip war quasi der Bridge, der Hals-Pickup. Und auf dem Ring war der Neck-Pickup.
Aber wie hast du...
Ah ja, Gott, hab ich schon wieder falsch gesagt. Ziemlich bin ich behindert. Einmal der Neck-Pickup war auf dem Tip und der Bridge-Pickup war auf dem Ring.
Aber dann hast du ja...
Dann brauchst du einen Split bauen, kommen zwei Monokabel.
Ja, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen.
Kannst du die einzeln abholen.
Boah, das ist ja auch richtig Banane.
Nee, eigentlich finde ich es ganz geil, weil da habe ich mir auch schon überlegt, ob man da nicht mal witzige Sachen mitmachen könnte. Weil dann könntest du zum Beispiel über den Hals-Pickup, den könntest du, weil der eignet sich ja sehr gut für Octaver, weil das immer aufgrund der... weil der vorne weiter am Hals ist, da eine höhere Amplitude von der Seite ist, also kommen da klarere Wellenformen raus, die Octaver besser interpretieren können, als die hochharmonischen verzerrten Bridge-Pickups. Und so könnte man sich natürlich für Singer-Songwriter da über den Bridge-Pickup eben halt dann deine scharfen Klang-Sound holen und zum Beispiel über den Hals-Pickup immer halt dann so tiefe Basstöne, die du mit dem Octaver runterversetzen kannst. Macht ein Kumpel übrigens, Halle, hat das ganz geil, da gibt es so Submarine-Pickups, die man von außen an die Gitarre noch dran machen kann.
Ja, genau, stimmt.
Da hast du einmal noch einen zweiten Kanal.
Ey, ich bin krass geflasht davon, wie physikalisch akkurat das auch mit Schwingungen und ey, wirklich.
Ja, hätte ich
nur Theorie.
Ich muss kurz, ich find's gut.
Ja. Aber was Stecker angeht, ist auf jeden Fall, weil du vorhin meintest, wir haben schon viel über Stecker geredet. Wow, was gibt's alles für Stecker?
Ja, klar.
Und was kann man alles drüber mitschalten? Und ganz ehrlich, man denkt ja ganz oft, ich habe jetzt hier eine MIDI-Leitung oder was auch immer. Ja, das ist ja auch, also alles nur Drähte und Adern und letztendlich Potenziale. So, und du kannst es natürlich, das Geilste natürlich, was wir auch auf der Bühne Backbereich immer ganz oft machen, der Midi-Stecker ist scheiße, der ist nicht verriegelbar, der ist nicht tourtauglich, der geht kaputt, der verbiegt, der ist gepresst, der nimmt Witze raus. Auf XLR adaptieren.
Voll.
Weil der Midi-Stecker hat zum Beispiel fünf Pins, aber es braucht eigentlich nur drei für eine Richtung. Es gibt manche, die brauchen, da werden dann noch Spannung, wird da noch drüber gegeben.
Da haben die sieben Pins, glaube ich.
Oder,
ne?
Nee, fünf, nehme ich dann. Oder Rückweg. Aber ganz viele Kabel, auch die vom Thomann oder die Snake-Kabel, die sind meistens... sind alle nur mit drei Pins belegt. Und dann sind die beiden äußeren Steckerpole sind gar nicht aktiv.
Ich habe das tatsächlich letztens im Zuge dieser Rack-Bau-Geschichte, habe ich nämlich auch tausende Sachen adaptieren müssen und war dann immer so, kaufst keinen Adapter, sondern machst halt selber, lötest halt irgendwie um und hab dann irgendwie einfach nur, weiß nicht, von Klinke symmetrisch auf XLR oder irgendwie so ein Quatsch und hab ein riesen Diagramm gehabt mit wie viele Stecker auf wie viele andere Stecker verlötet werden können und wie viel, dann musst du da...
Du kennst ja auch alles. Du kannst ja auch einfach Schoko-Stecker auch wie die drauf.
Genau, das ist so, du kannst eigentlich, wenn du Bock hast, alles auf alles umlöten. Ja. Das ist so, so verrückt.
Und ich mag das, aber ich meine, mir hat das so im Tour-Bereich schon ziemlich viel geholfen. Gerade diese Umadaptierung, also entweder baut man sich halt einmal den Adapter selber und dann hat man das raus, weil ganz ehrlich, XLR-Kabel gibt es immer überall.
Voll.
So, und du kriegst auch überall nochmal ein günstiges oder irgendjemand hat eins dabei und dann hast du dein MIDI-Kabel, reicht nicht, mal quer drüber, dann baust du einfach da, hast du nämlich dann eine XLR-Strippe.
Und du hast die Kabellänge und du kannst die Kabellänge, ist scheißegal.
Richtig. Und das du kannst es nämlich auch konfektionieren, wie du möchtest. Oder zum Beispiel auch über Multicore-Unterverteilungen auf der Bühne verteilen. Da muss man quasi vom Keyboard zum Schlagzeug-Rack nicht unbedingt eine MIDI-Strippe nochmal querziehen, sondern gehst einfach über die Stagebox, über den Monitorplatz, teilweise über 100 Meter, gar kein Problem.
Das ist nämlich genau das Ding, wenn du, also bei diesen ganzen Camper-Geschichten hat man das ja oft, dass man über irgendwelche Backing-Track-Player MIDIs schickt, die dann auf irgendeinem Camper ankommen müssen, der 30 Meter entfernt steht. Und dann hast du nämlich immer, das musst du entweder so ein MIDI, oder wie heißen die quasi nochmal ein bisschen Saft, so ein MIDI-Verstärker irgendwie
Booster,
geben.
Ja.
Ein Booster, genau. Oder du machst halt eben diese Adaptergeschichte mit XLR und dann kannst du halt, ist ja egal, wie lang das dann ist, adaptierst du zweimal.
Ist nicht ganz egal, ja, es kommt immer ein bisschen auf das Gerät an, was sendet, aber es funktioniert überraschend gut.
Es ist dann genau, nicht so bei MIDI, so nach, weiß nicht, ab 10 Metern wird es schon irgendwie ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl. So, und ab 15 Metern kannst du eigentlich vergessen. So, und dann hast du, weiß nicht, bei XLR kriegst du locker dann mal 20, 25 Meter oder so und hast keinen
Vielleicht Problem hat das was mit dem Querschnitt zu tun, aber das kann sein, müsste
so
ja
So ins Detail habe ich mich nicht damit beschäftigt, weil ich wusste
aber
nicht.
Aber es funktioniert überraschend gut. Oder was ich auch mache, ist zum Beispiel, was richtig nervt zu verlängern, ist natürlich 9 Volt Kabel, DC Barrels.
Boah.
Und wenn man das zum Beispiel, ich habe mal so ein Pedalboard, das steht so 10 Meter in der Bühne drin oder 14 Meter, musste mein Lumen sein. Und ich wollte halt da nicht irgendwie noch extra eine Schuko-Dose und noch ein Netzteil und wieder zu viel Kabel. Ich wollte einfach nur ein Kabel, was genauso lang ist, dass der Tuner und dass der, was auch immer dann noch dabei ist, der Akustik-Preamp von mir aus, damit 9 Volt auch versorgt wird. Und dann geht einmal eine Strecke hin und zurück und dann kannst du natürlich auch 9 Volt auch über XLR natürlich ganz normal oder über verschicken und musst dir nur einen richtigen Adapter bauen. Und dann kannst du es auch beliebig verlängern, wie du möchtest. Das ist der Trick. Muss man sich überlegen, wie man das verpolt.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass immer Kabelwege sind ja auch immer noch zulasten des Sounds ganz oft. Ne? Da ist leider auch so. Und wenn man dann noch irgendwelche Brücken oder sowas noch baut, ist alles nicht so geil. Ich habe euch jetzt sehr angeregt zugehört, weil so tief kann ich da gar nicht mitreden, muss ich gestehen. Ich glaube, wir hätten es sogar hinbekommen, wenn wir das jetzt nicht hinbekommen hätten, das Mikrofon über dein MacBook anzuschließen, dass wir irgendwie noch uns den Ding gesetzt hätten und versucht halt irgendwie anders umzulöten, dass das noch funktioniert. Hätte wahrscheinlich geklappt.
Bei USB-Kabel hört es bei mir auf. Also ich weiß da auch, da sind auch nur irgendwie 8 Adern drin, aber
auch so Cut-Kabel ist so eine Geschichte. Das
die sind auch,
die sind ja auch nicht,
man muss ja auch fairerweise sagen, ich habe jetzt hier im Shop und das sind die Jobs, wo ich eigentlich sage, durch die Ursache, bitte verpisst euch damit. Nein, wirklich, weil ich meine das gar nicht böse, ich kommuniziere das ganz offen, wenn ich irgendwelche Kabel reparieren soll, beziehungsweise ich habe das jetzt zweimal gehabt, dass ich so bei so Studio-Kopfhörern irgendwie da eine neue Buchse dran machen sollte oder sowas. Oder nicht neue Buchse, einen neuen Jack dran machen sollte. Es ist fast...
Das war was anderes,
die ja. Die sind fast... Eigentlich, du hast dann irgendwelche AKG-Kopfhörer für 150 Euro. Die sind aber nicht dafür ausgelegt,
wenn... Dass du da selber dran rumlötest.
Nein, also die sind alleine, ist das schon so schwierig gemacht, die zu öffnen. Beziehungsweise dann hast du... dann gucken dich da ein paar Kabel an und du weißt nicht, wie die Belegung ist. Und das sind eigentlich sind das auch keine richtigen Litzen. Das ist halt irgendwie so ein Stoffgeflecht, naja, was du noch nicht mal verzinnen kannst. Das hat mit Ach und Krach funktioniert, aber es ist einfach nur richtig undankbare Scheißarbeit.
Das ist Elektronikbaustelle, so, ja.
Genau. Was anderes. Geh da mit dem HiFi-Laden, mach das da. Aber das ist leider, es macht keinen Spaß. Also ich finde es schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Oder auch so Fender oder irgendwie so. So Kabel zu reparieren, die diesen Vintage-Stoff noch da drum
haben. Boah, sieht schmuck genau, aus, aber ist halt echt.
Wenn es kaputt ist, kauft ihr ein neues. Richtig. Wirklich. Also es macht gar keinen Bock. Also es macht null Bock. Muss ich mal sagen. Das ist wirklich schrecklich.
Finde ich sowieso scheiße, weil die meisten viel zu steif sind, um die geil aufzuwirken.
Ja, ist auch so.
Das Kabel, da gibt es ja auch totale Faszination. Natürlich, klar, was nimmt man für welche, welcher Querschnitt, aber das geht ja auch um, wie flexibel sind die und so. Da gibt es ja auch tausend verschiedene.
Ich glaube, am besten sind so Kfz-Kabel oder so ein Quatsch. Hat, glaube ich, hier der
Kfz-Kabel?
Ja, also halt, ja, nee, so der, ich weiß nicht, waren das Kfz-Kabel? Der Daniel hat mir das mal gesagt. Der meinte auch, er benutzt irgendwelche komplett abwegig, aber sind die besten Kabel, sind dünn, sind flexibel.
Wobei jetzt?
So für Elektronik in Gitarren, Entschuldigung.
Ach so,
nee, ich meinte jetzt hier so für Gitarrenelektronik oder so.
Ach so, ja.
Hat er also echt ganz simple Kfz-Kabel, so, weißt du? Nee, aber doch auf der Rolle, so, weißt du, zieht er sich runter.
Da muss man sagen, da mache ich das hier immer so, da bin ich, also ich habe von Allparts immer auf 7 Meter meistens diese Bundles, das Vintage-Wachskabel in schwarz und weiß, also weil das ist Klassiker und das gleiche gibt es auch nochmal als quasi Plastikummantelung, weil das ist so dieser Ami-vernünftige Style. Du kannst natürlich aber einen Tübendoktor aber dann auch dir 1000 Sachen kaufen. Ja.
Mit dem Metallgeflecht nämlich außenrum.
Genau. Aber am Ende.
Wie findest du die?
Ich finde die auch gut und ich habe auch immer, weil ich mache das so, wenn ich Pickups einbaue, gerade irgendwie Puff-Style, weil dann sind die ja immer mit dabei, von Gibson oder von Duncan. Und die haben ja immer viel zu lang. Das ist ja auch der Klassiker, wenn jemand. Die Leute müssen lernen, wenn die selber Pickups einbauen, schneidet die ab. Also es ist
diese EMG-Kabel teilweise. Wenn du dann siehst, wie in diesem Elektrofach dann so gefühlt ein halber Meter EMG-Kabel umwickelt, mit irgendwie Isoliertape zusammengefummelt.
Genau.
So, warum hast du es nicht? Du musst doch
schneid das ab, genau, dann hast du eine Abisolierzange gemacht.
Aber dann ist das zu kurz. Ja, dann mach es nicht so
kurz. Lass ein bisschen
Spiel, und dann ist das doch viel geiler. Irgendwie.
Aber ich bin auch immer, ich kürze mir das und den Verschnitt hebe ich immer auf. Da bin ich dann auch immer so, eine Ratte.
Ja.
Die hat dann immer für sich so ein Hamster, weißt du, so, der dann da einen Bunker hat. Und ich nehme diese Metallgeflechtkabel, zum Verlängern immer richtig geil. Oder das ist auch so Gibson-Style, das ist so, wenn die Potis untereinander auf Masse legen, haben die einfach nur einen dicken Draht.
Ja.
So, das war's, nicht mehr, nicht weniger. So. Ja. Und am Ende ist es so, ich muss aber trotzdem sagen, ich habe es noch nie gemacht und da muss ich mich auf den Markt verlassen. Mein Bandmate, der hat mal in seiner Sir, weil der hat mal Bock gehabt, alles mal so auszutauschen. Und der hat dann seine komplette Sir neu verkabelt mit Evidence Audio Kabeln, glaube ich. So, also so in so einem kleinen Querschnittbereich. Und der sagt, das war soundig. Der hat einen AB-Vergleich gemacht, hat vorher was aufgenommen und danach was aufgenommen. Und das hat natürlich was anderes gemacht. Also, aber trotzdem denke ich mir so, wenn du das gute Zeug letztendlich hast, reicht das völlig aus. Das finde ich, also ich bin so, ich mag das halt, diese Wachskabeln zu haben. Da bin ich dann immer so, wenn ich eine Strat verdrahten soll, nehme ich immer die Wachskabel, weil sich das irgendwie gehört. Und wenn ich irgendwas Moderneres nehme, nehme ich schwarz-weiß von Allparts und fertig. Das finde ich fein. Weil das soll einfach schön aussehen.
Ich fand das nur mit diesem Metallgeflecht drumherum weird, wenn die dann halt, wenn du da die Masse drüber transportierst.
Mhm.
Und dann lötest du natürlich dieses ganze Ding.
Ja, genau.
Und dann machst du so einen riesen Lötkleck auf deinen Poti und dann zieht sich das ganze Lot in dieses Geflecht an. So, das musste ich dann letztens in den Poti tauschen und dann stehst du dann ewig mit dem Kabel dran, machst es richtig, richtig heiß und dann weiß ich immer nicht, ob ich die Isolierung innen drin, weil ich es ja nicht sehen kann, ob ich die dadurch damit beschädige, dass sie dann nicht wegschmort, dass ich dann mir darüber einen Kurzschluss sozusagen
hole. Nee, also ich kann dir aus Erfahrung sagen, weil ich jetzt öfter schon irgendwie gerade bei neuen Gibsons oder sowas, wenn dann auch die Werks-Pickups dann drin sind und Kunde will dann ausgetauscht haben, dann muss ich halt auch die mit dem Metallgeflecht einmal erstmal ablöten und da bin ich auch nicht mehr zimperlich, weil da lege ich wirklich den Lötkolben, also ich leg den an und nimm noch neues Lötzchen dazu, damit das noch heißer wird, damit das einmal wirklich alles richtig, also ich komme mir vor wie so ein Schweißer, ganz genau, und dann geht das, sonst kriegst du es nicht ab. Also die sind manchmal so fest dran gelötet und die haben echt, also ich habe noch nie was geschrottet, das geht, also das passiert gefühlt auch nicht. Selbst bei den, weil die EMGs haben das ja auch zum Beispiel, die haben ja auch nochmal dieses Metallgeflecht darum und da drunter ist ja sogar nur diese Plastikummantlung von dem Heißen.
Da ist genau, da ist nämlich, das ist eigentlich Plastik und das schmilzt.
Das schmilzt schnell, ganz genau, aber voll. Selbst die haben auch eine ganz gute Lebigkeit. Also das habe ich auch gemerkt. So. Aber es ist manchmal bei der Werksverlötung, manchmal ist das schon so fest da drauf, dass du dann merkst, weil du kannst den Lötkolben auch manchmal im E-Fach nicht richtig ansetzen, weil du musst den so ein bisschen meistens haben. Ich habe auch eine relativ fette Meißelvorbohrung.
Das reicht oft nicht, wenn du nur mit der Spitze rangehst.
Nein, also du musst den so ein bisschen
ansetzen. Ganz
genau, ja. Das ist so.
Sonst das hasse ich auch immer beim Ablöten, wenn ich irgendwas abmachen will. Ist das oft nämlich genau das Problem mit, boah, wie kriege ich den Lötkolben da auf die Stelle so
gelegt, ohne dass du irgendwie
an der E-Fach, genau,
ja, genau,
oder aus Versehen mit dem Rest vom Lötkolben irgendein anderes Kabel ansenken.
Genau. Ey, das, dann spritzt alles irgendwie noch natürlich rum, so natürlich nicht. Nein, so, nein. Ne? Man legt, also ich lege mir auch mal ein Operationstuch dahin, so, ne? Aber trotzdem, ey, mir sind auch mal, nee, das ist mir bei meiner Fiber passiert, obwohl ich mir halt angewöhnt habe, wenn er halt irgendwie an dem Lötkolben ein bisschen Lötzchen dran hast, dann nehme ich den meistens dann nochmal und klopfe den natürlich dann nochmal auf der Lötstation ab, damit der Rest mit dieser Lötschlacke halt einmal wegfällt. So, ne? Aber natürlich ist mir halt auch mal passiert, auch mal bei einer Kundengitarre, dass mir dann so ein Tropfen Lötzchen einmal voll auf die Decke geknallt ist. So, ne? Was machst du dann? Aber da weiß man zum Glück, du machst gar nichts, du wartest einmal ganz kurz, damit das kalt. Und dann kannst du das abknibbeln und dann war's das. Machst du ein bisschen Polish nochmal drüber. Genau, und dann siehst man das nicht mehr, dann ist das weg. Das ist zum Glück ganz gut, aber bei Nitrolack muss man ein bisschen aufpassen, das ist ja bei der Farbe passiert, weil da frisst sich das dann einmal richtig rein und dann ist der Lack weg.
Ey, du musst bei Nitrolack, echt, habe ich letztens auch schmerzlich erfahren müssen, bei so.
Bei den Ständern,
ja.
Ja, genau. Das sagen
die auch. Steht sogar, genau, steht das da drin. Habe ich nämlich dann auch gelesen, auf der Thomann-Seite, irgendwie, wo steht,
nicht
geeignet für Instrumente mit Nitrolack. Aha. Schreib das mal größer.
Also ich muss sagen, ich habe eine Tele, die hat angeblich dann Nitrolack drauf und ich habe die schon immer da reingestellt.
Hast du sie jemals rausgeholt?
Die geht gar nicht mehr, die ist schon so festgewachsen.
So festbacken. Ja, ja, nee, aber dann denke ich mir auch so, Herrgott, dann stell doch nicht so eine Scheiße mit so behinderten, weichen, wachen,
Weichmacher. Sag das mal HP Wilfa, sag den das mal.
Aber dafür kannst du halt so einen Rockstand für 8 Instrumente halt auch für 50 Euro
kaufen. So, ganz genau, gewiss.
So ein richtiges Tourboard, genau. Ja, selber 40 und kostet 300.
Genau.
Es ist, am Ende ist, ist aber so. Es ist auch hier, der Lars kam letztens rein und ich habe ja hier, die ganzen Bandhalter sind ja von Herkules. Und ich finde Herkules ultra geil, weil die diesen Snap-Effekt natürlich dann haben. Und Herkules hat einfach eine Rückrufaktion gemacht, weil die eine schlechte Charge hatten, mit dass dann irgendwie der Metallfuß eine Sollbruchstelle hatten und den Gitarren von den Männern gekommen ist. So. Und da muss man den Check machen, ob, wenn die magnetisch sind, ist das die Charge, die vernünftig sind, wenn die nicht magnetisch sind. Tauschen,
dann werden
die
ausgetauscht. Und hattest du welche?
Nee, die waren alle gut. Okay. So deswegen. Aber trotzdem, wenn du jetzt so eine Paula da drin hängen hast oder sowas, hätte ich schon wenig Bock drauf. Aber Herkules hat gesagt, die kommen für alle eventuellen Schäden auf. Aber das ist natürlich schon
bitter. Ups, mir ist da meine Custom-Shop-Kampfe, ist mir kurz... Ah!
Eieiei, ja.
Habe ich jetzt aber leider kein Foto mehr von.
Nee, ich konnte nicht damit rechnen, dass sie auf einmal von der Wand kommen.
Nee, da habe ich natürlich dann auch entsorgt.
Ja.
Also, die war ja kaputt und jetzt hätte ich gerne neue.
Paul meinte, war nicht mehr zu reparieren.
Nein, war irreparabel.
Ja, wirklich.
Habt ihr das schon mal gehabt, einen irreparablen Schaden übrigens? So, wo ihr gesagt habt, geht nicht mehr?
Gewollte
irreparable Schäden.
Ja, das habe ich schon in letzter Zeit öfter gehabt, ja. Aber ich glaube, mir ist noch nie was unter die Hände gekommen. Also es kommt drauf an. Man muss ein bisschen unterscheiden. Ich habe natürlich oft schon Dinge in den Händen gehabt, wo man sagen musste, ey, können wir fixen, aber kann ich nicht jetzt eben während der laufenden Show oder so fixen irgendwie. Also das kommt natürlich vor, aber so richtig mit, ey, sorry, dies Rest in Peace, Bruder, hatte ich noch nie.
Am Ende sind ja, glaube ich, auch, muss man auch sagen, die Geldfrage so, ne? Also, weil du kannst ja, glaube ich, man kann alles reparieren, so. Also, es geht. Das geht schon.
Wenn man Wirtschaftlichkeit nicht hinterfragt, kann man alles reparieren.
Ja, das stimmt. Also, glaube ich auch. Es sei denn, du packst vielleicht eine Gitarre in eine Häckselmaschine rein, so, und dann kommen nachher nur noch so, also, dass du die Teile nicht mehr zuordnen kannst, so, aber ich muss überlegen, ich habe letztens wirklich, das habe ich noch nie gehabt, da konnte ich aber kein Foto von machen und da, ich kam darauf gar nicht klar, kam Kuni hier rein und hat eine, so eine, von Yamaha, so eine Revstar mitgebracht. Kennt ihr die? Die sind so ein bisschen so eine, wie eine moderne SG, die hat Yamaha vor ein paar Jahren rausgebracht. Das ist für die Kohle eigentlich völlig in Ordnung. Revstar heißen die. Und meinst du, irgendwie scheppert die in der Amol-Pentatonik? ich habe in meinem ganzen Leben, ne, noch nie, also wirklich vom Bund 1 bis zu Bund 15, also so, noch nie so abgespielte Bünde gesehen. Die Gitarre war nicht verschmockt oder sowas, sondern die war einfach von den Typen, also wirklich, der Bund war weg. Ich wollte eigentlich ein Foto davon machen, aber ich habe dem angeguckt, meinst so, er ist nicht böse gemeint, ich habe das noch nie gesehen. Also die Bünde sind keine leichten Riefen, das war, die waren so tief eingegraben, auf allen Ebenen, also aber überall. Halt
durch jahrelange Beanspruchung?
Nee, oder was? Ich habe den gefragt, ich meine so, ey, wie lange hast du dich? Ich meine so, ja, ich habe die maximal 2 Jahre. Ich meine so, ey, ich will dir gar nicht so nahe treten, ne? Aber du musst dringend an deiner Technik arbeiten, weil, also an deiner Technik im Sinne von, du drückst viel zu feste. Das geht nicht anders. Also so spielen, also es sei denn, du spielst das Ding vielleicht jeden Tag 15 Stunden und das seit 2 Jahren und dann passiert das, aber das passiert sonst nicht. Wahnsinn, habe ich noch nie gehabt. Da habe ich ihm auch gesagt, aber ich meine so, ey, die muss man neu bonieren, es geht nicht anders. Kostet irgendwie knapp 250 bis 300 Euro und er sagt, nee, die hat 300 Euro gekostet und dann
alles klar. Ja, ciao. Klar. Das ist na gut, aber dann ist es ja in dem Sinne keine irreparable
Sache. Nee, nein, war es nicht. Ich war nur schockiert.
Das ja, das ist interessant, ja. Weil ich wollte mich gerade sagen, weil meistens die Dinge, die ja kaputt gehen, sind ja meistens irgendwelche Schnittstellen oder eben halt dann die Verbrauchsstellen und die sind ja dann schon irgendwie zu ersetzen. Ich hatte das zum Beispiel aber auch eine andere Sache, die hat mich ein bisschen geärgert, weil da konnte ich nämlich auch überhaupt nichts machen. Und zwar fand ich nämlich auch bei einer Brücke von einer, das war eine, glaube ich, eine Yamaha Gitarre. Ist aber auch egal, welches Modell. Da war eine Schraube, um die Seitenreiter eben halt da vorne und hinten zu rücken, diese kleinen
Stechschräubchen.
Ja, genau. Die war eben halt natürlich durch Schweiß und sowas, war ein bisschen Dreck, war das korrodiert und festgewarzt und hat sich gar nicht mehr so richtig, man konnte die Intonation nicht mehr so richtig einstellen, es ging nicht mehr weiter. Und dann ist quasi auch so beim, muss man viel Kraft aufwenden und dann lief schon Gefahr, dass eben halt der Schraubenkopf quasi durchgeht. Dann dachte ich mir, ja, ist scheiße. Und ganz ehrlich, krieg weder die Schraube raus, noch kriege ich sie weiter rein. Ich kann jetzt nicht weiter die Intonation herstellen, außer wie sie jetzt so ist. Und ich kann ja nicht mal sagen, dass man das dann quasi nur ein neues Schräubchen und einen Seitenreiter braucht. Klar gibt es das einzeln, aber find erstmal den, der dann da auch wieder reinpasst. Beziehungsweise dann musst du wahrscheinlich sowieso die ganze Brücke austauschen. Ah ja. Und das war in dem Sinne dann halt doch irreparabel. Also musste man halt sagen. Aber das ganze Ding kann man ja natürlich austauschen, aber das ist dann halt auch so, muss man wieder bestellen, wo kommt es her, wo, also auf Tour dann in dem Sinne nicht zu lösen. Aber es gab einmal so eine Sache, die hat mich richtig gefreut, und zwar hatte ich mal so ein Phaser-Pedal, das ging auf einmal nicht mehr an. Und es hing in so einem Rack mit Effektloop drin und auf einmal war irgendwie, keine Ahnung, gab es einen kurzen, aus irgendeinem Grund hat es nicht mehr getan, dass die neuen Volt DC-Buchse, die hat den Strom nicht mehr an die Platine weitergegeben. Es ging einfach nicht mehr anzuschalten. Dann habe ich das aufgeschraubt und reingeguckt. Ja, jetzt muss doch irgendwo gehen. Und dann kann man da nicht irgendwie eine Batterie irgendwie reinbauen selber. Batteriefach, mit Batterie ging es doch. Aber nur mit der 9-Volt-Buchse ging es irgendwie aus. Weil die überbrückt dann so ein Kabel. Und dass dann halt dann nicht Batterie und 9 Volt sozusagen auf die Platine gehen. Und dann war halt einfach so, ja scheiße, aber... Ja komm, dann lass das halt alles rausschneiden. Natürlich könnte ich da jetzt eine 9-Volt-Batterie, aber ich will ja nicht dauernd die Batterie tauschen und dann einfach nur die Kabel von der DC-Buchse einfach dahin gelötet, wo die Batterie normalerweise dran ist und dann ging's.
Dann ging's,
ja. Und das war dann halt ein Hack. Es war also schon eigentlich nicht repariert, aber Problem solved. Weil es sollte ja einfach die ganze Zeit an
sein. Aber es ist ja auch eben und noch eigentlich hast du es verbessert sogar.
Ja, für den.
Für die Funktion, die es haben soll, eigentlich sogar noch verbessert. Aber das finde ich halt so geil, irgendwie so jetzt gerade auch bei unserem Job irgendwie so ein bisschen. Du musst halt einfach nur eine Lösung finden. Du hast hier ein Problem, scheißegal wie, muss ja auch keiner wissen. Der Fachmann würde sagen, na Tom, da hast du aber fachgerecht, das weißt du aber, dass du das nicht so verlöten darfst. Ja, egal, aber wir haben eine Show vor 1000 Leuten gespielt, die haben geklatscht und also dementsprechend
hat es funktioniert.
Genau, ja, so. Genau. Und am Ende, ich muss sagen, dann habe ich auch festgestellt, es gibt ja in diesem ganzen Musikindustriemarkt und Gitarrenmarkt oder sowas, gibt es immer noch mal so ein paar Spezies, auch so Liebhaber, die auf einem, also ich mache da ein Beispiel fest. Ich hatte vor Jahren mal, kennt ihr Steinberger, die Marke noch zufällig, ne? Von Hohner, die Steinberger, so. Hohner, die machen glaube ich Akkordeons, ja, und die haben aber auch eine Gitarrenmarke, wo die diese kleineren Travel-Gitarren oder auch so Headless-Gitarren haben. Die haben auch so
die ersten übrigens fast Marktführer sind übrigens Mundharmonika.
Ja, genau, stimmt, das auch. Ja, und die haben so diese Strat-Sachen auch gemacht und halt auch die legendäre Steinberger. Prallerweise, ohne Scheiß, eigentlich ist das der Prototyp von wie heißen sie, von Strandberg und so was. Also das ist so, eigentlich ist das, was es schon in den 80s gab, das hat so Steinberger gemacht. So, die sind relativ klein, so genauso groß wie eine Strandberg und haben auch diese Art Travel Guitars mit Headless, wo dann hinten auch so eine Art Speedloader System drin war, so als Trem-Ersatz.
Ja, ja.
Und du konntest dieses Trem auch mit so einem Bügel festmachen. Egal, da hatte ich auf jeden Fall mal so einen zum Service hier gehabt und dann ist mir bei dem Trem hinten so eine Art Haltebolzen abgebrochen, wo ich aber nichts für konnte. Also es wäre einfach so, egal wer als nächstes da dran gewesen wäre, da wäre was abgebrochen. Und dann habe ich dem Kunden damals gesagt, und der Kunde war, wie sagt man so schön, not amused. So, ne? Dann habe ich aber gesagt, ja, ich kann da nichts für. So, ne? Und dann habe ich mich hat das geärgert und dann konnte ich nachts nicht schlafen und dann habe ich halt irgendwie nach Ersatzteilen gesucht. So, ne? Und dann habe ich wirklich einen Typen gefunden aus Deutschland, der genau so ein Fan von diesen Steinberger Instrumenten war und sich damit auseinandergesetzt hat, dass er wusste, okay, die Trems haben die und die Sollbruchstellen und genau das, was mir abgebrochen
und
ist.
Und zu Hause dremel ich die im Wohnzimmer.
Und da hat der so Spare Parts aus bestem Material angeboten, womit du das einfach dann komplett austauschen konntest. So, ne? Und ich habe den angeschrieben, den gab es dann noch, da meinst du, yo, ich mache das hier in der Kleinstauflage immer, kann ich hier zuschicken, damit geht das dann wieder. Und das ging. Und das hat mir zweimal bei so Sachen den Arsch gerettet. Und das finde ich ultra geil. Weil eigentlich wäre das so eine Sache gewesen, wo du eigentlich sagtest, das Ding ist kaputt. Also, ja, weil dafür kriegst du keinen Ersatzteil mehr, hat es hinter sich und dann geht das aber noch. Und das finde ich cool.
Ja,
das ist, und das gibt es ja in jeder Branche zum Beispiel. Das gibt es ja auch, ich merke, ich bin dann doch alt geworden, ich poste wieder relativ viel auf Facebook.
Ja, wirklich, genau.
Ich poste wieder Fotos auf Facebook und so was und so und bin da richtig so...
Gibt es doch eine Response?
Ja, genau. Und ich merke aber, ich freue mich, wenn die Leute halt irgendwie so einen Daumen hoch auf mein neues Profilfoto geben.
Ich kannte das auch gar nicht von dir. Ich habe mich schon gewundert, so viel Urlaubscontent, aber
ja, das kam alles auf Facebook. Ich weiß, das ist so, ja, sorry, das ist, also ich merke wirklich so, ich werde darin alt. Auf jeden Fall bin ich aber, ich habe einen alten 190er Benz und da bin ich in so einer Facebook-Gruppe auch für 190er-Typen so drin, so, ne?
Entschuldigung, was sind 190er?
190er Mercedes.
Genau. Also ist eigentlich so die Karre, die dein Opa vielleicht mal.
Das Äquivalent so zu einer E-Klasse oder so?
Oder einfach ein Benz aus den 90ern, ja, End-80er, von 90er, halt. Ganz ja, genau so. Ne? So ein richtiger Opa-Einkaufswagen. Und der aber mittlerweile hat den großen Kultstatus und das ist eine sehr beliebte Tuning-Karre auch geworden. Ich bin gar kein Tuner oder so. Ja, voll.
Wow.
Ja, also will ich so mit tiefer legen und Räder, Sturz und so was, fette Felgen
drauf
und
so. Spoiler, auf geht's.
Nee, das jetzt nicht, aber auch so wirklich so, also die Jungs gehen da und Jungs und Mädels in der Gruppe gehen da richtig steil so, ne? Und ich lese da immer gerne mit und denke dann immer so, weil ich kann halt null an Autoschrauben. Ich kann rudimentär so ein paar Sachen, dass ich mich selbst helfen kann, Reifenwechsel überbrücken und ne, das geht alles, aber wenn dann irgendwie so um richtig, da bin ich raus, kann ich nicht. Aber trotzdem merke ich, das ist genau das Gleiche, weil dann schreibt da irgendwie Person XY, ey, ich brauche ein Ersatzteil, hat jemand was dann da und sagst du, ja, ich habe hier noch eine Ersatzteillage, ich habe dies, das, Ananas oder habe auch mal selber eine Lösung hier und dafür gefunden oder auch wie zum Beispiel, das ist ja eine alte Karre und da ist zwar, ich habe das Radio schon mal gewechselt, dass da ein CD-Spieler-Radio drin ist, aber du könntest da jetzt nicht ohne weiteres eins mit so einem Display oder so, weißt du, in die Armatur oder so was einmal, das geht einfach nicht. Das ist eine alte Karre. Und da muss man dann quasi gucken, was passt. Und da muss man sich selber noch so Verkleidung bauen und so. Und das machen aber
irgendwie
das machen.
Adaptieren.
Genau. Ja. Und das ist aber, es ist genau das Gleiche.
Ja,
und das kannst du auf alle Bereiche irgendwie übertragen, was mit Hobby, Leidenschaft und sowas zu tun hat. Das ist ultra geil.
Ich hatte das mal mit einer Fender Lead. Weiß nicht, ob dir das was sagt, Fender Lead.
Ja, klar.
Mein Bruder hat so eine. Und
die Tonnenschwere, ist das die?
Boah, oder? Ich weiß nicht, die sieht aus wie eine geschrumpfte Stratocaster.
Ja, aber erzähl weiter, ich habe die auf dem Schirm.
Hm? So eine Mischung aus einer Stratocaster und minimalsten SG.
Ja, ich guck doch mal nach. Ja, aber okay.
Mein Bruder hat so eine und für den habe ich da mal mit einem Kollegen in den Anfängen meiner Tech-Zeit ein paar neue Pickups eingebaut.
Jo, ich hab's
auch. Und da fing es nämlich auch an mit, da mussten wir dann halt aus einem Stück, weiß nicht, so ein Stück Kunststoff, haben wir dann halt auch Pickup-Ringe neue machen müssen.
Okay.
Einfach damit das in den Pickup irgendwie reinpasst, so, weißt du? Und aber ich meine, war dann halt nicht die vorgesehene Lösung für überhaupt diese Gitarre. Aber wenn man die halt eben so umbauen wollte, musste man halt irgendeine Lösung finden.
Natürlich.
Und dann waren es halt eben so Pickup-Rahmen, die wir halt eben selber gebastelt haben und hat funktioniert. War vielleicht nicht die schönste der schönen Lösungen, aber...
Ja, aber es wird ja, wenn er das öfter machen würde, wird es irgendwann noch geiler werden. Weißt du, es kommt ja irgendwann so die... Und am Ende sind ja auch so, ich finde es ja wunderswert. Keine Ahnung, nehmen wir mal wieder mal eine alte Paula, Strat, Telly. Also es sind ja alles uralte Instrumente. Ist ja so, ne? Und jetzt die Brückensysteme bei einer Telly, ein Ashtray oder ein Tremolo oder sowas, das sind ja auch... ist ja feinmechanik irgendwie, was damals gefertigt worden ist, wo es auch keine computergesteuerten Maschinen oder sowas gab. Also ne, natürlich gab es auch schon Maschinen, wo, die man wahrscheinlich mit Hydraulik, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie gelöst hat oder sowas, aber das haben sich ja auch Leute ausgedacht und hauptsächlich per Hand noch gefertigt. So. Und das ist uralt, das hat sich bis heute durchgesetzt. Und du kannst dir natürlich, und das sehe ich auf Instagram ganz viel, natürlich kannst du dir auch, wenn du das Werkzeug da fasst, du brauchst keine CNC-Maschine dafür, du brauchst wahrscheinlich irgendwie nur, wenn du dir irgendwie eine Brücke aus Glockenmessing fertigen möchtest, ey, dann holst du dir einen Rohling, der genug hergibt, und dann fängst du an, das zu machen. So. Und dann geht das irgendwie. Also natürlich ist das nicht so einfach für das, aber es geht. Das geht.
Aber ich finde es auch mal geil, was dann ja genau für so Sonderbereiche gibt. Auch jemand, der dann halt selber so Schrauben und Hardware relikt und dann halt versendet. Oder ja, ich habe ja extra alternative Pole Pieces für gerelikte, für die und die Pickup-Form. Wow.
Ja, es ist ja, also es ist Wahnsinn. Und irgendwie, ich glaube, ich muss die Frage so ein bisschen revidieren, gerade mit dem, was ist irgendwie, man kann alles irgendwie optimieren, reparieren. Es ist einfach nur eine Frage, ob man Bock darauf hat, ne? Ob man da irgendwie ein bisschen hinbekommt und dass da irgendwie noch ein bisschen Substanz noch dran hängt. Das geht letztendlich, das ist nicht das Ding. Also, schön, es ist, macht Spaß und ich wollte gerade sagen, ich werde traurig. Nein, ich werde, schön. Ja.
ein wohltuendes, warmes Gefühl.
Ja, es
Gefühl
genau, es ist irgendwie Körper, so, ja, irgendwie ist das schön. Es macht einfach Spaß, dann Sachen so dann wieder fertig zu machen und dann das Funkeln in den, ja, in den Augen so zu sehen.
Leidenschaft.
Genau, die Leidenschaft, das Lächeln,
da kommt das so
Geld, was sie dir da geben. So. Da bin ich natürlich dann glücklich. Nein, ist, und ich finde es auch schön, dass man so dieser Austausch nachher stattfindet. Das macht ja auch richtig Bock. Das ist einfach richtig geil. Dass man sich, natürlich muss man auch klar sagen, irgendwie, wir müssen ja alle irgendwie was verdienen, so ist das leider. Aber es macht doch schön, ist doch schön irgendwie, ja, sich, jetzt werde ich hier ganz
emotional. Ja,
ich
müsste gleich mal wieder bisschen wieder bei Technik.
Atme doch mal tief durch einmal, bevor du.
Bevor,
willst du ein Stück Schokolade?
Ja, auf jeden Fall. Welche hast du denn da noch?
Oreo White.
Ja, nehme ich auf jeden Fall. Danke. Nee, ist einfach toll. Es wäre noch toller, wenn Oliver Kaminski hier wäre.
Ja, müssen wir gleich beim nächsten Rauchbreak noch mal kurz intensiver drüber unterhalten, bei den Olli hier.
Bin ich voll dabei. Ach ja, so ein bisschen heute die lange Nacht des Podcasts, aber ich habe ja auch 2 Monate keinen Podcast gemacht. Der Tom kommt noch nicht nach Hause.
Ja. So. Für mich ist nur wichtig, ab heute Nacht 2 Uhr ist Bahnstreik. Ich müsste vorher eine Bahn erwischen.
Nee.
Aber das schaffen wir vielleicht noch.
Ah, das glaube ich auch.
Ja, ansonsten gönne ich mir vielleicht auch mal ein Taxi. Essen, Düsseldorf, wie teuer kann das schon sein?
Du hast doch jetzt...
Da denke ich mir auch mal, was ist denn... Und dann sieht man das immer am Düsseldorfer Flughafen. Stadtfahrt, 60 Euro.
Ja, hör auf, ey.
Du spielst ja jetzt auch in einer... du spielst ja jetzt auch in einer
internationalen.
Ja, ja.
So,
und das wie muss man weiß,
das muss man sagen.
Musiker sind die neuen Kryptowährungsbroker auf jeden Fall. So was das Finanz, was so das Einkommen angeht auf jeden Fall, ist überall bekannt. Deswegen, also du kannst froh sein, dass ich überhaupt noch hier vorbeischaue.
Wirklich. Habt ihr eigentlich auch schon erst ein NFT released und dann euer Album?
Ja, ja, klar, Logo.
Was ist ein NFT?
Ich glaube, das sind so. Also ich kann's, also, kannst du es fachlich korrekt also erklären?
Also ich kann dir erklären, ungefähr, ja. NFT ist die Abkürzung für Non-Fungible Token. Das heißt, es ist ein individuell angefertigter Codierung, die eben halt dann in deiner Digitalkunst zum Beispiel verankert ist. Zum Beispiel, du hast ein Bild und das ist dann quasi einmalig durch diesen Token belegbar in seiner ganzen Historie und eignet sich dafür vor allem für Kunsthistorie und auch... sozusagen Provenienz von Kunstgegenständen in Digitalform. Das ist wie so eine Signatur. Mhm. So. Und die ist dann quasi, das kannst du auf ein bewegtes Bild oder auf ein Video oder auf nur auf Ton machen. Und dadurch ist natürlich beweisbar, dass es dieses JPEG sozusagen nur ein einziges Mal gibt. Oder dieses eine GIF. Und es hat sich dann dadurch irgendwie durch irgendeinen Hype im Halt dann, weil mal, wie heißt die Frau von Elon Musk, Grimes? Weil die hat, war eine...
Weißt du nicht, XY, das ist heißt so irgendwie.
Loading Data, genau. Und dadurch ist das halt so ein Ding geworden und das verkaufen irgendwie lauter Leute in der Pandemie und dann angefangen, ihre NFT-Arts zu verkaufen. Und ich muss sagen, ich fand's richtig heavy Schrott.
Ich habe gestern... oder
aber geil, das darf ja innovativ bleiben vom Format her, das darf alles sein, aber manchmal, also ist das natürlich, wird da viel Wind drum gemacht und... beim ersten Halb verdient natürlich jeder was dabei und der nächste verkauft dann halt noch für vielleicht nochmal für 50 Euro. Aber hey, auch der Boys Noise macht dann irgendwie komische Krypto-Art, so nennt er das dann. Oder was ist Krypto-Art und dann am Ende verkauft er Boys Noise.
Ach, also okay, erst mal.
Mit so einem anderen Grafiker zusammen und ja, dann wird es halt versteigert und es hat halt irgendwie so ein, weißt du, sowas, was eBay ganz am Anfang auch hatte, so da hat man sich dann Sachen ersteigern oder was bei Christie's dann auch immer so ein Ding, dann wird ein, am Ende wird da Kunst verkauft, Liebhaberei,
macht man das fest. Heute oder gestern nämlich gelesen, und das, ich habe nur die Schlagzeile irgendwo gelesen, Till Lindemann verkauft Abendessen NFT für 100.000 Euro oder irgendwie sowas. Wo ich mich auch gefragt habe, erstmal wieder, was ist eigentlich diese NFT-Geschichte und wie funktioniert das, ein Abendessen irgendwie als NFT? Was ist das so? Ey, was ist da los?
Am Ende hast du auch so ein Wallet wie bei Kryptowährungen und da liegt dann quasi dann die Lizenz über der individuelle Code für deine Art und dann kann man es auch weiterverkaufen und du bist der Inhaber von einem GIF.
Also eigentlich ist es quasi, also übergeordnet eine Art Kryptowährung.
Ne, was?
Ist das eine Art Kryptowährung?
Verstehe das Wort nicht.
Kryptowährung.
Ach so, Bitcoin. Eine Kryptowährung.
Ja.
Nee, es macht sich der gleichen Technik eigentlich. Es bedient sich der gleichen Technik, aber es ist eigentlich. Ja, du kannst digitale Kunst damit verkaufen und individuell nachvollziehen.
Ich verstehe, was du sagst, aber ich verstehe nicht, was du sagst.
Das ist genau der Punkt. Ich weiß auch nicht, was es bedeuten soll. Und deswegen gibt es ja gibt's einen Hype und dann gibt es ja immer, manche Leute glauben da halt immer viel dran. Aber ja, was ist für eine Mona Lisa, warum ist die so viel wert oder was auch immer, weil Leute
daran glauben. Das frage ich mich auch. Hast du die mal live gesehen?
Nein,
die sind auch gar nicht so groß. Weißt du, wie winzig die ist? Also ohne Scheiß.
Das ist das Erste, was ich immer höre von Menschen, die sie wirklich gesehen haben, ist, hast du mal gesehen, wie klein die überhaupt ist?
Ohne Scheiß. Also
hat die DIN A4?
Also die ist etwas größer als der 90 Forks hier. Also nicht viel, aber die ist schon wirklich klein. Und dann ist die natürlich trotzdem riesig eingerahmt. Da tummeln sich tausend Leute von Leuten rum und du denkst so, ja gut. Also ich muss ganz fairerweise sagen, ne? Was so Kunst und Bilder angeht, ne?
Bin ich auch voll der Noob.
Ey, komm.
Muss man ja auch nicht alles immer können. Ja, glaubst du, alle Kunstis kommen vorbei und sagen, oh, geiler Foti. Oder hier, geiles Gitarren-Setup. Na, jeder darf das auch sein, das ist voll. Aber ich, das Ding ist, keiner mag Karrieristen.
Und Wettbewerb, finde ich. Seitenhieb hier wieder in die Richtung Kaminski.
So, nein, das war gar nicht dahingehend eigentlich. Sondern ich finde halt, in der Musik ist es nicht unbedingt, oh, guck mal, was ich hier alles habe und wie toll das ist. Das ist dann, keine Ahnung, das ist ja auch Hinterhof-Freaks und man freut sich, wie du es gerade sagst, weißt du, du bist selber fast in Tränen aufgegangen bei deinem eigenen Monolog von wie geil du dein Equipment findest, wenn du es anpackst, verschraubst und sowas. Dir reicht das. Du musst es nicht in ein Museum reinhängen und irgendwo draufschreiben, es kostet mehrere Milliarden Dollar.
Nein, ich bin ein einfacher Mann, der sich am Ende über Kleinigkeiten freut.
Richtig. Kleine Details, aber auch die Schönheit der Dinge. Voll.
Nein, okay, da bin ich jetzt auch nicht. Nein, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Was war das? NFT, ne?
Ja.
Wow. Also hab ich
noch. Ich weiß ja gar nicht mehr, was wir davor eigentlich besprochen
haben. Ich glaube, der Anstoß kam, weil ich sagte, ich wäre jetzt so reich. Ich
bin genau, quasi weil du
ich möchte nochmal erwähnen, wie reich ich jetzt
bin. Wir wollten eigentlich nur wissen, wie deine Tour war. Ja. Genau. Wie war es denn auf dem Festival in der Ukraine?
Genau, Ukraine.
War das der Ursprung von mir aus? Ey, war cool. Ja, nee, war geil. War ein bisschen verrückt natürlich jetzt, so nach ein bisschen mehr als anderthalb Jahren Stillstand irgendwie. Auf einem Festival in der Ukraine erstmal wieder zu fliegen.
Wie vierte Show war das denn für euch?
Und unsere vierte Show. Also geil. Direkt in der Ukraine dann mal irgendwie, haben da auch einen ganz guten Slot gehabt und so auf dem Festival. Aber halt generell erstmal, man darf wieder fliegen.
Jo.
Dann war das für uns als Band als vierte Show unsere erste Flugshow. Sprich, wir mussten erstmal all unser Equipment auch flugtauglich machen. Was natürlich auch irgendwie noch eine kleine Aufgabe war. Und dann kommst du da halt hin und gefühlt habe ich keine Maske in der Ukraine gesehen. Also trotz Auflagen mit Tests machen und vor Ort Tests machen, war doch sehr viel einfach normales Festival-Feeling. Irgendwie. Ich schätze mal, das ganze Festival hatte so 10.000, 15.000 Leute und die waren ausgelassen und haben Spaß gehabt. Also ich weiß jetzt nicht, welche fortschrittliche Politik oder auch unfortschrittliche Politik die betreiben in der Ukraine, aber ja, war geil, hat Bock gemacht auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein erfolgreiches Festival-Unterfangen.
Was haben die da für Stromanschlüsse?
Ganz, war ganz Schoko. Ganz normal Schoko.
War noch nie in der Ukraine.
Also auch nicht mit diesem Erdungspin in der Mitte oder sowas, man ja manchmal hat irgendwie.
Frankreich.
Frankreich, ich hätte jetzt auch Belgien irgendwie noch im Kopf gehabt, glaube ich.
Ja, aber auch ist
ja im Prinzip, ja, genau. Ja. Und geilerweise hat hier unser Freund Max Kotzmann ja für uns Schlagzeug gespielt bei dieser Show. Da haben wir natürlich unsere vierte Show auch mal direkt mit einem Auswärtsschlagzeuger spielen müssen.
Wie sich das gehört, nach meiner langjährigen Band-Erfahrung.
Genau. Metal-Bereich, weißt du, ihr macht die Karriere im Schnelldurchgang.
Ja, genau.
Wir haben jetzt alle,
keine Zeit, ihr müsst nachsatz nachholen.
Ich gar nicht, die ganze Band ist direkt auch schon, bevor es geht, ausgerufen getauscht.
Ja, wir haben halt eben genau viele Variablen wollen wir eben sehr früh schon mal erleben und mitgemacht haben, damit wir einfach auch dann langfristig auch
alles vorbereitet sind. Habt ihr auch schon neuen Bassisten wieder?
Nee, aber wir haben gute Playback-Lösungen.
Direkt den ersten schon rausschmeißen, auch schon direkt sofort Gerichtsstreit wegen irgendwelchen Songs. Ne?
Ja, aber Paul, du kannst auch Bass spielen.
Ich kann auch Bass spielen,
genau. Du spielst auch Gitarre, du kannst auch.
ich kann auch Bass spielen, kein Problem.
Grüße an den Stani, alles gut.
Ich finde es geil, dass ihr da gespielt habt, dass das irgendwie für euch möglich war, da in diesem Jahr dann doch noch irgendwie ein paar Shows in ihren Start zu bringen und so. Ich glaube, dass da auf jeden Fall auch kurzfristig irgendwie eher sowas irgendwie an den Start zu bringen ist, als dass man das lange planen kann.
Voll.
Tut's echt leid für jeden Booker, jeden Veranstalter, der einfach nicht mal weiß, was er im Herbst doch seine Shows machen soll.
Ich muss auch sagen, natürlich geht man da gerade mit gemischten Gefühlen ran, weil man halt eben das alles immer noch mit Vorsicht genießen muss, das große C-Thema sozusagen. Aber irgendwie ist man dann natürlich auch jetzt so ausgehungert, dass man sich denkt, ey, wir haben hier die Möglichkeit zu spielen. Dann, ey, solange man das darf, dann spielen wir halt eben natürlich
Klar.
auch, so bevor jetzt die nächste Welle kommt und man wieder halt nur zu Hause rumhängen muss. So.
Ja, also am Ende, also ey, mein Gott, das ist jetzt auch, können wir noch eine eigene Corona-Sache jetzt noch machen, aber.
Ach Quatsch, brauchen
nein.
wir alle nicht.
Aber wir machen erstmal Zigarettenpause.
Ja, können wir machen.
Würde ich sagen.
Ja, ey, ich bin ja auch.
Oder komm, heute strapazieren wir das Publikum noch ein bisschen.
Wie lange
haben wir ja schon noch?
Zwei Stunden gemacht. So, also ich habe jetzt ich habe ganz viele Freiminuten.
Das ist schon.
Wir sind gleich nochmal zurück.
Läuft
jetzt
auch.
Cheers. Ja, so, cheers. Ja, ey, dann gehen wir jetzt ins letzte Drittel vielleicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch erst ins.
Wer weiß, wie lange die Bombe noch entschärft wird.
Ey, was ist denn genau, was ist jetzt? Ist,
wird immer noch entschärft.
Ernsthaft?
Ja, die haben gerade den Kreis, wo ich wohne, anscheinend zugezogen.
Muss ja ein Mordsding sein, auf jeden Fall.
Eine 5-Zentner und eine 10-Zentner.
Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich im Bombengeschäft nicht so aus.
Also Zentner, kennst du das? Das ist eine Angabe.
Klingt auf jeden Fall erstmal nach viel.
Ein Zentner sind 50 Kilo.
Also,
wurde nicht dumm? Jetzt habe ich was richtig Peinliches gesagt.
Gut, dass ich das...
Warte mal.
Tatsache, der innere Kreis wird jetzt zugezogen. Die Stadt betont nochmal, die Dauer bis zur Entschärfung der Blinkanlage kann nicht abgeschätzt werden.
Mal ja nie.
Ungewohnt, ne?
Verrückter Geschmack.
Ja.
Aber geht klar. Ist süß.
Sehr süß, ja.
Ist perlt. Das ist wichtig.
Das, ja, das heißt, ich gewähre ja hier quasi außer dem Japo jetzt ja Obhut dem Tom, weil er nicht nach Hause kann.
Gut.
Ey, ich mach das gerne.
Das ist auch ein Social Place.
Ach, muss ich? Ja, das ist ja auch wichtig.
Safe Space.
Nein, das ist ja immer die Frage ist ja auch, das ist ja, auch gerade im Ruhrgebiet, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in unserer Variante, ist ja ganz schwierig, wie kriegt man eine Szene so zusammen? Und im Ruhrgebiet ist ja so eine große Fläche und selbst Düsseldorf ist ja in dem Sinne nicht um die Ecke, obwohl es für uns alle im Kopf um die Ecke ist. Aber wo trifft man sich denn auch immer? Klar, man kann sich in einem Club treffen oder in der Kneipe, aber wenn die natürlich alle zu hat oder so und man sich da nicht trifft, dann wo trifft man sich dann? Und wo trifft sich die Szene? Und deswegen finde ich das immer gut, wenn es hier ab und zu mal einen Talk gibt, wo sich die Leute freischaufeln und sich die Zeit nehmen und dann sagen, ja Mann, das ist unser Abend, wo wir einfach rumhängen. Und am Ende hören uns die Leute beim Bier trinken und Schwurfen zu.
Und bei Kabelnöten so. Ne? Das,
voll.
Das
schreit doch aber förmlich nach neuen Räumlichkeiten, die Platz für einen Café bieten.
Eigentlich, genau.
Paul's Repair und Café Podcast Shop.
Oh, da muss ich aufpassen. Ich habe hier ganz oft kamen schon Leute hin und sagten, oh, sind Sie ein Repair-Café? Kann ich hier dies, das noch bei.
Ja, also selber reparieren,
natürlich.
Ne? War eine Zeit lang voll der Trend, ne?
Ja,
guck mal, so kommst du auf eine ganz neue Geschäftsidee.
Nee, da war doch nicht. So Fragen triggern mich ja leider. Da bin ich ja immer so ein bisschen. Da merke ich dann immer, dass ich passiv-aggressiv zu den Leuten bin. Ja
ungeholt.
Genau, ich bin genau. Bin ich wirklich ungeholt und ein bisschen ungeniert. Das ist so. Damit kriegen die mich. Ey, ja, wobei ich fragen wollte, ist das in Ordnung, wenn wir, ich fand das, was wir gerade bei der Kippenpause gerade hatten, haben wir uns ja so ein bisschen über Tech-Sachen nochmal kurz unterhalten. Können wir das hier im Podcast bringen oder willst du das nicht im Podcast gebracht haben?
Was geht?
Ich weiß nicht, um was es geht, deswegen hau raus.
So ein paar Anfragen oder sowas, wo man dann sagt, man
würde zu dir was gerne machen
oder sowas, weil
klar, das irgendwie fand ich. Ich bin ein offenes Buch.
Okay, nein, also ne, ich versuche ja alles diskret oder sowas
zu machen,
deswegen frage ich da völlig nach. Weil da fand ich fand es gerade ganz spannend. Wir sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, weil wir uns nochmal so über Musiker und sowas unterhalten haben und Tech-Geschichten und sowas. Und da meinst du gerade, dass du mal die Anfrage. Nee, wir haben uns darüber unterhalten, so wen ich gerne nochmal für einen Podcast hier hätte. Und dann hattest du mal gesagt, dass du mal irgendwie die Anfrage bekommen hattest, für Geschienenheads zu taggen.
Richtig.
Für den guten Rob Flynn.
Genau.
So, genau. Und dass man dann sagt, also ich kürze aber so ein bisschen ab, dass dann halt mega cool ist, so eine Anfrage natürlich zu bekommen, aber dass man auch so ein bisschen guckt, so macht das Sinn oder macht das nicht Sinn, so, ne? Bei so schillernden Persönlichkeiten wie
volle Kanne,
ja, ja. Flynn. So, das.
Ich hatte das in dem Moment, also mir kam fast schon zugute oder mir kam das ganz recht, dass ich damals meine erste wirklich große Tour mit den Donuts auch gemacht habe, zeitgleich, dass ich eh keine Zeit hatte, um diese Anfrage irgendwie wahrnehmen zu können. Das kam über den Marc Niedersberg, Shoutout kurz hier an den, der da netterweise mir das Vertrauen geschenkt hat, diese Anfrage weiterzugeben, weil er da wohl nicht konnte. Und da stand das eben im Raum. Ich glaube, das waren wirklich so 2 Monate, 2,5 Monate als Tech für Rob Flynn eben. Und ja, da, also für mich war so das Ding, ich glaube, selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich mir das damals nicht zugetraut irgendwie, weil das zum einen musst du da echt... Da musst du dir sicher sein, zu jeder Zeit immer eine Lösung für alles parat haben zu können.
Ja.
Und zum anderen natürlich auch mit so einer Persönlichkeit wie Rob Flynn. Also ich möchte jetzt nicht positiv oder negativ irgendwas ihm nachsagen können, weil ich kenne ihn eigentlich genau. Aber man
hat so eine Ahnung, ob das passt oder
genau,
nicht.
Genau, man hat so das Gefühl, so ey, pass auf, der ist einfach so verwurzelt in diesem Machine-Head-Ding und in der Szene.
Ja.
So, da wirst du schon auch das Rückgrat haben müssen, einfach mit so einer Persönlichkeit umgehen zu können.
Ja.
Und das habe ich mir oder hätte ich mir damals, glaube ich, nicht zugetraut. Deswegen war das schon ganz gut, glaube ich, da mit der Ibbenbüren-Familie irgendwie unterwegs zu sein mit den Donuts. Aber ja, ich glaube, man muss immer gesund auch einschätzen, kann ich das, traue ich mir das zu oder nicht? Und manchmal ist es vielleicht auch richtig, nicht alles zu machen.
Nee, also ey, finde ich auch vor allen Dingen auch so, das meinten wir auch dann gerade auch, wenn man halt so, nehmen wir mal so Vorboten, wie zum Beispiel... Das hatten wir in unserer Folge, hatten wir auch dann gequatscht darüber, dass ich ja vor 2 Jahren auf der Machine-Head-Tour war oder Show war, wo die 3 Stunden gespielt haben und kurz vorher oder irgendwann einfach mal, ob das jetzt Rob Flynn war oder ob die anderen Bandmitglieder gesagt haben, wir wollen nicht mehr, aber da gab es einen großen Break und am Ende ist es so, dass Rob Flynn alleine nur noch Machine-Head quasi jetzt mit den Originalmitgliedern quasi macht, aber oder auch für die Tour dann zumindest ein paar Songs, die Originalmitglieder gespielt haben, aber das lässt ja manchmal schon tief blicken, wenn du weißt, naja, das muss nichts heißen, aber trotzdem ist
das... Könnte sein, dass da Potenzial für eine schwierige Persönlichkeit steckt.
So ganz genau. Und das meinten wir auch gerade, ich musste ein bisschen schmunzeln, wir haben uns gerade über Slipknot unterhalten, für wen wird man lieber taggen wollen? Für Jim Root oder für Mick Thompson? So, wir waren uns alle einig, wir kennen beide
sofort
nicht.
Sofort Jim Root.
Yo, ey, will ich auch eher, weil irgendwie ist der, obwohl, wenn er dann eintritt, ist der voll der Assi.
Wer
so,
weiß.
Und Mick Thompson ist so der netteste coole Mensch
der Welt. Wer weiß das schon.
Wie witzig wäre das bitte?
Aber also alleine vom Erscheinungsbild, also ich meine, hey, ich hatte jetzt nicht mega viele Berührungspunkte mit Slipknot so, aber wir hatten ein Festival, sag mal, mit Powerwolf, wo wir irgendwie sehr, also weiß nicht, bestimmt 5, 6 Festivals mit Slipknot den Sommer über gespielt haben und dann läuft man ja doch 1, 2 Mal so den Musikern auch irgendwie ein bisschen über den Weg oder die kommen gerade in die Halle, wenn du raus, wie auch immer. Mhm. Und Mick Thompson scheint schon eher so ein bisschen... Ja, weiß nicht. Auf den ersten Blick vielleicht nicht der sympathischere von beiden zu sein.
Ja.
Was nichts heißen mag, das sind alles Hypothesen, die ich hier aufstelle. Aber
man hat bei der Band scheint bei jedem Musiker immer so ein bisschen der Wahnsinn.
Wirklich.
Und da muss man sich
so nah beieinander manchmal, wirklich.
Und da muss man sich echt fragen, und ich glaube auch bei Jim Root, obwohl du hast ja vorhin erzählt, dass er zu Hause dann auch sitzt und dann irgendwie Videos postet, wie er seine Gitarre neu beseitigt
und so. Genau.
Damit kann ich mich natürlich auch sehr gut, damit komme ich klar. Ich glaube, da findet man ein Thema.
Der ist so ein Gear-Nerd, ein richtiger.
Und ist sympathisch, aber auch allein, genau, der hat ja so ein Orange Signature.
Ja, genau.
Und voll, so. Dann auch seine Jim Root-Gitarre.
Ja. Und der hat auch eine gute, der postet
der
auf Instagram.
Sogar zwei. Der hat jetzt auch so eine.
Nee, der hat drei.
Drei,
genau. Der hat einmal die Telly, dann die Strats und eine Jazzmaster mittlerweile, genau.
Ja.
Und
stimmt, der hat eine Strat auf.
Ja, ja. Die spielt ja relativ selten, die ist auch, die findest du
gar nicht. Aber er ist auch ein mega guter Gitarrist, also weißt du, auch einfach richtiger Freak so. Und es gibt einfach so ein paar Leute, die kennt man halt nur von den Veröffentlichungen oder von den Gigs oder von den Videos oder das, was man sonst über die Band halt hört, ist ja auch mal viel Klatsch und Trash am Ende darüber. Und das Bild ist auch ein anderes. Aber auch so John Five ist auch so ein Typ, der ja auch voll der Gear-Nerd ist.
Ja,
ein super krasser, heftig guter Schredder und ein abgefahrener Techniker. Und ich weiß aber auch, dass bei dem auch Wahnsinn drin ist. Weil ich
der hat bei Marilyn Manson gespielt.
Pass auf, und ich habe genau bei dem Konzert, wo Marilyn Manson aus Versehen mit so einem Stechschritt an seine Gitarre gekommen ist, habe ich gesehen, wie der Typ so rot gesehen hat und voll
getickt. Das war bei Rock am Ring.
Ja, ich weiß, genau. Da war ich nämlich da und habe das gesehen und dachte mir, boah, krass, die prügeln sich gleich richtig weg, weil der hat wirklich getiltet einfach. Und das dachte ich mir, dass John Five, boah, da muss man... Dass es nur das braucht, dass der Typ ausflippt, okay, das wäre...
nicht tacken.
Nee, ich glaube, das könnte ich auch nicht. Da bin ich auch vom Typ her was anderes.
Aber wie geil ist bitte die Situation? Ich meine, da steht dann Marilyn Manson vor dir im so... Der hat ja so ein Mickey-Maus-Kostüm angehabt mit so fetten Schwelzen.
Voll, da war also
vollkommen
drin,
drauf. Das kann man ja und dann auch kommt verstehen. So eine übergroße, abgemagerte Mickey-Maus-Karikatur auf dich zu und du als kleiner John Five... muss ich dann da irgendwie aufspielen und dann kommt da Mickey Mouse und animiert dich noch nach dem Motto, pass auf.
Ja, jetzt reg dich mal auf und bleib da in deiner, war ja voll in deiner Rolle drin
so,
und der andere ist halt an John Five hat gesagt, boah, kein Bock
auf, ich kenne die Situation
nicht.
Was ist da passiert? Ich kenne die Situation.
Die haben auf dem Ring Mainstage gespielt. Du findest das Video noch bei YouTube, aber in einer relativ schlechten Quali. Es war 2003, meine ich. Und dann spielen die The Beautiful People. So, mit dem Riff dieses
kenn ich, ja.
Genau, und dann fangen die so gerade an und Marilyn Manson ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, der ist ja auch, also jetzt mal ausgeklammert, die Vorwürfe jetzt gerade gegen dem und so weiter, der ist ja auch eine absolute Kunstfigur, so, und wie der Tom da gerade auch gesagt hat, irgendwie kommen die so ein bisschen aneinander oder Marilyn Manson provoziert John Five auch so ein bisschen. Und irgendwas passte nicht und John Five nimmt dann seine Telly, die der hat, schmeißt die weg und muckt dann so gegen Marilyn Manson.
Auf der Bühne.
Auf der Bühne, genau.
Voll, lässt alles hin und fallen.
So nach dem Motto, was willst du von mir? So, ne? So.
Und kommt den Brustkorb raus und schreit den.
Genau, und Marilyn Manson ist dann so der, in Anführungszeichen, coolere, weil er auch nochmal gefühlt 2 Meter größer ist durch sein Kostüm und macht dann so... Was willst du? Nimm deine Gitarre und spiel weiter. Und so nordet den wieder so ein bisschen dann ein. So, und John Five nimmt dann quasi seine Gitarre dann wieder, die völlig verstimmt natürlich ist, weil er die gerade hingeworfen hat. Versucht da irgendwie da Drift zu spielen, sagt, na, geht nicht, dann kommt sein Tag angerannt, gibt dir eine neue Pfanne und dann spielt er den Song dann weiter. So.
Und das ist richtig angefressen.
Ja,
so. Und das war eine totale Machtdemonstration von so Egos auf so einer Bühne.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich kann total verstehen, dass John Five ist einfach ein richtig krasser eigener Solo-Typ. So.
Ja,
und natürlich deswegen auch ein krasser Charakter und genauso der andere auch. Die Kombination aus beiden ist dann natürlich auch heftiges Arrangement zusammen. So.
Ich glaube, da trifft dann auch so was aufeinander. Ich weiß, ich hatte damals zu der Zeit noch Gitarrenunterricht beim Job gehabt und da haben wir uns damals auch darüber unterhalten und man wusste ja eigentlich nicht, du kannst John Five immer nur als den Gitarristen von Manson, aber
niemand... Aber ist, nein, die Solo-Platten...
Ja, aber die kamen erst danach dann raus und dann hast du erstmal gecheckt, was der Typ an der Gitarre so kann. Also ich meine jetzt nichts gegen Manson, aber es ist ja erst sehr rifforientiert.
Voll,
ne? Und der Typ ist ja, ob der Country macht oder irgendwas, der ist ein richtiger geiler Gitarrist.
Versierter Musiker.
Voll. So, ja. Und der hat ja wahrscheinlich dann die Solo-Platten auch so ein bisschen genutzt, um einfach sein volles musikalisches Potenzial auszuschöpfen. Und der ist ja auch, ich glaube, danach bei Manson relativ schnell ausgestiegen. So, ne? Ich glaube, der hat aber auch für, ich meine, für Rob Zombie hat er auch...
Ja, auch, haben die auch zusammengespielt.
Genau. Voll, ne? So, das, ne? Und ich glaube, letztendlich ist es halt so, ob das vielleicht bei den Amis manchmal noch mal ein bisschen spezieller ist, aber du hast manchmal diese typischen Rockstars so. Und ich glaube, das ist schon... Da musst du mit den Leuten einfach irgendwie können oder auch nicht können. Wie du das gerade auch draußen meinst, ja, wo man wächst halt vielleicht dann irgendwann... mit den Musikern auch größer, also umso größer die werden, umso länger du was machst, dann wächst du auch mit denen. Aber natürlich haben die auch alle ihre Macken. Das ist halt auch so.
Und ich glaube, das Wichtige ist, das hatten wir, glaube ich, auch bei unserem letzten Talk, wirklich einfach so diese persönliche, dieses Fingerspitzengefühl, mit wem habe ich es da überhaupt zu tun?
Ja.
Unabhängig von, was braucht er auf der Bühne oder was hat er für einen technischen Bedarf, worauf kommt es da an, sondern wie muss ich mit dem in Stresssituationen umgehen?
Du musst auch sein Sendungsbewusstsein lesen.
Genau, wie vermittelt mir dieser Typ in Stresssituationen Sachen? Ja. Das ist ja auch noch sowas. Wenn Leute beobachten, wie Musiker mit ihren Technikern auf der Bühne kommunizieren, denkt sich wahrscheinlich jeder, boah, der hat gerade richtigen Anschiss kassiert. Nee, der Musiker hat gerade in einer mega Stresssituation, weil er gemerkt hat, irgendwas passt ihm nicht, er weiter er hört nicht, so hat er das Gefühl, er muss brüllen,
ja,
während er sich konzentriert und ja, den Gesichtszirkus Nummer 100 macht, weil er dazu spielt und dir erklären muss, schreiend, was denn überhaupt gerade sein Problem ist. Und ich glaube, natürlich auch als Tech musst du erstmal raffen, ja okay, der Ton, der kam von dem Musiker, ist nicht der Ton, wie er eigentlich mit mir kommunizieren wollte.
Ja, ja, klar.
Das ist voll wichtig.
Irgendwie. Ja, aber am Ende sind ja auch
das abstrahiert.
Der eine
hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist ein Affekt.
So, genau, das ist so auch nichts, wo man dann denkt, so hoffentlich entschuldigt er sich nach der Show, sondern das ist, ey, hä? Braucht man nicht drüber reden.
Nein, das ist ja auch, als ob man auf einer Baustelle ist und neben dir ist ein Presslufthammer und du musst dann quasi zum Kollegen oder zur Kollegin schreien, so nach dem Motto, ey, so, es geht aber nicht, weil die Lautstärke da ist und die Geräuschkulisse einfach riesig ist, so, ne?
Und noch dazu muss man natürlich auch in die Waagschale werfen, ey, ich merke das ja bei mir selbst, Multitasking, vergiss es, da kannst du mich, da kriege ich einen Error und fange an zu zittern und fall um, weil ich, es ist wirklich so, weißt du, es ist so, nicht mit mir sprechen, ich muss nachdenken, keine Ahnung, und das kann halt auch nicht jeder, und dann, wie gesagt, musst du halt Variablen halt irgendwie reinwerfen, wie, der steht auf der Bühne, da sind Zuschauer, der hört einen Klick auf dem Ohr, der ihm gerade sein Hirn zersägt,
ja,
und dabei spielt er und muss dir jetzt eben erklären, ey, kannst du mal bitte checken, irgendwie, keine Ahnung, kurzer Einsatz.
So. Und dann im Takt reden.
Genau. Junge.
Bei 200 BPM-Klick.
Ich hatte das, pass auf, mit dem Max Kotzmann, von dem wir es vorhin schon hatten, Schlagzeuger von Callejon auch. Mhm. Für den musste ich mal eine Show Drumtech machen. Als nicht, natürlich noch nie Drumtech, ich habe wirklich keine Ahnung vom Schlagzeug. Und für den musste ich mal eine Show Drumtech machen, weil Rock am Ring, Rock im Park Wochenende, der Dayo, ein guter Freund von uns, kennst du ja auch, hier Tom, der wurde, kurioserweise, wurde unsere Produktion beim Einladen unseres LKWs von einem Blitz getroffen. Beziehungsweise hat neben uns ein Blitz eingeschlagen und es gab eine Entladung. Und zwei, drei von unserer Crew haben halt diese Entladung abbekommen und mussten dann halt ins Krankenhaus.
Eieiei.
Mussten dort über Nacht bleiben, ja, irgendwie EKG zur Kontrolle, klar, dass keine irgendwie,
ja,
Herzrhythmusstörung, bla bla bla. Dementsprechend wurde ich, der an diesem Wochenende als Mercher eingeplant war,
befördert.
Das war der Karrierestart, geil.
Kurze Hand befördert.
Wow, das ist okay, so von göttlicher Hand vorgestellt.
Pass auf, du musst morgen Drumtech machen. Erst bringst du den Merch da bei Rock im Park, war das, glaube ich, bringst du den Merch morgens weg und dann musst du dem Kotzmann halt helfen. Und damals hatten die auch für ihre ganzen Backing-Tracks noch so eine Computer- und Interface-Lösung, was heutzutage irgendwie gefühlt nicht mehr ganz so state of the art ist. Es gibt viele gute Geräte, die das halt alles können.
Ja.
Da kann man sich diese Variable mit dem Rechner halt irgendwie sparen. Und noch vorher davon gesprochen, ey, pass auf, wenn das und das passiert, musst du nur diese 42 Schritte in der richtigen Reihenfolge beachten. Schritt 1, Schritt 2 und dann, aber pass auf, ist noch nie passiert, wird heute sowieso nicht passieren. Ja, okay, cool. Kein Stress. Halt dem Kotzmann geholfen, Schlagzeug aufbauen, bla bla bla, irgendwie da so sein Hiwi gewesen. Und natürlich, was passiert beim zweiten Song? Wir hören, okay, die Backing-Tracks hängen. Okay, jetzt geht's los. Der Schlagzeuger muss die Show weiterführen und muss seinem kurzerhand vom Mercher zum Drumtech beförderten Dude irgendwie vermitteln, was ich alles tun soll. Und das immer noch, Kotzmann und ich sprechen das sehr gerne und lassen das sehr gerne immer noch Revue passieren, weil das war ein Gespräch mit Anschrei-Level, 10.000 Stress-Level. Kotzmann, der ja eh auch so ein Typ ist, der schnell, wenn er Schlagzeug spielt, auch diesen starren Blick hat und Konzentrationsblick. Und Junge, es war einfach, es muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Und es war Stress-Level 10.000 für mich, weil, okay, ich muss jetzt wissen, was passieren muss und sag's mir und er spielt und schreit, okay, Schritt 1, bla bla bla, Rechner läuft, bla, bla, keine Ahnung, all diese Schritte dann irgendwie angeleitet
bekommen. Bei einer Höllenlautstärke, Wahnsinn, ne?
Während er halt knüppelt und Junge, 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 das war wirklich ein heißer Ritt. Und so, dass das der letzte Step war, dann wirklich auch irgendwann so Laptop neu gestartet und dann Passwort.
Ja, ich keine Ahnung. Ich kenne doch euer scheiß Passwort nicht,
Mann. Alter, wie so ein Actionfilm, wo irgendwas in Scherben muss,
alles steht in Flammen. Lass dich da nur kurz überlegen, was ich war. Gott! Schmerzchen! Zwei!
Und dann wirklich so, ey, während er schlägt,
acht! Raus!
So ein Passwort
zu den Schlüssel simultan drehen!
Und du siehst nur die Zündschnur zu Bombe in den Finger kommen. So, keine Ahnung, Mann. Das war auf jeden Fall ein legendärer, geiler Stressmoment. Aber wirklich auch, also war, ich meine, im Nachhinein ist alles gut gegangen, man hat die Show gespielt und es war cool.
Andere Leute nennen sowas Trauma.
Ich fand das, wie gesagt, wir lassen diesen Moment, Kotzborn und ich, sehr, sehr, sehr gerne
reden. Ey, das war eine heftige Erfahrung, die wir zusammen hatten.
Hat uns sehr zusammengeschweißt.
Aber mit dem Passwort, das hat mich gerade fast gekillt, das ist ultra witzig. Also das ist dann wirklich so gefühlt,
das ist auch immer Tank,
wirklich, das Wasser kommt, ne, du stehst da noch und musst zum Schluss noch das Passwort eingeben. Und
vor allem, weil wirklich das Krasse war so, man musste dann irgendwie, also ich meine, 42 Steps waren es nicht, aber es war wirklich so 8 verschiedene Dinge in der richtigen Reihenfolge tun. Und das Letzte, was dann passieren musste, war, okay, jetzt müssen wir nur noch den Rechner neu starten. Okay, Rechner neu gestartet. Und dann sitzt du da
nur
auch,
noch.
Weißt du? Ja, genau, nur noch so, weißt du? Und dann sitzt du da halt auch so als der das alles machen muss, während der Typ einen halben Meter neben dir halt Schlagzeug
knüppelt.
Genau, weißt du, nur das alles, was du hörst. Und dann, oh geil, Jeopardy-Melodie im Kopf, so weißt du, so komm, mach schneller. Und dann Passwort. So, und dann Rechner in der Hand rüber geguckt, so ey, ihr Passwort. So, und dann, es war dann ein sehr naheliegendes, im Calderon-Kontext bestehendes Wort, was dann Sinn gemacht hat, aber es war so, boah, Junge.
Das Geile ist, ich habe gerade so viele Filme vor Augen, also weil die Szene kannst du, eigentlich könnte man das, wenn ihr davon so Originaltöne jetzt hättet noch, das kann man auf so viele Filme legen. Das passt einfach 1:1, das ist ultra geil. Das gefällt mir, das ist ultra geil.
Hat Bock gemacht, das ist wirklich einer der Momente, die man irgendwann mal in seine Memoiren schreibt. Trickkiste, Erfahrungskiste, so. Abgeschmierter Rechner.
Ja.
Habe ich alles schon erlebt. So.
Machen wir aber nicht nochmal.
War nicht gut, aber wir haben es überlebt.
Aber jetzt stell dir die Situation vor mit Mick Thompson. Oder mit.
Mit
Mick Thompson oder mit Rob Flynn.
Besser nicht.
Das ist eine gute Entweder-Oder-Frage. Würdest du das lieber mit Mick Thompson oder Rob Flynn erleben?
Ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich jetzt nur Spekulation, und Rob Flynn sagt einfach: alles klar, schau, der Abend, also wir brechen hier ab.
Yeah.
So, fertig.
Muss der dann nicht während der Show eine auf cool machen und so?
Ich könnte mir vorstellen zum Beispiel,
der wirklich Ausfälle haben und dann wirklich davor laufen, vor Publikum, im On seine Leute da zerlegen?
Nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er noch professionell und cool und bedacht genug wäre, das zu verkaufen im Sinne von ey, wir haben hier Probleme, wir können so nicht weitermachen, tut mir leid. Wir müssen hier abbrechen, wir kommen wann anders wieder, tut mir leid. Und hinter der Bühne wahrscheinlich dann
vollkommen
die Lust los.
Ja, genau.
Aber
das
ist auch wieder Spekulation.
Also, ich habe mal Type O Negative gesehen mit, wie heißt der denn nochmal? Pete Steele. So, von Type O Negative, ist ja, den hat es ja auch vor ein paar Jahren leider zerrissen. Und da war bei Rock am Ring 2.7. Kennt ihr Type O Negative?
Ja, klar.
Also genau, Pete Steele ist ja auch eine Erscheinung, der Typ ist ja auch ein richtiger Hühne. Und die hatten da auch irgendwie, ich weiß nicht, ob der, man sieht den Auftritt bei Rock am Ring sogar, bei YouTube filmt man den noch, der hat da auch irgendwie Probleme mit dem Sound gehabt und der hat nach 2 Songs ist der gegangen. Und der hat einfach gesagt, sorry, das klappt hier nicht. Und dann kam er irgendwann wieder, dann haben die aber noch weitergemacht, aber der war
Moment, den er da halt auch zeigt, weil ganz ehrlich, Technikkram kann man lösen, das kann er auch hardcore nerven, finde ich auch, aber ganz ehrlich,
kommt da muss ja
man
immer auch drauf cool. an, was,
ja. ja Mann, aber das ist auch Selbsterhöhung, dann wieder gehst du dann, weißt du, da stehen trotzdem 1000 Leute vor der Bühne.
Es ist ja eine Frage, aber klar, auch, was das Problem ist. Also es kommt ja auch drauf an, was das Problem ist. Ich meine, sprechen wir jetzt mal davon mit, ich bin mit meinem In-Ear-Sound nicht zufrieden. Das ist was, wo ich sagen würde, du hast hier deine Crew, die kümmern sich darum. Du musst dann vermutlich nur vernünftig kommunizieren.
Ja.
Aber ich glaube, was anderes ist es, wenn es jetzt ist so, die PA fällt alle 2 Sekunden aus oder sowas, weißt du?
Das wäre klar.
Also ja, das ist nämlich so ein Ding. Es gibt wirklich Sachen, die können richtig schief laufen. So keiner hört mehr was, dann geht es auch nicht. Dann ein Grund, mal eine Show zu unterbrechen. Aber es ist ja auch alles, gerade bei Musikern, subjektive Wahrnehmung. Das ist das, was man ja als Tech dann für die auch lernen muss. Und ich habe letztens auch noch eine Show mit jemandem gemacht. Dann meinte ich so, war alles cool für dich? Ah ja, der Sound war ja irgendwie wieder hier irgendwie komisch und so. Ich so, aber scheiß drauf, hat's Spaß gemacht zu spielen, wollte ich von dir wissen. Du, so, weißt du, das ist ja, voll. Scheiß doch auf den Sound oder sag was. Also ich habe auch in den Mix reingehört, ganz echt, das war kein scheiß Sound so.
Ja, das stimmt schon, das ist manchmal... Was soll das
jetzt?
Ich merke das ja momentan gerade selbst so, weil ich hier im Moment dieses Switchen habe von, ich habe einen Monitortechniker dabei hier bei Ghost Kid, der sich darum kümmert, dass ich gut höre. So, und auf einmal hast du auch das Gefühl, Dinge anders wahrzunehmen, als wenn du jetzt selbst als Tech da mithörst und sagst, ey, pass auf, das ist ein astreiner Mix, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. So, also ich habe da keine Probleme mit. Aber wie du schon sagst, es ist halt so subjektive Wahrnehmung, wenn du dann selber da bist, woher es auch kommen mag. Vielleicht ist es auch so ein bisschen das, ich habe gar, über was soll ich mir Gedanken machen? Ja, vielleicht ist mein Mix
nicht. Ja, pass auf, du weißt doch, wenn dann halt dann letztendlich der Musiker in seiner Situation gerade selber nicht ganz happy ist oder mit seinem eigenen Anspruch da nicht klarkommt oder dann irgendwas anderes dann nervt und lässt sich davon nerven, dass er sich mehr mit seinem einem Sound oder ja, nicht ganz verzerrt genug auseinandersetzt, anstatt für 10.000 Leute zu spielen oder was auch immer, wenn es nur 10 Leute sind, fürs Publikum halt, und sich daran dann aufregt, dass es eben halt dann. Und gibt dann halt dem Techniker seiner Crew nichts anderes mit, außer nur so, na, wie war's?
Ja, ich war unzufrieden.
Nee, einfach gerade so, ja, und so.
Was soll ich
denn? War's okay? Also, konntest du spielen? War das so? Oder, dann, sonst müssen wir halt drüber reden. Also, Kommunikation ist da auch wichtig und nicht jedem gelingt das halt auch, weil man halt auch manchmal dann auch im Performance-Tunnel ist. Und dann natürlich auch so einen anderen Vibe hat. Also, das ist ja auch ganz interessant, wenn man mal auf so einer riesengroßen Rock am Ring Bühne steht und dann sind da 8 Follow-Spots auf dich drauf gerichtet. Ganz ehrlich, du siehst teilweise gar nicht mehr, wer da gerade, wo die an deinem Monitorpult steht und so, weil du einfach, weil es riesig ist. Und das muss man als Techniker auch verstehen, dass man halt du siehst die, weil die im Spot stehen oder im Licht sind, aber die sehen nicht unbedingt dich, weil du halt im Dunkeln stehst.
Und weil die halt in ihrem eigenen Film auch vor der
Kamera sind. Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Situation dann auch. Und ich meine, du lernst ja jetzt dann auch beide Seiten da quasi kennen. Das ist ja auch das Gute dann daran, weil du weißt ja auch...
Ey, das ist voll spannend gerade.
Natürlich,
klar. Wirklich, das ist mega spannend.
Also ich hatte genau das nämlich auch, das was du vorhin in der Pause auch gesagt hast, als wir draußen standen, read the room and go with the flow.
Ja.
Man muss sich halt immer auf die Situation voll drauf einlassen und es kann, wie gesagt, deswegen ist es auch ein wertvolles Ding, wenn man halt selber Musik macht. Und ich kann da auch einfach nur jedem, sich nicht an den Technikdetails aufzuhängen, zu raten. Und das geht nicht immer nur dadurch. Wir hatten es auch vorhin mal über Techniker, die nur so, ich würde ja alles anders machen, weil so ist nur geil. Nee, Mann. Du musst dich auf den Typen immer einlassen, auf das Individuelle, so, aber man muss sich auch mal damit auseinandersetzen. Was glaubst du denn, was los ist, wenn du auf der Mitte von der Bühne stehst und bist du im On in der Sendung mittendrin und irgendwas klappt nicht, dann weißt du ja gar nicht mehr, was vom Kabel der ziehen muss oder am besten voll. Und da muss man halt das dann auch drauf vertrauen und cool bleiben, aber jo, das ist halt auch ein Ausnahme-Stressmoment, in dem man sich da ja auch immer gibt auf so einer Bühne.
Natürlich. Freunde, ich stelle euch jetzt eine Frage.
Geil, ich habe richtig Bock auf deine Fragen, die so quer reinschießen.
Okay, pass auf. Also, ein bisschen abgewandelt und zwar, die Rubrik habe ich natürlich geklaut, aber die kennt man eigentlich, nennt sich Mary Fuck Kill. Abgewandelt natürlich, ich nenne euch jetzt 3 Persönlichkeiten. Ein bisschen abgewandelt in dem, mit wem man gerne arbeiten möchte. Mary, mit wem man langfristig arbeiten möchte. Fuck, mit dem man nur einmal zusammenarbeiten möchte. Und Kill, ist klar. Ist
die Frage, ich dachte, das wäre gerade ein Name aus drei verschiedenen, also zusammengesetztes.
Kill ist dann jemand, mit dem man auf jeden Fall niemals zusammenarbeitet.
Genau, ja, ganz genau. Also und Mary heiraten.
Und dieses einmalige bei Fuck wäre nur so, mit denen würde ich
genau,
gerne mal arbeiten.
Genau, ganz okay. Genau. So, und der Mary ist dann langfristiger auf jeden Fall. Ne? So, und nehmt jetzt, ne, das, ich stelle euch dann, ihr könnt das ja jeder vor euch beantworten. Also, Josh Om. Von
Fuck. Ich will auf jeden Fall mit Josh Om gerne mal ficken. Den Typ, kein Scheiß, mit dem möchte ich mal rumhängen.
Von zwar Queens of the Stone
genau.
Ja, von vorne bis hinten.
Om oder Omi? Ich weiß das immer nicht.
Ich würde Om sagen, aber die Amis sagen tatsächlich Omi.
Okay, alles klar. Also,
Josh
okay.
Omi, ja.
Okay, dann, ne, dann ganz
klar. Da bin ich aber auch zu krass Fan.
Ist
hätte
das so?
Ja, und hätte, ganz scheiß, ist mir letztens auch aufgefallen, dass Queens of the Stone nicht doch einer meiner Lieblingsbands ist. Wenn ich das nochmal eine
Band auf die neuen Sachen so richtig
tätowieren lassen würde, dann wäre es auf jeden Fall Queens.
Okay.
Geil.
Auch okay. Die neuen, ja doch. Und zwar, weil man braucht, um sich das reinzuziehen, weil man hinkt denen einfach hinterher. Die sind so innovativ mit ihrem Scheiß. Du kannst es komisch finden vom Sound, aber du musst es Jazz. Du musst dich jedes Mal neu drauf einlassen.
Ich habe viele Alben von denen. Also ich muss gestehen, ich finde die Rated A ist für mich das Killer-Album schlechthin.
Ich war nie so der mega Queens of the Stone Age-Hörer. Ich weiß, dass die echt gute Platten
okay, gemacht haben. Okay, aber das ist eine Auswahl von Mary Fuck Kill. Was würdest du?
Ich will erstmal die anderen.
Deswegen bin ich voll gespannt auf die
anderen. Doch komplexer als ich dachte.
Eigentlich ganz einfach. Josh Homme, Dave Grohl. So, den nehmen wir natürlich damit rein. James Hetfield.
Also, was ist jetzt der Unterschied zwischen Mary und Fuck?
Mary ist einer, mit dem du gerne für immer arbeiten würdest. Ja. Fuck ist, für mich auch rekapitulierend, also Mary ist einer, mit dem du langfristig gerne arbeiten würdest. Fuck, mit dem du auf jeden Fall gerne einmal
in deinem Leben gearbeitet haben würdest. Oder sowas so, ne?
Und einen, den du halt killen würdest.
Galvanische Trennung.
Ganz genau. Unüberbrückbare Frequenzweichen, ganz genau.
Boah, also ich glaube, also ich muss sagen, James Hetfield wäre, glaube ich, der Typ, für den ich den Rest meines Lebens. Ich glaube, wenn man mit dem cool ist. Ich kann mir vorstellen, das ist natürlich immer eine ganz andere, aber das ist so ein Ami-Ding. Aber irgendwie, also ich glaube, ich möchte mir in einer mit Metallica groß gewordenes Metal-Kind, möchte ich mir in einer schönen Welt einreden, dass Papa Head, wenn man mit dem cool ist, ein guter Dude ist. So auch vor allem, wenn ich jetzt so in meinem Alter für ihn arbeiten würde, mit seinem Alter, was er gerade hat, so dieses väterliche, ich bin aber sein Techniker und er weiß, er kann sich auf einen verlassen. Ich glaube, mit dem könnte man gut alt werden auf der Straße.
Mhm. Okay.
Also den würde ich auf jeden Fall bei mir in die Mary-Kategorie packen. Mhm. Ja.
Ja, du, für dich ist ja klar.
Muss
ne?
ich jetzt was zu James Hetfield sagen?
Ja, du kannst, ich weiß nicht, ob es dafür Regeln gibt.
Ich kann euch sagen, was für Mary, wenn wir jetzt da gerade sind, ist für mich definitiv Dave Grohl. Also echt? Auf jeden Fall.
Ich glaube ganz ehrlich, also ich muss sagen, es ist eine sehr gute Auswahl, weil ich habe mit allen drei Musikern habe ich sehr viel Respekt und bin von allen auch gleichmäßig Fan, weil ich bin nämlich auch ein Metallica-Kid auf jeden Fall. Ich bin aber auch Queens of the Stone Age Erwachsener.
Mega Foo Fighters-Fan auch.
Und Foo Fighters Teenie bin ich.
Ja, bin ich auch. So.
Aber deswegen ist es eine gute Auswahl. Aber ganz ehrlich, mit Dave Grohl, weiß ich nicht. Ich würde auch fast sagen.
Ey, mit dem würde ich den One-Night-Stand machen, glaube ich.
Ja. Nee, dann muss ich doch mal umstellen. Also ich glaube, ich habe auch fast ein bisschen mehr Interesse an Hetfield als an Dave Grohl, muss ich sagen. Weil, ich glaube, mit Hetfield, da ist so eine ganz andere Story. Vom Dave Grohl weiß ich irgendwie mit zu viel.
Der ist so nett.
Na eben, genau. Das glaube ich aber eigentlich gar nicht. Doch, ich glaube das schon, dass der super nice ist.
Ich glaube aber, für den zu arbeiten, ist ein richtiger Knochenjob und nein, nicht geil.
Das Ding ist, ich würde zum Beispiel, ich würde von der Attraktion eigentlich umdrehen. Ich glaube, mit Josh Homme ist es auf jeden Fall der heftigste Trip überhaupt, mit dem was zu machen. Da muss ich doch sagen, das ist mein Mary-Kandidat, weil ganz ehrlich, ich kann mir richtig zutrauen.
Wer jetzt? James Hetfield?
Nein, mit Josh Homme
von Queens.
Ja. Lieber mit so einem Lunatic, so einem absoluten super freaky Weirdo, wo ich auch weiß, dass der auch total abgeschnallt ist, aber das würde ich mich doch am meisten interessieren, weil es jedes Mal anders ist, jedes Mal neu, jedes Mal frisch,
spannend.
Innovativ
ja,
ist.
Ja, okay, das stimmt.
Von James Hetfield, mit dem würde ich dann quasi ficken. One-Night-Stand, weil an dem Abend möchten mir alle seine Legendary-Stories, die er niemand erzählen darf, kann er mir an diesem Abend erzählen, nur einmal, und das wird dann auch verschwiegen und es ist dann so wie so ein Safe und das erzähle ich niemandem weiter. Und Dave Grohl, habe ich das Gefühl, ich weiß so viel über alles, was er macht und habe den gesehen und es ist nett und strahlt und es ist everybody's friend. Brauche ich gerade nicht. Ich will eigentlich, ich stehe auf Anomalien, ich stehe auf schwierige Typen.
Interessant.
Okay, du hast ja deine Wahl jetzt getroffen. Du würdest quasi dann Dave Grohl töten, ne, mit Josh Homme langfristig was machen und James Hetfield eine Nacht.
Yes.
Okay.
Klingt für mich von da, also aus de, mit deinen Standpunkten auf jeden Fall auch schlüssig. So kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Bei mir.
Hast du aber keinen so einen Draht zu Josh Homme?
Nee, das ist genau meine Diskrepanz, die ich gerade habe, weil ich möchte nicht töten, aber der ist leider Gottes der für mich, glaube ich, übrig bleiben würde. Weil, wie gesagt, also James Hetfield würde ich für mich, glaube ich, vorstellen. Mit dem würde ich gerne alt werden als Tech. Das fände ich, glaube ich, geil. und ich meine, Dave Grohl. Klar, ist halt so eine Persönlichkeit, der ist vielleicht dann doch auch auf der Liste von Leuten, mit denen man gerne mal arbeiten wollen würde, wenn man es sich aussuchen könnte. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, so geil ist es gar nicht mit dem, wie alle immer sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass der hinterm Vorhang auch doch vielleicht nicht so ganz der coolste Typ ist.
Wie Alan DeGreeves.
Ich glaube, der hat immer was zu tun und es wird allen immer
vielleicht
so
nett, dass er missverstanden
gar keine Zeit
ja, hat. Ja, vielleicht ist er auch einfach genauso weiß nicht, so Steve Jobs-artige, ich habe gar nicht die Zeit, mich mit Zwischenmenschlichkeit auseinanderzusetzen. weil ich habe zu viel zu tun. Ich
bin so Kameraden
nett. Das soll nicht heißen, dass ich unhöflich bin, aber ich habe keine Zeit dafür. Deswegen würde ich den, glaube ich, dann auf jeden Fall mit dem würde ich mal so eine Show machen wollen, um ihn abzuhaken.
Okay.
Und hier mit Josh, wie heißt er?
Omi.
Josh Omi. Sorry, Dude. Also zu dem habe ich ja leider nicht so den Bezug und ich...
Ja, also ganz
ehrlich. Der würde bei mir leider...
Ja, doch, das finde ich tatsächlich, ich muss auch sagen, ich finde es alles richtig krass, was der macht. Das hat mich auch heftig beeindruckt und beeinflusst auch.
Wer jetzt?
Josh Omi von Queens, ja. Schon krass. Was wäre deine? Wie wäre deine
Reihenfolge? Wie gesagt, Dave Grohl, Mary, ganz klar.
Okay.
Geil, jeder hat die oder andere. Das ist gut.
Ich bin aber dann bei James Hetfield, weil ich auch noch dann zu sehr Metallica-Fan trotzdem bin, mit dem ich dann einmal die Nacht durchmachen und auf dem toten Bären in den Sonnenuntergang
reiten, ausgestopft. Auf einer schweren Leiche.
Dann so genau, die so hinterhergezogen wird einfach von Lars Ulrich.
Von seinem Ford-Truck, den er sich auf den Abend tätowiert hat mit 50. Der hat auch mit Tattoos auch so richtig spät noch angefangen.
Ja, geil. Aber ey, da muss ich mal kurz mal sagen, also das ist ja auch völlig normal, wenn man sich Metallica-Fotos von jetzt anguckt, ne? Die sind schon echt alt.
Die sind alt.
Also
wirklich.
Mann,
aber wenn man...
James Hetfield sieht aus wie so ein richtiger Öb.
Ich bin ja auch leider so ein bisschen ein Opfer und bleib immer bei mir vorgeschlagenen Videos im Internet hängen. Und
hast du dich auch bei den Albumcovers aus dem Booklet?
Ohne Scheiß.
Bei den Fotos.
Und
da sahen die doch alle ganz jung und frisch aus.
Ja. Da ist das Ding, es gibt bei Facebook wird einem immer von, ich glaube, ist das Howard Stern, wo die Bands immer hinkommen und so radiomäßig Sachen spielen?
Ja.
Ich glaube. Und da war noch Metallica und da ist es mir wirklich auch aufgefallen, ey, das sind alte Typen.
Ja.
Die sind wirklich...
Kirk Hammett ist komplett grau geworden. Lars Ulrich ist auch schon so eingefallen wie eine Kartoffel.
Kirk Hammett sieht aus wie eine dünne Version von hier... Wie heißt dieser Pornostar, dieser ganz legendäre?
Conny Dax?
Nee.
Also, das weiß ich jetzt gar nicht. Also,
ach, den kennt man auch.
So ein Ami
mit langen Haaren. Ich weiß es nicht mehr.
So ein Ami mit langen
Haaren? Ja, der war auch Schauspieler. Mir fällt es gleich bestimmt wieder an. Ich google das jetzt. Warte.
Der war auch Schauspieler.
Hast du noch drei Namen?
Ja, habe ich. Ja, kann ich dir sofort sagen. Ja, also ich will... Damit schließe ich natürlich dann der Kreis, hat für mich dann Josh Omi, obwohl ich den Typen auch cool finde, aber den müsste ich auch, geht nicht, da bin ich...
Ron Jeremy heißt der Pornostar übrigens, den kennt ihr auch, lange Haare, ein Schnäuzer, ganz ekelhafter Typ,
okay.
Habt ihr alle schon mal gesehen. Googeln wir gleich.
Kennt ihr Conny Dax auch? Also ich auch nicht, also das, ich habe einfach jetzt noch einen Namen, aber der
ist so
Conny, Namen. Conny Dax, trotzdem ein sehr bekannter deutscher Porno. Schauspieler.
Ich glaube, ich habe da mal einen Wikipedia-Artikel über den
gelesen. Ja, ich auch, glaube ich. Das, okay, ich habe noch eine Runde. Wollt ihr noch eine Runde haben?
Ja, bitte.
Okay. Also, Steve Harris. Ja, okay. Seid dabei. Alles klar. Paul McCartney. Und Flea.
Ich weiß es sofort.
Shit. Weißt du sofort?
Klar.
Hau raus.
Flea ist bei mir raus. Kill. Kill That.
Bin echt? Ich safe.
MF.
Bin ich der gleichen Mal. Bin ich auch in
Ordnung. Ja, ganz ehrlich, das ist ein Anti-Vorbild, Anti-Bassist für mich.
Okay.
Habe ich überhaupt noch nie Interesse da gehabt an diesem Art von
Style. Der Typ nervt mich. Wirklich, das ist ja einer von den Typen. Ich meine, ich kenne natürlich, wie gesagt,
mein Kind. Aber das kannst du mich sogar mit der ganzen Red Hot Chili Peppers Bande machen.
Finde ich auch, ja, ich muss auch.
Steve Harris mit dem Iron Maiden Bassisten.
Ja, genau.
Ja, das wäre, glaube ich, mein...
sympathischer Typ, oder?
Richtig cool. Kein Scheiß.
Ja.
Früher bei meiner allerersten Band haben wir nämlich auch mal ein Cover von Iron Maiden gespielt. Oh, Midnight Rogue oder sowas? Nee.
Es gibt Murders in the Room Morgue.
Ja, das Murders on the Room Morgue.
On the Room Morgue.
Da wusste ich nicht, was das für ein Wort ist.
Ich weiß bis heute nicht, wie man es richtig ausspricht, aber das ist offensichtlich.
Richtig, das haben wir gespielt. Insofern, was hat das für Paul McCartney?
Ja.
Ja, zu krank.
Ja, ich
Paul McCartney, dass der überhaupt noch lebt, finde ich zu krank.
Nee, eigentlich ist er schon tot. Also ist ja
Paul ist dead, ist ja. Ich sag immer, die Beatles-Ära ist vorbei.
Ja.
Weil dass der seinen ganzen, überhaupt die Überholung seines eigenen Fames selber noch mitschneidet und erleben kann, ist für mich das ist für mich, als würdest du einen Feedback-Loop auf einmal nachsingen können, verstehen können. Okay. Das ist, finde ich, voll die Historienrolle, Full Circle ist das einfach. Also was sie für ein Footprint in Popmusik hinterlassen haben.
Ja, Paul McCartney generell.
Alles.
Sehr fragwürdige Persönlichkeit in vielen.
Mag sein. Jedenfalls, ich glaube, das wäre mein Fuck-Moment. Einmal mit Paul McCartney ein gutes Gespräch. Ich würde lieber sowas mit dem, ich esse kein Seafood, aber mit dem würde ich gerne Austern essen gehen.
Austern? Mit Paul McCartney? So Austern schlürfen?
Ja, genau. Und auf jeden Fall
dann auch nur
ganz wenig Musik. Schlürfen. Ganz wenig Musik eigentlich.
Übers Leben.
Richtig. Genau.
Und dann mit dem so, ich hätte voll Bock mit Paul McCartney zu
philosophieren. I like your style, brother.
Aber alles andere, finde ich, ist auf jeden Fall, ist abgearbeitet.
Aber egal, wir haben dieselbe rein, wir haben dieselbe
Auswahl. Aber deswegen mit Steve Harris, glaube ich, kann man richtig geil im Tubus rumhängen und sich
auf einen ablachen. Das ist auch wirklich, ohne Scheiß, ich bin auch voll dabei, heiraten, Steve Harris, fuck, flee, sofort auf jeden Fall töten. Und mit Paul McCartney, ja, einfach nur mal
kiffen.
Einfach,
das war richtig geil. Mal und dann kiffen. Einfach so, ganz ehrlich, wie war das
wirklich
in eurer Beatlemania?
Wie war das?
Was soll das mit den Haaren? Wirklich? Alles, was man über euch hört, können wir da bitte einfach das über aufgeräumt mal, wenn dann hören die Geschichte oder wie gesagt über große Themen reden, die wirklich wichtig sind, Sachen, die euch wirklich beschäftigt haben. Ich meine, euch gab es 7 Jahre.
Ich mag das Spiel, das ist ein gutes
Spiel. Hast du noch was?
Ohne Scheiß habe ich direkt das Gefühl, das
super ist der Typ, mit dem der lacht Abend, auf der Bühne.
Der kommt und sagt, na, und Tom, wie war das? Das war doch heute richtig cool, ne?
Ja.
Und ich habe ja auch noch die Ecke. Hast du gehört, der Unterschied von dem Bass heute, der war schon.
Über wen reden
wir? Der ist weggegangen.
Ne? Also, Paul McCartney immer noch? Oder?
Nee, nein, Steve Harris.
Das ist ein richtig cooler. Das ist ein
also, du weißt doch, wie Sänger sind. Da macht er jetzt hier diesen Flugführerschein. Aber ganz ehrlich,
ja,
als ein Mann müssen wir das doch machen. Das ist doch ein riesen Gag, oder? Das ist doch voll geil. Ich glaube, die lachen sich kaputt über ihr ganzes Ding. Ist gut.
Danke.
Außerdem, eine Band, die 3 Gitarristen mit auf Tour nimmt. Super.
Und dann crash ich mal die
Runde. Ich habe schon immer gesehen, der Typ ist Boss in der Band.
Meine Reihenfolge ist, ich würde Paul McCartney heiraten, weil ich, glaube ich, dann anders. Flea ist mir zu durchgeknallt auf vielen Ebenen. Aber ich würde mit Flea eine Nacht verbringen wollen. Paul McCartney würde ich langfristig machen, weil das ist, glaube ich, eher so ein Gentleman, ein Öb, das ist ganz gut. Und da ich, und damit disqualifiziere ich mich jetzt, mit Iron Maiden, ne, ich also so wenig Berührungspunkte. Ich habe die haben am Ring gespielt und ich bin extra auf dem Campingplatz geblieben, weil ich Bier trinken wollte, weil ich gar keinen Bock hatte auf Iron Maiden. Ich weiß, das stimmt nicht, was ich jetzt sage.
Alleine.
Ich war der Einzige.
Und du saßt raus
und bin rumgegangen. Und
genau, hast die Dose auf.
Genau, im Ring. Ne? Und schön, genau, ist so richtig toll. Dann habe ich meinen Walkman aufgesetzt, ne, und habe dann irgendwas anderes gehört.
Und saß mit allen anderen noch auf dem Campingplatz rum, die nur auf den Sonntag auf Rage Against the Machine gewartet haben.
Exakt, Amolo. Also, deswegen, ich muss gestehen, der Bass, den er hat, der ist richtig cool. Ich hatte meinen Signature-Bass ein paar Mal schon zum Service hier gehabt, weil der ist ja auch ein großer West Ham United-Fan und hat dann immer das Logo von den Hammers nämlich dann drauf. Genau, und cooles Teil. Ich habe mit Iron Maiden, für mich ist das, und das stimmt nicht, immer noch irgendwie so was wie Drachentöter-Rock, obwohl das nicht stimmt. Das ist, ich weiß, das stimmt nicht, aber ich habe mit Iron Maiden einfach keinen Vertrag, gar nichts. Ich finde dieses 666, The Number of the Beast, finde ich nur eine Version von cool, und das ist die Billy Corgan von den Smashing Pumpkins mal gemacht hat.
Wow, das klingt, ich kenne die Version.
Der hat mal so eine Akustikversion gemacht mit seiner damaligen Band Swan, mit Z geschrieben, Z-W-A-N, und das ist der Soundtrack von dem Film Spun. Habt ihr mal Spun gesehen?
Ja, Alter, Film? Das war doch ganz gut, das ist ein ziemlich kranker Film.
Voll,
ne?
Genau, mit Spider Mike und Mickey Rook spielt er auch mit, ja, und so was, und wo dann, Alter. Ja, der ist so ziemlich abgedreht, und da ist das Intro, wenn der da mit der Karre fährt, kommt dann 666, Number of the Beast, in so einer richtig geilen Akustikversion, und das ist Billy Corgan von den Smashing Pumpkins, und das feiere ich, aber ich habe mit Iron Maiden so gar nichts zu tun, und deswegen muss ich leider Steve Harris töten.
Schade.
Tut mir leid.
Ja, finde ich jetzt irgendwie auch okay, also muss ich sagen,
don't hate the player, hate the game, so ist das.
Das halt. Ist so, das ein gutes Spiel, ne? Macht ein bisschen Bock, ne? Ja.
Gibt es noch was?
Ja, ich hätte noch, ich habe es gerade schon wieder vergessen, aber eigentlich habe ich noch ein paar gute, das
Okay, dann darf ich euch was. Darf ich euch.
Gerne.
Was hatte ich gerade noch? Weil du gerade nämlich Billy Corgan gesagt hast, kam ich gerade nämlich auch auf Frauen in Bands natürlich.
Ja, muss ich auch gerade. Du willst bestimmt Melissa Aufnehmer sagen, ne?
Und Courtney Love war eine Sache. Ja, Melissa auf der Mauer,
Courtney Love. Die hat ja bei Hall auch gespielt.
Und, wie ist die immer von den Pixies, Kim?
Boah. Ey, ich muss sagen, ich bin generell...
Okay, dann sag ich, dann sag ich hier, boah, ich bin gerade schon Dora. Hier Doro Pesch.
Okay, ist ja richtig. Also du sagst...
Okay, stopp, nein. Doro Pesch,
ja.
Pink oder Courtney Love?
Nicht Melissa aufnehmen, die hatte vorletztes Mal Geburtstag. Ich glaube gestern oder vorgestern.
Okay, dann nehmen wir Melissa auf der Mauer. Ich weiß nicht, ob Japo das was sagt.
Kennst du die?
Sagt mir nichts.
Die, mit der war auf der Gromer zusammen. Ist eine Bassistin, hat auch eine Zeit lang für den Smash und Pumpkins gespielt. Da war mal solo-mäßig unterwegs.
Okay. Kann ich ruhigen Gewissens töten. Kein Problem.
Okay, alles klar. Ich würde Melissa auf der Mauer, für die würde ich langfristig arbeiten wollen. Definitiv.
Und wer noch zur Auswahl?
Doro Pesch.
Doro Pesch.
Und Courtney Love.
Ich muss dazu sagen, ich werde mit, egal wie ich mich entscheide, mit meinen Entscheidungen nicht glücklich sein.
Ich merke das auch. Also ich würde, also nee, ich weiß mit Melissa auf der Mauer, weil ich zu der irgendwie einen Zugang noch habe, weil ich habe noch diese Solo-Sachen von der.
Ja, die Kopf, fand ich auch
so,
geil.
Die fand ich auch cool. Ist Fender Endorserin, wenn mich nicht alles täuscht und so. Und die würde ich, glaube ich, heiraten. Also ja, langfristig für die arbeiten wollen.
Macht Sinn.
Ja, ey, Doro Pesch habe ich auch so. Aber auch Courtney Love, ey. Ungute Storys dann zugehört, so, aber.
Courtney Love ist auch so eine Persönlichkeit, eben, wo man auch nur so viele Horror-Stories kennt und auch so
viel Tratsch
und viel zu viel fragwürdigen Fernseh-Content, wo sie auf Drogen, Alkohol, sonst wie irgendwie eskaliert. Ja. Das ist schwierig.
Aber ich muss, ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, dafür bin ich dann doch zu sehr Fan. Die hat logischerweise was mit Kurt Cobain gehabt. Und da muss ich dann sagen, da
die Connection zu haben.
Genau, da will ich dann auch so, ganz genau. Das
kann ich verstehen.
Das, deswegen eine Nacht für die Arbeiten und Doro Pesch, also nichts Doro, das ist ja die Metal Queen, glaube ich, ne? Doro Pesch, oder?
Ja, volle Kanne.
Genau, so, ne? Und die ist ja, aber habe ich auch zu wenig Schnittpunkte.
Null,
das ist,
genau.
Ja, ist bei mir auch raus.
Nullinger, sorry Doro.
Ja.
Ja.
Nee, ist
Düsseldorf.
Ist dann so?
Ja. Kennst du, hast du die schon mal kennengelernt?
Meine getroffen, ne? Jetzt habe ich kennengelernt.
Okay.
Ich arbeite ja beim Wacken auch als Festival-Backliner und da ist sie halt jedes Jahr, also sie ist da, wie sagt man, gern gesehener Hausgast.
Okay.
Und ist da halt immer am Start. So.
Aber was war deine Nummer 1 war Melissa auf der Mauer?
Ja.
Ja, nee, würde ich für eine Nacht nehmen. Ich würde tatsächlich Courtney Love, ich würde das genauso wie super Craziness, wie ich mir mit Josh Omi reinholen würde ins Game, würde ich das mit Courtney Love auch checken wollen. Ich glaube, es ist richtig anstrengend, aber es ist auch abgefahren. Da, glaube ich, gelernt man auch ganz viel bei. Nee, es wird auch unterhaltsam einfach.
Okay, finde ich witzig. Willst du einen noch machen? Ja, hast du was?
Ey, ich muss dazu sagen, ich habe gerade schon mal so ein bisschen rumgesponnen, ob mir ein paar gute Musiker oder Musikerinnen einfallen würden. Aber es ist alles nichts so richtig, nichts richtig Geiles dabei, habe ich das Gefühl.
Ich würde gerne noch einen.
Denn okay.
Das passt.
Komm, eine Runde noch.
Eine Runde, okay. Tom Morello.
Heiß.
Wes Borland.
Heiß.
Jo.
Ja.
Und, jetzt muss ich kurz überlegen. Carrie King.
Das war einer von denen. Ja. Interessant.
Scheiße. Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich würde Carrie King. Ich glaube, ich müsste ihn töten.
Ja, bin ich auch
so leid es mir tut.
Ja, bin ich bei dir.
Ich glaube, das ist kein. Ja, wobei. Ist das jetzt so eine Frage? Das ist bestimmt auch so ein Typ. Wenn du 10 Jahre für den Text ist das halt der geilste Typ auf der Welt, weißt du? Aber also vom Feeling würde ich. Ich glaube, ich müsste Carrie King töten. Wes Borland wäre auf jeden Fall der Typ, mit dem ich gerne mal eine Show machen würde. Mhm.
Ich glaube, der Rest ist auch zu anstrengend, weil er ist, glaube ich, auch anstrengend, glaube ich, ja. Aber
mir fällt gerade ein, ich habe mal Wes Borland kennengelernt.
Ach, hör auf.
Pass auf, und zwar eine geile Geschichte. Und zwar habe ich mal für eine Fernsehsendung gearbeitet. Und zwar war das mal so eine ProSieben-Geschichte, wollten sie sowas in eine Band casten. Und da war ich irgendwie 3 Wochen in Barcelona für einen TV-Dreh. Und da gab es immer so eine Band aus allen möglichen Richtungen zusammengestellt. Und Wes Borland war der Star-Typ, der eingeflogen wurde für die Sendung. Und dann durften die
Gitarristen, die Rockers, mit dem mal rumhängen und mit dem Jam auf so einer Rooftop-Situation, wo wir dann nachher Backline hingestellt haben. Und dann war da ein Bassist dabei, der war voll gut letztendlich und hatte auch in das Sendekonzept gar nicht so richtig reingepasst. Und original, als Limp Bizkit auf Tour gekommen sind, kam der Bassist nicht mit wegen irgendwie Fliegerei, was auch immer. Und dann hat der aus der Sendung mit Wes Borland, hat es bei Limp Bizkit gespielt.
Geil.
Das war eine Nummer. Und da war der total okay, aber irgendwie kam es mir vor, als hat er sich so deplatziert gefühlt in dem ganzen Kontext, was ich total verstehen kann. Und war mir deswegen unsympath. Und ich müsste fast sagen, dass ich, glaube ich, Wes Borland killen würde, obwohl ich ihn als Gitarrist und von so Riff-Power richtig krass und Style vor allem...
Richtig krass eigen... Ich muss dazu sagen, fachlich werde ich das bestimmt Quatsch erzählen. Der hat irgendwie eine Mischung aus Bässen und Gitarren irgendwie...
Irgendwas ja, der hat... Also ich bin ein großer Limp Bizkit-Fan so der ersten Stunde immer noch gewesen. Das war so mein Einstieg damals in die Rockmusik, wirklich. Und ich habe den Typen bis heute immer noch gefeiert, weil ich fand das immer ziemlich geil, was der so an Riffs rausgehauen hat. Und der hat zum Beispiel für den Song Nuki, hat der ja einen Bass einfach gespielt. Oder ich weiß nicht, ob es eine vierseitige Baritongitarre oder sowas war.
Genau,
die einfach sowas. Genau, und jetzt hat den aber zum Beispiel, das habe ich jetzt bei Instagram gesehen, PAS hat den jetzt nochmal quasi so ein Vierseiter-Ding nochmal gebaut.
Echt?
So, ja, komplett aus dem Custom Shop und so. Und ich würde sogar, das wollte ich mal kurz einwerfen, weil eigentlich, ich würde gerne Kerry King nochmal rausnehmen. Und genre-technisch ja. Mehr den Gitarristen von System of a Down reinbringen. Und zwar
danke, sehr schwer.
Darren Malikin oder wie heißt der?
Ach nein, wow, jetzt wird es nämlich richtig schwer.
Auf den hätte ich keinen Bock.
Doch.
Den würde ich auch auf die Kette.
Der ist auch wiederum dieser Art von Craziness,
nee,
den ich wieder
nee,
richtig
das
geil
finde. Das ist mir viel zu
dann würde ich tatsächlich sogar, scheiße, würde ich Wes Borland killen? Ich glaube vom Typ, obwohl Sound finde ich ja auch richtig geil. Was war es noch am Anfang, wenn noch dabei?
Tom Morello. Morello. Den will ich safe heiraten.
Ja, mich auch.
Gar keine Frage.
Ja, eigentlich schon.
Aber wirklich. Von dem Typ kannst du nicht nur über das Instrument oder wie auch immer, oder schon alleine über seine Herangehensweise an das Instrument kannst du so viel lernen. Und ich glaube von dem Typen, wenn du mit dem cool bist, ey, bei dem lernst du auch fürs Leben.
Ja, ja, der ist auch richtig genau. Krass.
Weißt du, deswegen,
für den würde ich, glaube ich,
gerne immer arbeiten wollen.
Ey, krass, dann sind wir ja einer Meinung eigentlich, oder?
Also ich will bei dem Darren, ich komme nicht auf den Namen, aber den würde ich, also der wäre mir auch...
Das ist wie bei Flea, sorry, habe ich keinen Bock drauf.
Nee, also West Border ist so für eine Nacht gerne, aber nee, ist...
Ey, West Border ist auch auf der Bühne ohne Scheiß eine krasse Persönlichkeit. Ich habe mal mit einer Band eine Support-Show für Limp Bizkit in Köln im Palladium gespielt. Und das war noch relativ am Anfang meiner Tech-Zeit irgendwie. Und da war ich echt beeindruckt, erstmal von diesen ganzen custom gebauten Gitarren, so, die er hat. Dann auch wirklich die übertriebenen Spackschrauben in den Body gehackt, damit er sich die fetten Karabiner als Security-Locks an den Gitarrengurt dran machen kann.
Geil,
ganz unkonventionell.
Halt, ja. Genau, übertrieben geil. Und dann aber auch 2 Meter Pedalboard. Und aber eine Persönlichkeit in seinen Outfits und die Art und Weise, so ein bisschen Brust raus und immer diese Erscheinung auf der Bühne, mit dem würde ich eine Tech-Nacht sehr gerne verbringen.
Ja, stimmt.
Voll am Start.
Ja.
Bin ich dabei.
Geile Rubrik, gutes Spiel.
Man kann das mit, also man kann das ja mit viel,
ja,
wenn
ja,
das so genre-technisch immer ganz gut passt oder so. Weil ich musste gerade nur irgendwie, das wird auch passen, da wird Kerry King besser reinpassen, Kerry King, Zach Wilde und nehmen wir auch, wenn er auch schon tot ist, Ty McDerrell. Das wird halt, ne, kann man auch irgendwie gucken.
Da wäre Kerry King zum Beispiel schon wieder
auf einer ganz anderen Grund. Ja. Dann so. McDerrell auf jeden Fall auch.
So.
Und dann würde ich zum Beispiel Zach Wilde, würde ich das
wissen. Hab keinen Bock drauf.
Nee, ja, muss genau. Ich glaube, bei Zach Wilde bin ich auch, also ich fand den früher, also er kann schon geil zocken, um Gottes Willen, aber der Typ ist auch, nee, der hat viel verloren.
Der ist für mich, da hatten wir es, glaube ich, ja auch schon mal.
Genau, von, hatten wir.
So ja. Durch diese Maschinerie, die er irgendwie verkörpert, die er ja geworden ist, ist das für mich auch so ein bisschen, ach komm, lass...
War nicht ganz meine Zeit.
Also, ja, ey, lass gut sein, du hast berechtigterweise, no disrespect, du hast deinen Thron dir verdient, aber... Ist gut. So, weiß nicht. Den würde ich auch dismissen.
Selbst. Nee, also, aber dann ist doch, hat da ein bisschen Pfeffer rein.
Ja, geil.
Ist doch, wenn die Leute überhaupt nur so lange, jetzt, wir sind jetzt in der dritten Stunde schon angekommen.
Boah,
so,
sind wir schon auf Rekordkurs für deine Podcasts?
Ist voll, die haben wir schon, also die längste Folge hatte ich bis jetzt mit dem Dom gehabt, die war 2,5 Stunden. Und ich finde es ja geil, wie gesagt, nach 2 Monaten Pause kann man auch die lange Nacht des Tech Talks auch natürlich dann machen, nennen wir das heute.
Wir langweilen die Leute nicht.
Ach, ist doch egal. Das,
können ja ausschalten. Ist ja
genau, die hätten auch, genau. Ich kann auch gerne so Timestamps auch gerne machen, damit man immer kurz dann sieht, worüber wir jetzt gerade, wann was stattfinden wird. Das geht natürlich auch. Ich meine, der Tom wird natürlich immer noch ein bisschen hier warten müssen. Ich kann ja mal gucken, ob es... vielleicht ist das schon mal passiert.
Du musst doch schon wieder pissen.
Ist das so?
Lass die Bombe hochgehen.
Das ist einfach, ihr könnt ja auch überall, oder? Ich lass die Bombe hochgehen. Bombenstimmung in Essen.
Hier, guck mal hier. 22.57 Uhr. Die Anzahl der Einsatzkräfte hat sich auf 463 erhöht. Das geil. Ist der letzte Stand der
Dinge. 463 Einsatzkräfte? Okay, das dauert ja noch.
Das wird wahrscheinlich wirklich noch dauern. Das,
also ich hab's mir schneller vorgestellt, muss ich sagen.
Was denn? Schöner?
Schneller.
Ja.
Aber es sind auch viele Anwohner um die Ecke. Ja.
Ich gehe mal davon aus, seid ihr Fußballfans?
Überhaupt gar nicht.
Nee.
Es ist passiert. Lionel Messi ist offiziell zum Paris Saint-Germain gewechselt, Freunde. Das wollte ich euch nur mal erwähnen.
Ja, okay, cool.
Das hat sich ja abgezeichnet. es ist wirklich passiert. Naja, schön für Lionel. Ja. Schade, wie gesagt, nee, ich finde es aber auch, wir haben eigentlich ganz gut kompensiert. Ich frage mich, wie der Olli Kaminski.
Der wird sich ärgern, dass er bei der Rekordshow nicht dabei ist.
Ey, das glaube ich auch. Weil da muss man nach fairerweise natürlich auch so sagen, zu viert so einen Termin zu finden, ist auch gar nicht so einfach. Das ist so. Das ist.
Das ist das, was vielen Bands zum Verhängnis wird. Dann nämlich mit 5 Leuten Termine zu finden. Und das haben wir im kleinen Kontext jetzt hier erlebt.
Wie krass findet ihr die News? Würdet ihr die News finden, wenn Thomann kauft Fame-Gitarren?
Ja. Tom, hast du das mitbekommen?
Mit Lionel Messi zum Paris Saint-Germain? Ja, das hat mich nämlich so wenig interessiert, wie ich dachte, deswegen habe ich mir gerade was anderes ausgedacht.
Illegale Preisabsprachen zwischen,
ja, zwischen Thomann,
wie heißt es, Store, Yamaha, der Bundeskartellamt hat Strafen verhängt.
Und nein.
So. Ja, 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 20 ja. Millionen. Ja, ja.
Warte, wer? Thomann und wer?
Ich glaube,
Roland.
Roland, Yamaha. Ich glaube, der Store ist damit involviert, Thomann glaube ich auch.
Ja. Die haben sich abgesprochen, die Schweine.
Aber das gibt's, aber also die Info muss ich aus erster Hand schon sagen, die gab es schon länger und da hatte ich mal vor ein paar Jahren, als ich noch im Shop gearbeitet habe, gute Internas gehabt, dass aus Yamaha-Kreisen das schon, die haben schon oft einen auf den Sack bekommen. Wegen Preisaussprachen.
Schweine.
Jupp.
Ja, ganz ehrlich, also da stecke ich auch so wirtschaftlich überhaupt null drin, was das erstens alles bedeutet, dann wie man sich abspricht. Ich meine, was ist so, was heißt das? Und was heißt das für den Kunden? Wurde der da hart betrogen oder... Es gibt da schon auch immer irgendwelche unverbindlichen Preisempfehlungen oder die schon immer irgendwie höher waren als am Ende das, was man dafür bezahlt hat.
Ja, aber der UVP, der dann durchgestrichen ist.
Ah, ja, und so, das habe ich ja noch nie
kapiert.
Ja, aber das ist natürlich das, was über natürlich die großen Läden über eine Menge andere Preise dann machen können. Das verstehe ich dann wieder auch über so eine Rabattierung. Aber am Ende denke ich mir halt auch so, ja, haben die es dann wirklich eigentlich nötig, dann in der Branche sich auch noch da so abzusprechen und dann, wenn es halt kartellrechtlich dann so, dann zahlt halt Strafe. So, aber, oder finden Sie mal nicht, es gibt gar keinen Grund. Ist ja der Konkurrenzdruck da so hoch zwischen den Firmen, was soll das? Also,
nee, ich sag mal so, ich fand das, glaube ich, ganz interessant, das liegt aber daran, weil ich ja relativ lange noch drüben im Laden mal gearbeitet habe und dann, wenn du als Laden halt immer mit den Preisen von großem Tee und sowas zu kämpfen hast und du dich eigentlich immer danach orientieren musst, was jetzt der Store oder was der Thomann natürlich für Preise am Ende
da macht. Die Leute kommen ja auch im Endeffekt und sagen, ich würde es gerne bei dir kaufen,
genau, und die sagen,
aber warum kriege ich es da billiger?
Genau, und die sagen ja dann natürlich so,
ja, aber wie viel billiger ist das dann? Oder scheiß doch auf die 10 Euro.
Das ist aber genau das Problem.
Ja,
manchmal die Leute sind halt nicht
so die Leute, ja genau, aber ich meine, du musst ja die Leute dann auch selber wissen, so. Keine Ahnung, ich war auch schon mal bei mir hier drüben im Shop und dann musste ich irgendwas kaufen, keine Ahnung, einen Split oder was auch immer. Und dann, ich meine, ich kann jetzt auch den Preis geben wie der Thomann. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, was ist mir egal, ich bin ja gerade hier, was ist denn dein Preis?
Ja.
Also sonst eigentlich fast, ich müsste es eigentlich fast 10 Euro, ja, dann treib doch 10 Euro mehr auf.
Ja, aber du betrachtest das ja ein bisschen anders, es gab oft genug schon, da werde ich nie vergessen, das weiß ich, da hatte der Dom mal einen Kunden gehabt vor Jahren und das war richtig krass und ich glaube, Da war der
Dominik. Ja, aber das ist diese Geiz-ist-geil-Mentalität. Ich weiß alles, worauf du das hinauslaufen möchtest und warum Leute dann so sind oder der Markt dann so funktioniert und alle sind auf dem Schnäppchen oder auf hier ist der günstigste Preis. Aber ja, geht es dann immer darum oder was auch. Also klar, ich bestelle auch viel bei irgendwie bei Thomann, weil es halt einfach ein guter Shop ist und weil dann die Lieferzeiten und schnell, die Abwicklung super schnell und
im besten Fall
wie Homepage gut da funktioniert, sozusagen die Suche zwar nicht, aber die, was auch immer, die Sachen und die Auswahl auch stimmt. Aber ja, am Ende, wenn man das dann braucht oder haben möchte, ich habe letztens auch, wie gesagt, also von Novation habe ich mir gerade irgendwie einen neuen Sampler geholt. So. Der kostet bei Thomann halt 388 und bei Novation direkt 399, also 11 Euro Unterschied.
Ja.
So, ah ja, und dann, also ich meine, geht es jetzt um 11 Euro? Nein, es war einfach wichtig, den zu haben und dann habe ich den halt direkt beim Hersteller bestellt. So. Und dass der andere dann wahrscheinlich über 1000 Geräte einen anderen Preis machen kann, ja, okay, er reicht damit dann das Ding, aber für mich trifft es jetzt dann immer nicht so zu, muss ich sagen. Aber klar, ich kaufe mir auch keine 19 Euro Gitarrenseiten, sondern vielleicht eher die für 9 Euro.
Nee, ach, ich glaube, ich wollte jetzt auch gar nicht so ein großes Fass jetzt aufmachen, weil am Ende mich schockt das alles eh nicht, weil das liegt aber vielleicht auch daran, weil ich zu lange in dieser Industrie, nennen wir das jetzt mal, dann vertreten bin. Ich musste da eher nur so schmunzeln, dann ein bisschen drüber schmunzeln. Ich habe den Artikel auch gar nicht gelesen, was da in der Gitarre im Bus drin stand, weil da war hier der Sauer, der Chef vom Store, hat da irgendwie was zu gesagt. Ey, meine klare Meinung ist, glaube ich, dazu, dass ich, wie heißt es, was so Vertriebe in Deutschland angeht, die jetzt, was weiß ich, für die ganzen Brands zuständig sind, das wird es einfach irgendwann nicht mehr geben. So in der Art und Weise, glaube ich nicht. Genauso wie da sind auch so ein Shop, ob es der Musikshop Axel ist oder irgendein anderer Laden, das wird es irgendwann in sehr absehbarer Zeit auch nicht mehr so richtig geben, weil es lohnt sich einfach nicht, das zu machen. Das ist leider so. Ja, so. Ohne jetzt da zu dystopisch sein zu wollen. Das ist
ja, möglich, sage ich da.
Genau.
Wissen wir nicht.
Nee, wir wissen es nicht, aber es ist auch...
Ja, aber ich muss sagen, ich schätze einfach die Expertise und ich schätze den Austausch irgendwie mit den Shops und das finde ich auch ganz wichtig, dass man natürlich da auch hingehen kann, wenn man eine Frage hat, weil ganz ehrlich, das kann dir halt auch nicht immer irgendwie jeder Internetblog erzählen oder jedes YouTube-Video, wie du genau bei dem Sonderfall mit deinem Problem dann umgehst und dann willst du auch einfach irgendwie einen guten Ratschlag von jemandem haben, wo du einfach um die Ecke gehst. Deswegen, also irgendwie bin ich mir da noch nicht so richtig sicher, ob es da nicht dann auch, ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie eine Trendumkehr gibt, weil das kann ich sowieso nicht sagen und dazu habe ich auch viel zu wenig Ahnung, das interessiert mich eigentlich auch nicht. Aber ich muss sagen, ich finde, der Austausch ist mir zum Beispiel wichtig, deswegen werde ich immer dahin gehen, wo ich die Leute treffe, die ey, dann halt dann das dann am Ende auch machen, mir einen Tipp geben können, ob die, oder kennst du die und die Gitarre? Nein, habe ich noch nie von gehört. Also natürlich habe ich früher auch mal irgendwelche Kataloge mir durchgeblättert und mir alles reingezogen und war dann auf dem Stand, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das alles immer nur noch online funktioniert. Es mag sein, dass da die günstigsten Preise sind und dass die am meisten verkaufen werden in Zukunft, aber ich glaube trotzdem nicht, dass immer halt die Musikshops ganz weggehen. Es ist halt einfach, da müssen halt wenige werden da übrig bleiben, aber es wird es auf jeden Fall immer noch geben.
Ja, also ich glaube, klar, wenn der Inhaber, die Inhaberin eine lange Tradition hat und halt irgendwie die Kundschaft dafür auch dann da ist, dann wird das natürlich dann irgendwie weiter bestehen. Ich will jetzt auf, ich habe auch so ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte da, glaube ich, einfach nur hier so einschmeißen, ohne
jetzt... Vollkommen richtig, nee, finde ich auch ganz gut, ja, genau. Aber genauso wenig fand ich die News und irgendwie eine Aufreger,
nee,
anstatt auch, dass ich jetzt sagen kann, ah ja, das führt jetzt dazu, dass ich da irgendwie eine Protestbewegung... Dazu ist es auch so, ja, weiß auch nicht. Wer macht denn sowieso die Preise? Wer sagt denn, dass jetzt die Gitarre so und so viel kostet und die beim Material kann es ja anscheinend dann irgendwie auch nicht nur liegen oder... Dann, ja, was ist es dann am Ende? Also,
ja,
ja, also so viele Sachen sind da kryptisch, würde ich sagen.
Ja.
Kann ich mich nicht wieder aus. Mit so unkonkret auch.
Ach.
Oder vielleicht auch zu emotional. Ja.
Ja, ja. Es ist, ach, keine Ahnung. Eigentlich wollte ich nur sagen, habt ihr das gelesen? So, ich habe davon gehört. Und,
ja, ja, passiert.
Schön.
Zur Kenntnis genommen.
Mich war es überrascht, diese Info, aber es sind doch alles Schweine.
Sowieso.
Reaktionär.
Kurze Frage, Jungs. Wir haben jetzt hier über 3 Stunden Talk, was mich sehr freut. Wir können noch, wir haben aber auch schon 20:50 Uhr. Auch schon zu sagen, schon richtig spät.
Ich würde sagen, wir machen noch einen letzten Vergleich. Gibson, Fender oder Ibanez.
Mary Fuck Kill?
Ja.
Oh, okay. Oh. Hatte ich auch, finde ich gut. Okay, Gibson, Fender, Ibanez.
Ja, ich würde für den Rest meines Lebens mit Fender, würde eine Nacht mit Gibson und würde Ibanez, sorry Ibanez, Ibanez müsste sterben, tut mir leid.
Okay.
Ich glaube, ich bin da nicht so unterschiedlicher Meinung. Das ist tatsächlich auch so. Ich wollte nur die drei großen Namen sagen, die mir, weil es da halt auch Streitpunkte gibt. Wir haben es ja schon mal sehr schön über Gibson und Stratocasters und sowas ja natürlich auch mal gestritten, auch soundtechnisch.
Gestritten.
Ja, waren doch wohl unterschiedlicher Meinung.
Das stimmt.
Deswegen, Streit muss doch nicht immer in eine Aggression enden. Aber es war schon, fand ich schon ein ehrenvoller Streit.
So, das merke ich mir.
Mit Anstand.
Okay, ja, okay, ein ehrenvoller Streit, schön. Ja,
und, aber ich müsste doch auch sagen, I go with the Fender und kill the Ibanez, ja, und fuck the Gibson.
Gibson ist mir persönlich nicht geil genug für das, was, also für
dazu
Feeling, also für mich das Feeling, wenn ich eine Gibson in der Hand habe, vielleicht hatte ich aber auch einfach noch keine geile Gibson in der Hand, aber ist nicht so geil, dass ich sagen würde, ich möchte den Rest meines Lebens nur Gibson spielen, aber mal eine richtig geile, ordentliche Gibson.
Scheiße, doch, jetzt bin ich doch wieder hin und her gerissen.
Aber Fender, weiß ich.
Ich hatte schon mehr Gibsons in der Hand, die mich wirklich mehr überrascht haben, als ich dachte. Und es gab nur wenige Fender, aber ich bin einfach so ein riesengroßer Telecaster-Fan, dass ich sagen würde, ah, das ist schon geil. Aber es ist tatsächlich, wurde ich schon von Gibson mehr häufiger überrascht. Aber vielleicht, weil ich dann das schon hatte, will ich das mit den anderen auch noch rausfinden. Ist schon.
Nee, ich bin safe. Fender, Gibson, Ibanez.
Okay.
Okay. Fender, Mary. Gibt's einen Kill, Ibanez eine Nacht. Also ich, ja, oh. ja. Ich bin, obwohl ich aktuell nur diese kleine Mini-Ibanez nur noch habe, ich bin trotzdem immer noch on the hunt, mal wieder für eine ältere 90s-Ibanez oder sowas. Auch gerne Signature-Bereich oder eine geile RG, hätte ich Bock drauf. Und ich finde Ibanez einfach toll. Das sind tolle Instrumente und Gibson ist einfach für mich, natürlich, ich habe auch zwei, aber eigentlich ist das für mich, dass ich mir denke, warum kaufe ich, bin einfach ein viel zu großer Japan-Fan, so, ne? Und eigentlich wollte ich, das werde ich mir irgendwann nochmal holen, eine FGN, ist sehr Ibanez-like, wird auch in Fuji Gen ja auch gefertigt, wo Ibanez ja auch fertigen lässt und ich bin immer so dieses Ding, Ibanez ist für mich einfach eine geile, traditionsreiche Marke mit so viel Spirit und Gibson ist mir irgendwie zu viel. Boah, ey, fuck you, Gibson. Das ist mir einfach too much. Und deswegen, die können einfach sich verpissen. Das ist so.
Ja, finde ich auch gut. Ja.
Fender
ist. Auch mal wieder mal.
Das gleiche gilt natürlich auch, ey, sorry, für Fender natürlich auch irgendwo. Man muss das auch dazu sagen, ne? Da tut sich nicht viel. Aber Fender hat für mich nochmal so ein ganz bisschen mehr irgendwie dieses, ah komm, es ist halt Fender. Irgendwie ist Fender.
Ja, voll.
Das ist schon.
Ich muss dazu sagen, du hast schon auch recht mit dem, was du über Ibanez sagst, natürlich. So gerade so diese 90s-Klampfen und. Ich glaube, ich habe mich aus letztem
Gute Mal Hardware, gute
Hardware. Ja, voll. Ich muss auch das, ja, natürlich, ich muss das auch dazu sagen, ich habe dir ja auch, glaube ich, in unserer Folge damals gesagt, so eine meiner ersten wirklichen Traumgitarren war immer diese...
Die Rhodes, ne, oder?
Ne, die Jam. Floral-Pattern irgendwie.
Ja.
So, das war immer eine von meinen ersten frühen Gitarren, so, boah, die will ich mal haben. Ja. Mein Gitarrenlehrer hatte die. Und ich weiß noch, ich habe die in den Händen gehabt und dachte, boah, das ist eine Gitarre, mit der du richtig... geil Rock spiel. Also ja. Das ist eine Rock-Gitarre einfach. So, deswegen, ich meine, Ibanez hat natürlich nicht nur Quatsch irgendwie so, aber ich habe, glaube ich, vorschnell in meiner Wahrnehmung immer dieses, ja, Ibanez macht schon auch viel, was schnell irgendwie nach nicht gut verarbeitet wirkt.
Ey, das so. Liegt natürlich, klar, das liegt auch, also vor allen Dingen Ibanez hat ja auch noch diese große Tradition auch in dem Archtop-Bereich, im Jazz-Bereich, so, was ja auch mega stimmt. Gut, das vergessen voll viele, voll. Ne? Ob das Pat Metheny ist, genau, John Scofield und so, ja, die teuren voll. Japan-Hupen und natürlich, klar, die ganzen Gen-Fun, Fan-Fred, whatever, so.
Achtseiter,
Neunseiter, da haut mich alles auch nicht so um. Und das ist natürlich auch ein Trend, muss man sagen, mit den ganzen Fan-Fred-Dingern. Du kannst ja die Hersteller gar nicht mehr voneinander unterscheiden, weil das ist quasi eigentlich das gleiche Design schon fast und Hauptsache irgendwie Multiscale,
ja.
Hauptsache Tiefton. Ist trotzdem alles cool, aber ich habe mehrere, ich hatte vom guten Kunden von mir, der hat zwei Jams, Originale, wie die Original Evo und die Flow quasi ist, weiß, mit Monkey Grip und so was aus den 90s. Ey, richtig geile Dinger. Ich hatte mal eine Gilbert aus den 90s gehabt und ein Kunde und mein zukünftiger Mitarbeiter in der Kammer, der hat sich zum Beispiel, der hat sich einen von den limitierten Universe 7 String geholt in den, wie heißt es, in diesem Drip Swirl Ton, so, genau.
Ah, okay,
ja, die einfach zwischen 4.000 bis 5.000 teilweise bei Reverb gehandelt werden. Und die hatte ich hier auf dem Service gehabt, ultra geiles Teil, so, ne? Hardware ist mega cool, weil die halten wirklich, also so ein Floyd von Ibanez hält, wenn das ein vernünftiges ist, ein Lopro oder so hat, das hält Ewigkeiten, richtig gut. Und deswegen, für viele ist, glaube ich, immer dieses Ibanez dann so, ach ja, ist ja hier keine traditionsreiche Firma. Stimmt einfach
nicht. Nee, das stimmt.
Gibt's ultra lange. Hat ja spanische Wurzeln vom Namen sogar her. Der Typ, der Ibanez erfunden hat, ist ein Spanier gewesen. Wurde, glaube ich, dann nur den Namen abgekauft. Aber eigentlich ist das irgendwie, wird dann auch spanisch ausgesprochen. Kein Scheiß, so, ja. Und Ibanez ist für mich trotzdem, also wie gesagt, irgendwann nochmal vielleicht eine PGM, eine Gilbert, eine Alto oder auch eine Weih. Die will ich niemals live spielen, aber die will ich
haben wollen
und spielen. Das sind geile.
Ey, diesen Floral-Pattern-Dingern kannst du dich ja auch eigentlich auf keiner Bühne sehen lassen.
Nee, also, es sei denn, du bist
nicht Weih. Ich muss auch sagen, ich habe auch einen Ibanez-Bass, einen Fünfseiter und der ist nicht schick.
Aber ist wahrscheinlich klingt geil, lässt sich gut spielen.
Kein Scheiß, ist richtig gut. Den habe ich schon sehr, sehr lange, über 20 Jahre.
Der, wir haben die maximale Aufnahmezeit hier gerade im Bereich. Scheiße.
Gut.
Bei mir zumindest. Nimmt der bei dir noch auf?
Ja, ja, bei mir nimmt noch auf.
Ich komme mal rüber.
Ja, ja, klar.
Ich bin irgendwann, ist ja egal.
Totgequatscht.
Genau, also ich bin hier ready. Fällt mir gerade auf. Deswegen bin ich jetzt so super leise.
Also wenn jetzt die Technik schon sagt, dass wir aufhören sollen.
Ja, so bei GarageBand gehen echt nur 3,5 Stunden, glaube ich. Und dann sind wir, oder etwas mehr als 3 Stunden. Deswegen komme ich jetzt hier so aus dem Off einfach rum. Das ist ja Wahnsinn. Das,
haben wir den Rahmen gesprengt?
Ja, ja. Finde ich eigentlich gut ausgereizt auch.
Ja, warte, ich komme mal hier auf die Speicherseite.
Also ich wollte gerade fragen, ob das vorne und Rückseite...
Nee, ich glaube, ist nur... Aber ist auch egal, dann hat man mich jetzt aus dem Off
gerade gehört.
Aber ich bin dann...
Gut. Alles gut.
Das ist ja... Nee, ich bin... wo sind wir bei Ibanez, glaube ich, noch gewesen? Nein, Ibanez ist schon toll. Finde ich mega. Ja, krass. War eine...
So kommt man da auch mal wieder aus dem Urlaub zurück.
Ja, es will ich so, genau. Es will ich so mit viel Talk und...
ich könnte jetzt auch schon wieder Urlaub machen, muss ich sagen.
Ey, wir können jetzt auch... Wir treffen uns einfach wöchentlich jetzt hier.
Und let's do it.
Genau, let's do it. Scheiß auf alles. Nein, ich würde jetzt mal abmoderieren, wenn das in Ordnung ist.
Ja, bitte. Klar,
voll gerne. Danke, dass wir da sein
durften. Ey, danke für die Einladung. Genau. Ne? Jaco, mega cool, dass du hier warst. Tom, dass du hier warst. Und Olli, vielen Dank.
Ja, danke, Olli. Danke, Olli. Ey, heute ein bisschen still eigentlich.
Genau. Hat echt Spaß gemacht.
Genau, sehr, sehr still.
Immer schön mit dir, Olli.
Genau.
Aber ziemlich mopperig.
Nein, wir können das ja vielleicht, das ist ja, ich finde das ja cool, diese Rubrik zu haben, das Tech-Team. Und wir nehmen einfach diesen Inner Circle, dass wir eben, wir bleiben nur wir vier, so, und wenn mal einer nicht kann, vielleicht laden wir mal jemand ein, genau, laden wir mal jemand anders ein, so, ne, und dann gucken wir einfach mal. Und jetzt geht's wieder einigermaßen regelmäßig Porsche Guitarcast, hoffe ich mal. Vielleicht geht's nächste Woche schon weiter, ich weiß es nicht, aber Sommerpause ist erstmal vorbei, jetzt gibt's regelmäßigen Content. Und ja, viel Spaß mit der schönen, kurzen und langen Folge. Und ja, wir hören uns sehr wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche wieder. Und ich hoffe, der Tom kommt jetzt gleich nach Hause. Aber es dauert noch, ne? Ach, werden wir sehen. Wir rauchen uns noch ein und dann war's das. Habt einen schönen Donnerstag. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Tschö.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.